Nabend.
Mahlzeit.
Guten Appetit.
Hallo.
Thorsten?
Ja, herzlich willkommen zur 30. Folge von Nerdic Talking. Wie man schon gehört hat, diesmal als erstes mit einer schlechten Nachricht. Bastian ist wieder dabei. Hey!
Sack.
Hallo Bastian. Aber die gute Nachricht kommt natürlich direkt hinterher. Michael hat seine Themenliste letztes Mal nicht ganz durcharbeiten können und hat uns deswegen heute nochmal besucht. Deswegen herzlich willkommen, Michael.
Ja, danke schön.
Hast wieder die weite Reise auf dich genommen, um den Hausfrauentalk weiter zu unterstützen.
Genau, so sieht's aus. Ja, wenigstens ist hier in Dortmund schönes Wetter. In Berlin hat's heute Morgen geschüttet wie aus Eimern. Deswegen bin ich ganz froh, jetzt hier zu sein.
Das ist extra für die Dortmunder, die hierhin zurückkommen aus Berlin.
Ja, ich glaube,
ein bisschen schönes Wetter abkriegen.
Ich glaube, der Himmel in Berlin hat auch nicht ohne Grund geweint.
Irgendeiner atmet hier wieder.
Also ich versuche die ganze
Zeit. Was soll das heißen? Atmen. Irgendeine Art, ich glaube, es ist Mario. Ich mach Mario mal ein bisschen leiser. Mario atmet immer so laut.
Nein, ich atme doch, nicht. Ich versuche extra die ganze Zeit die Luft anzuhalten.
Atme mal nicht durch die Nase, vielleicht hilft das schon. Das wird auch nicht besser.
Jeder braucht seinen Vadern-Podcaster.
Ja. Genau. Ja, ich bin jetzt leider ein bisschen eingeschränkt, weil ich hier mein iPad gerade in einem Test-Setup verbaut habe. Deswegen kann ich jetzt keine Themenliste mehr aufhaben. Deswegen müsste da einer von
ich
euch
mal einspringen. Ich kann dir mein iPad aber leihen.
Also kannst ja auch bei Mario mit reinschauen.
Ist das so? Also als erstes mal, Bastian, was sagst du denn zur letzten Folge? Hast du irgendwelche Anmerkungen?
Nein,
möchtest du irgendwas richtig stellen?
Die Folge war rund in sich, schlüssig und alles abgefrühstückt, was abgefrühstückt werden musste. Sehr unterhaltsam und ja.
Du kannst also einfach alles so stehen lassen
war
und
alles,
unterschreibst das alles.
War alles in Ordnung. Ich denke, ihr habt den guten Job gemacht, den ich erwartet habe. Es kam alles genau wie erwartet.
Aha, gut. Dann haben wir zum ersten Mal heute einen Livestream, auch wenn da gerade so ein paar Sträucher von links nach rechts fliegen, weil es sich keiner anhört, aber einfach um zu gucken, ob es funktioniert, lassen wir es mal heute durchlaufen und vielleicht
also
machen
wir es. Also es ist rein
ja
theoretisch
auch
möglich, dass gerade live im Internet zu verfolgen.
Rein theoretisch ist es möglich, dass sich gerade irgendjemand dahin verirrt und sich den Quatsch auch direkt live anhören muss, ja. Mit der Einschränkung, was wir gerade schon festgestellt haben, dass unsere Körpergeräuschunterdrückungstasten TM da nicht funktionieren.
Welchen Lag hat das Ganze denn?
Ungefähr eine Minute war das, glaube ich.
Nee,
ungefähr.
So viel ist das nicht. Ja. Ich hätte jetzt mal gesagt, so 10 bis 20 Sekunden.
Okay.
10 bis 20 Sekunden. Ich muss nur wissen, ob
also Nippelblitzer können wir nicht mehr rausschneiden.
Ich müsste wissen, ob das Zeitfenster reicht, dass Thorsten wieder eine von seinen Äußerungen schnell rausschneiden kann. Aber es scheint so zu sein, dass
ja, inklusive Nippelblitzer, wie gesagt. Also
ja, da muss ich halt mal einfach ein bisschen benehmen.
Falls das jemals jemand hören möchte live, nächste Mal oder die nächste Mal, wenn wir es dann wieder machen sollten, dem sei dann empfohlen, nerdic-talking.fm auf Twitter zu abonnieren. Dann kriegt er immer mit, wann der Livestream startet.
Fast richtig. Ich glaube, es ist ein Unterstrich.
Ja, das stimmt.
Danke. Und aber einfach
und ohne FM, das ist richtig.
Genau, also aber
ist
ansonsten
halt,
alles.
Ist, ja, der Name ist mit Strich und der eigentlich Twitter-Name ist aber mit Unterstrich.
Okay. Ja, und wen es interessiert, wie wir es machen, ich hatte in der Vergangenheit viel mit Snow, wer ist das denn nochmal? Sunflower. Mit Sunflower rumprobiert auf dem MacBook Air, was wir zur Aufnahme nehmen. Und wie sich herausgestellt hat, sind viele der Probleme, die wir in der Vergangenheit hatten, auch mit dem Zuschalten von Gästen über Chat, hat mit Sunflower zu tun gehabt. Dass da einfach, weil sie irgendwelche Puffer da aufgeladen haben und dieses komische Roboten, was wir plötzlich hatten und sowas, das lag irgendwo alles daran. Es kann sein, weil das MacBook so ein bisschen älter ist, dass es irgendwie damit zusammenhängt. Oder einfach, dass die Software scheiße ist. Deswegen habe ich ein kleines Hardware-Device dafür angeschlossen. Und zwar einen Raspberry Pi, der ja erstmal an sich nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er so geile Sound-Ein- und Ausgänge hätte. Da gibt es jetzt aber eine Wolfson-Soundkarte für. Die wurden allerdings gerade von Samsung? Also von irgendjemandem wurden die gerade gekauft. In der Vergangenheit waren die dafür bekannt, dass die wohl ganz gute DSPs gebaut haben. Und den haben sie jetzt eben hier auch auf einer kleinen Soundkarte verbaut. Die wird halt quasi Huckepack auf den Raspberry Pi geschnürt. Und dann habe ich da einen Line-In, einen Line-Out, ein Headphone-Jack oder Headset-Jack, wo ich halt so ein Apple-iPhone-Kopfhörerchen reinstecken kann. Ja, leider liegt das hier so um die Ecke, dass man es nicht sehen kann, weil das Kabel...
Ja, ich guckte gerade, ob ich es irgendwie sehen kann, aber dann muss ich mir das nachher mal angucken.
Also das LAN-Kabel, was da jetzt reingeht, das ist genau so lang, dass es hier bis zum Tisch reicht und deswegen geht es ein bisschen runter. Aber was das halt eben auch noch hat, also es hat noch zwei, also ein Stereo-Mikrofon direkt draufgelötet, so ein winzig kleines Ding, aber es reicht halt eben auch aus, um so ein bisschen Raumüberwachung zu machen. Bastian, mach's dir mal gemütlich, genau. Und jetzt kommt eben das Highlight, es hat ein SPDIF Out und vor allen Dingen ein SPDIF In. Das heißt, ich konnte jetzt über ein Kabel das direkt mit dem Hardware-Audio-Interface verbinden. Und damit haben wir natürlich alle softwaremäßigen Probleme, die wir in der Vergangenheit hatten, damit nicht mehr. Ein Traum, oder? Und vor allen Dingen, ich habe endlich mal einen Anwendungsfall für meinen Raspberry Pi mit der Wolfson-Soundkarte drauf.
Cool.
Und es ist nerdig.
Das sieht auf jeden Fall gut aus, finde ich, diesen Doppeldecker. Ich hatte es ja letztes Mal schon gesehen. Es passt sehr gut.
Ja, das nutzen wir halt eben, um einen Livestream zu produzieren jetzt und haben noch was anderes neu heute. Das glaube ich jetzt aber nicht, wird wahrscheinlich keiner mitkriegen, weil es hoffentlich nicht zum Einsatz kommt, aber wir haben immer noch eine Fallback-Lösung jetzt, falls mal alles schief geht. Dann haben wir noch eine zweite Aufnahme mit allen Störgeräuschen, die es irgendwo gab, über ein neues Mikrofon, was am iPad von mir direkt dran läuft. Nein! Oh, Mario, ey. Jetzt mal ohne Scheiß, was soll das bringen jetzt?
Ich habe mal leicht davor geklopft.
Ja, leicht davor geklopft heißt in dem Fall, das iPad ist gerade explodiert.
Oh, weia. Ich glaube, dem iPad macht das persönlich nicht.
Nee, es ist aber, ich wollte das ja gerne auch hochladen zu Auphonic und gucken, was passiert. Aber gut, dann wissen wir jetzt auch, was passiert, wenn jemand volle Pulle gegen das Mikrofon haut.
Er hat leicht dagegen geklopft. Ja, bei so einem Mikrofon, was den gesamten Raum aufnehmen soll und
ein kurzer Soundcheck gewesen.
Ja, ja.
Als wenn man einmal voll reinbrüllt.
Das ist ungefähr so, als wäre du jetzt mit Tempo 100 vor die Wand gefahren wärst gerade. Den Effekt hatte das.
Mit 100 leichte Klopfen. In die Kurve.
Mit 100 in die Kurve, genau.
Kann man mal auf YouTube googeln.
Genau, einfach mal so nach mit 100 in die Kurve gucken.
Gut.
Thorsten, wo wir gerade bei Podcasts sind, ich muss mich ja nochmal von der letzten Folge berichtigen. Ich habe da so voller Energie, als ich den Offline-Shownotes-Editor erwähnt habe, gar nicht die richtige Adresse genannt. Ich habe nämlich Podigy erwähnt, was gar nicht der Shownotes-Editor ist, sondern eine Plattform, um Podcasts zu hosten.
Was ist los, Bastian?
Ich hab gerade vor meinem inneren Auge noch mein Mario gesehen. Hier ist ganz da hinten geht's in den Mikrofon docken. Klassiker, ja.
Sehr schön. Ja, auf jeden Fall den Shownotes-Editor, den findet man unter sne.shownotes, also shownote.es.
Und zur Strafe, würde ich sagen, muss Mario diesmal nachträglich die Verschonotung machen.
So alleine. Wie ihr das ja letztes Mal auch gemacht habt. Ja,
wir haben es aber schon zweimal gemacht, immerhin.
Aber das Prodigy ist ja auch irgendwas.
Das ist sozusagen eine Plattform, wenn du halt keinen Bock hast, dich großartig um das ganze Hosting deines Podcasts zu kümmern, um Post-Processing, das übernimmt die Plattform dann alles so für dich. Also das, was Thorsten alles im Moment macht mit Auphonic,
mit
dem WordPress und ähnlichem, das kannst du dir da auch für ein paar Euro im Monat kaufen.
Also ich kriege jetzt ein paar Euro von euch.
Nicht, nicht dabei wäre, dann könnten wir hier für ein paar Euro den ersetzen.
Also, ob du da mit ein paar Euro auskommst, weiß ich jetzt nicht.
Es gibt auf jeden Fall schon eine Plattform dafür.
Ja, man kann das ja mal ausprobieren.
Ja, und wo du gerade Auphonic sagst, ich drücke mal die falsche Taste hier, verdammt. Da gibt es, bei Auphonic gibt es jetzt das Multikanal-Feature in der Beta, für die ich auch einen Zugangscode vom Gregor netterweise bekommen habe. Das heißt, ich werde dieses Mal nicht den Mastermix hochspielen und von Auphonic bearbeiten lassen, sondern jede Spur einzeln. Das heißt, auch wenn Mario wieder mal zu leise ist, ist auch in den Passagen, wo alle reden, er dann trotzdem wahrscheinlich wieder...
Toll, weil du mich jetzt, ja immer unterregelst.
Ja, zur Strafe. Ja, zur Strafe. Hier wird rigoros heruntergeregelt.
Das klappt.
Ja, ja. Das ist ja, weil du dich immer nicht entscheiden kannst, ob du schreien oder flüstern möchtest. Du wechselst immer, je nachdem. Ja, nun, mal ja, haust du auch gegen das Mikrofon. Jedenfalls wird da halt jeder quasi einzeln optimiert und nicht mehr so wie vorher einfach das Gesamtergebnis. Und dadurch ist die Chance, dass das Ergebnis noch ein bisschen besser wird, nochmal größer.
Und hast du das aber auch nochmal als Gesamtes? Oder sind wir jetzt auf dieses Beta-Stadium angewiesen?
Nicht.
Wenn das jetzt noch
man
nicht
kann so auch wieder umstellen. Okay. Also wäre jetzt nicht das Problem. Und ja, guten Appetit. Ja, passt schon. Und was sie auch damit in den Griff kriegen, ist dieses Problem mit dem Übersprechen. Das heißt, auch wenn jetzt jemand dem anderen mal ein bisschen zu nahe kommt, muss ich keinen Herzkasper mehr kriegen.
Ja, das ist gut.
Weil das vielleicht dann auch da mal besser funktioniert. Also sehr, sehr schön, was da also vorangeht.
In Zukunft ein Podcast mit Liebe.
Genau, wir können demnächst uns ganz nahe kommen.
Du weißt, ich hau schon mal ja, ja. Um mich.
Also es ist wirklich toll, was in den letzten 2 Jahren so da passiert ist. Also wir hätten auch sonst, glaube ich, gar nie damit anfangen können, wenn es nicht Auphonic und hier den Podcast, den Podlove Publisher und den Podlove Player und ja jetzt als neuestes halt eben dieses Ultraschall-Template für Reaper geben würde.
Ja, wenn man sich so überlegt, was für viele Fehler wir machen, die alle durch irgendwelche Software und Hardware wieder ausgebügelt werden, ist das schon ganz nett.
So gegen's Mikrofon hauen zum Beispiel.
Nur noch was für den Content erfunden werden.
Ja, gut.
Dann haben wir das auch noch.
Ja, Content, da
Content
sind wir
hab
ja
ich
für
auch. Ich habe nämlich quasi, auch ne? News zum Beispiel und wollte die wichtigste News der letzten 2 Wochen direkt als allererstes vorstellen.
Nämlich? Halt vorher, bevor du zu den News kommst, weil das habe ich auch ganz vorne auf die Themenliste geschrieben. Ich habe ja immer gesagt, bitte schreibt mal Kommentare, bitte schreibt mal Kommentare. Und jetzt haben wirklich 2 Leute mal auch uns ein lobendes Kommentar auf unserer Seite hinterlassen und da möchten wir uns natürlich auch mal für bedanken und haben uns auch sehr gefreut, dass mal ein bisschen Feedback kam. Letzte Folge war natürlich einfach nur, weil Bastian nicht dabei war. Allein das war schon ein Lob wert wahrscheinlich.
Daher
aber
kam das Lob.
Genau.
Du warst das Pseudonym.
Mhm. Nein.
Mr. Incognito.
Nein. Also
Guy
wie gesagt,
Incognito.
Vielen, vielen Dank. Wir haben das auf jeden Fall gelesen und ich zumindest habe es gelesen. Und
ich habe es
auch
gelesen
und
habe mich auch gefreut.
Mhm. Ja. Gut, aber dann darf Mario
also
jetzt
die
zu sein.
Also Top-News der letzten 2 Wochen kommen. Ist... Ta-ta-ta-ta. Flappy Bird fliegt wieder ab August. Und zwar im Multiplayer-Modus.
Nein.
Dann können wir alle zusammenspielen. Ist das nicht toll?
Da haben wir schon immer gewünscht.
Habe ich mir gedacht. Deswegen Top News Nummer 1. Gehen wir weiter zu den nächsten News.
Da habe ich nochmal eine Frage zu. Gibt's da schon irgendwie was zu sehen, wie das dann im Multiplayer aussehen soll? Weil ich kann mir das gerade nicht vorstellen.
Hier gibt's ein Video, aber ob sich das jetzt auf... Ich glaube, das ist nicht das Multiplayer.
Ich habe noch gelesen, es soll jetzt auch in Zukunft dann weniger süchtig machen.
Ah ja, genau, weil das war ja einer seiner Gründe, warum er damals das, also oder zumindest das, was er gesagt hat, als Grund, warum er das vom Netz genommen hat. Deswegen hat er es wahrscheinlich jetzt so mit eingebaut.
War es nicht deshalb, weil er eigentlich mit dem Ruhm nicht so klar kam oder nicht so in der Öffentlichkeit stehen wollte.
Ich weiß nicht, ob wir das jemals herausfinden würden.
Es gab online einfach ein sehr, sehr schönes GIF dazu, wo er gesagt hat, ja, das ist ihm alles zu viel und sowas, er möchte das nicht mehr. Und dann sah man so ein GIF wie, ich glaube, es war Woody Harrelson, weint und sich so mit Geldscheinen die Tränen wegtrocknet.
Genau.
Also. Ja, ja, also man muss ja sagen, obwohl er die App aus dem Store genommen hat, durch die Werbung, die er da drin geschaltet hat, verdient er ja nach wie vor Geld. Ne?
Genau, weiterhin. Und alle haben sich nochmal runtergeladen die letzten paar Tage.
Ja, genau. Und spielen es dann auch immer weiter, die es vorher gespielt haben, weil sie sich halt elitär fühlen und jetzt dieses Spiel noch spielen können.
Wobei jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
Hat ja, einer von
ich spiele es immer noch. Ich spiele es echt immer noch. Ich versuche immer noch die 100 zu knacken.
Ja klar.
Ich spiele immer nur immer zwischendurch Happy Reaper. Ich finde das besser.
Also ich
aber Bastian ist auch so der Candy Crush Kandidat. Von daher Candy Crush Saga. Nein, was spielst du? Candy Crush.
Das habe ich mir das Spiel schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Das ist
Free-to-Play-Spieler. Der schmeißt immer.
Nein, ich habe da nicht einmal Geld eingeschmissen. Nicht, nein,
kaufst du mal Schlumpf.
Geld eingeschmissen habe ich eher bei anderen Free-to-Play-Spielen, aber da nicht.
Naja. Gut, da war ja letztes Mal sehr wenig über Videospiele reden konnten, nur weil ja unser selbsternannter Anführungszeichen Gaming-Papst Anführungszeichen Ende nicht dabei war. er hat das sogar mal im Podcast gesagt.
Diese Neutralität, mit dem das vorgetragen wird.
Nein, nein, wie gesagt, du wurdest ja auch schmerzlich vermisst und hast ja auch gehört, wie du uns gefehlt hast. Du hast dir ja den Podcast angehört und weißt ja, dass wir in Gedanken immer bei dir waren.
Ja, ganz bestimmt. Ich
mir schon mal den Kuchen, wenn es jetzt zu den Games geht, ne?
Nee, geht ja nie, ist ja nicht so viel.
Das wäre die Einladung.
Ist ja nicht so viel. Nein, aber du weißt ja, wir essen hier ja immer. Das gehört ja dazu. Wir sind ja hier. Das
gehört ja zum guten Ton.
Ist ja der Hausfrauen-Podcast, da wird ja auch mal.
Wer hat denn den Kuchen gebacken?
Ich. Danke sehr.
Wer hat denn den Kuchen gekauft?
Ich habe ihn liebevoll mit eigenem Geld gekauft.
Na, ja. Immerhin.
Ich meine, es ist ja auch durchaus sinnvoll, Sachen, die man nicht selber kann, einfach
outsourcen
machen zu lassen, die es können.
Outsourcen ist auch ein schöner Anglizismus.
Ja. So.
Gut, können wir mit dem Kuchenthema dann mal abschließen?
Möchtest du dafür so ein Timestamp, wie heißt das Ding noch?
Eine Kapitelmarke.
Kapitelmarke.
Ich habe eine Kapitelmarke gemacht.
Für Kuchen.
Für Kuchen, ja.
Super.
Ja. Genau. Da werden wir heute
eine Kapitelmarke, die Kuchen
heißt. Genau.
Okay.
Gut. Also, Xbox One.
An.
80.
Richtig. Ja, wird es wohl ab Juni auch ohne Kinect geben. Und das ist ja insofern interessant, weil das doch noch vor kurzem hieß, nee, wird's nicht geben.
Und mir irgendeiner gesagt hat, er findet das total cool, dass das so ein, oder dass er sagt, das wäre das Alleinstellungsmerkmal der Xbox One, dass die ja Kinect mit drin hätte und
also,
dass das ein Selling Point wäre.
Also grundsätzlich ist ja die Idee von Kinect nicht schlecht. Also die Idee, sage ich jetzt extra. Ne? Genauso wie ja bei der Wii funktionieren die Wiimotes richtig gut und die werden überall super toll unterstützt oder wurden überall super toll unterstützt. Und auf der Wii U, jetzt mit diesem komischen Tablet, auch da gibt es ja schon mal, dass das da drauf ganz gut funktioniert. Und das ist ja letztendlich das, was die Plattform ausmacht. Und das funktioniert ja nur deswegen so gut, weil die Entwickler dafür was gebaut haben, weil sie eben wussten, okay, das wird nachher mit so einer Wiimote gesteuert, mache ich mal ein Spiel, was so funktioniert, dass das mit der Wiimote gesteuert wird. Genauso mit dem komischen Tablet. Sekunde bitte. Und dieser, also einfach optionale Hardware, wird halt einfach erfahrungsgemäß nicht immer optimal ausgenutzt.
Mhm.
Und deswegen, weil wir ja auch schon mal gesagt haben, oder ich schon mal gesagt habe, dass ja die Wii U und jetzt dann neuerdings auch die Xbox One eigentlich so für mich ein bisschen mehr Zukunftspotenzial als die PlayStation 4 haben, weil die in Anführungszeichen nur eine Spielekonsole mit guter Grafik ist, aber kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal hätte. So. Jetzt hat Microsoft halt aber leider das Problem, dass sie es irgendwie nicht schaffen zu transportieren, was sie eigentlich wollen oder warum das so ist.
Da also, kommen wir gleich noch zu, was Microsoft dazu gesagt hat.
Genau, also im Endeffekt war die Idee, ein Kinect da reinzumachen, fand ich persönlich gut, weil ich mir erhofft habe, dass da auch was Gescheites dann bei rumkommt. Wenn man sich jetzt halt leider mal anguckt, was du im Moment damit machen kannst, das beste Feature von dem Kinect auf der Xbox One ist für mich Xbox einschalten, Xbox ausschalten und Xbox Aufzeichnung starten. Oder hier Stream starten oder sowas. Also diese Voice-Kommandos. Das andere ist halt auch so semi. Jetzt gibt's zwei Spiele für Kinect mittlerweile. Das erste war The Fighter Within. Ich meine, das war natürlich
das die niedrigsten Wertungen seit Menschengedenken gekriegt hat.
Kann man auch jetzt, glaube ich, für 16 Euro kaufen. Ich habe sogar mal auch überlegt, mir das mal für 16 Euro zu kaufen, um einfach dieses Negativbeispiel auch mal selber zu spielen. Und jetzt halt Kinect Sport Rivals. Und ich glaube fast, dass auch deswegen jetzt Microsoft auch sagt, okay, wir nehmen vielleicht mal das Kinect-Zeug da raus, weil so die Verkaufszahlen von Kinect Sport Rivals sind, glaube ich, auch katastrophal. Und da hat Microsoft, glaube ich, jetzt gesehen, okay, selbst unsere Hardcore-Fans, die Konsole schon lange gekauft haben, die wollen eigentlich nicht wirklich Kinect-Spiele haben. Also einfach so dieses Grundproblem an Microsoft, eben dieses, deswegen auch Xbox 180 von dir zurecht. Sie haben halt gute Ideen, sie schaffen es aber nicht, die Leute mitzunehmen. Und wenn ich da noch mal einmal kurz das Letzte noch zu sagen darf, also Apple ist halt auch so eine Firma für mich, die gute Ideen hat. Da ist halt der Unterschied, die machen es einfach und die ziehen das auch einfach knallhart durch und da wird nicht zurückgerudert. Und Microsoft macht sich halt auch irgendwo, glaube ich, oder tut sich da nicht unbedingt einen Gefallen mit, was sie immer tun. Sei es jetzt eben, es fing an mit dem DRM, der nicht schlecht war, den sie dann doch wieder rausgenommen haben. Dann Online-Zwang, ja, auch nicht mehr. Dann das Thema unter Windows 8, mit Windows 8.1 wird plötzlich mal, und selbst in der Werbung, und es sieht genauso aus wie mein alter Laptop mit Startbildschirm und allem. Also, jetzt müssen wir sogar in der Werbung sagen, dass Windows 8.1 ja gar nicht mehr so scheiße ist, wie es vorher war. Dass ja alles so ist wie auf meinem Laptop mit Windows XP drauf, den ich jetzt ja auf den Müll schmeiße. Und jetzt kann ich mir ja doch einen neuen Laptop kaufen und der war auch gar nicht mehr so teuer wie der alte. Und da ist jetzt Windows 8.1 drauf und das sieht genauso aus wie vorher. Allein, so, ich kaufe mir was Neues und das ist genauso wie vorher. Einfach so diese Eier zu haben, Sachen auch einfach durchzuziehen, das fehlt Microsoft einfach, weil sie immer, glaube ich, es nicht schaffen, im Vorfeld gescheit zu kommunizieren und die Leute einfach mitzunehmen.
Und ich habe da ja mal so eine Frage.
Ja, jetzt so darfst du bitte.
Als Nicht-Konsolenkind, was kann ich denn oder was sollte ich mit der Kinect machen können? Was ist der Zweck des Ganzen?
Gestensteuerung.
Gestensteuerung.
Das Fighter Within-Spiel war zum Beispiel so, dass du vor deinem Monitor stehen konntest und du konntest dann so machen, also so für die Zuhörer, ich mache gerade eine Faust nach vorne, und das wäre dann ein Schlag im Spiel gewesen.
Okay, und das funktioniert nur so semi-gut.
Was überhaupt nicht damit funktioniert, und das ist auch das, was die bei Kinect meiner Meinung nach nie verstanden haben, was überhaupt nicht damit funktioniert, ist irgendwas drücken oder irgendwas tun. Also du hast halt keine Knöpfe mehr. Das heißt, sagen wir, du willst irgendwas simulieren, wo du einen Shooter spielst. Wie sollst du simulieren, dass du abdrückst?
Nein, indem du den
ja, gibt es ja Finger so. Es gibt ja hier Ganzdinger. Das ist sogar gar nicht mal so schlecht auf der 360.
Ja, aber die Sachen sind halt, du das funktioniert halt alles nur, genauso Menüsteuerung. Das war bei Fighter Within das, wo sie gesagt haben, das wäre, du hättest alleine 3/4 Stunde gebraucht, um durch dieses Menü durchzukommen, weil du halt jedes Mal irgendwie so, jetzt möchte ich weiter, aber jetzt möchte ich drücken und so, ne? Das ist halt
also immer dieses extrem. Da rumhampeln und durch Menüs navigieren ist schon mit Gesten ziemlich schwer.
Und
ich stelle also mir auch ziemlich affig vor.
Meiner Meinung nach muss es halt wirklich kombiniert sein. Es muss, Gestensteuerung ist cool, ja, aber es muss halt auch Buttons geben. Also du musst irgendwas haben, wo du mal irgendwo drauf drückst und dann
hat jemand nicht seinen Flugmodus aktiviert, wenn ich das mal kurz feststellen darf.
Doch, der Flugmodus ja, ist gut, aktiv, aber nicht der lautlose Modus.
Ja,
das
ist ja gut. Nichts gesagt. Alles gut.
Also deswegen, das ist halt da die Krux. Also was mich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie es die jetzt so anbieten, weil ich fand halt das Aufzwingen von Kinect nicht unbedingt so sinnvoll, weil ich halt auch generell nicht so dramatisch interessant finde. Was mich nur aufgeregt hat, wo Microsoft wieder einen rausgehauen hat, wo ich gesagt habe, Leute, ihr versteht es auch echt nicht, oder? Der Yusuf Mehdi hat gesagt, dass sie das jetzt anbandeln würden, ja. Aber dass das mit den Verkauf, dass die schlechten, in Anführungszeichen, dass die Xbox 3, dass die Xbox One sich nicht so gut verkaufen würde, weil die Xbox 360 so geil wäre. Und dass bei der PlayStation ja ein viel größerer Drang wäre, sich eine PlayStation 4 zu kaufen.
Das ist das, was ich gesagt habe.
Weil die PlayStation, aber wenn man das jetzt mal realistisch betrachtet, wenn ich jetzt eine PlayStation 3 habe und dazu ein Xbox Live, ein Plus. PlayStation Plus Abo, bin ich mit allem versorgt und das ist die geilste Kombo, die ich momentan haben kann. Kaufe ich mir eine Xbox 360, muss ich trotzdem noch in den Laden laufen und jedes mögliche Spiel kaufen.
Du kannst jetzt auch immerhin Saint Row the Third kannst du gerade spielen. Übrigens, so viel zum Thema, ich brauche keine Räuspertaste.
Ja, also sie versuchen jetzt, das ist ja das Geile, sie versuchen jetzt, das haben sie selbst gesagt, den Standard hochzuziehen, dass sie gleichziehen mit dem, was es bei PlayStation Plus gibt, sagen wir dann gleichzeitig in so einem Interview und haben ja also auch zusätzlich noch die Aktion gehabt, dass man seine PlayStation 3 abgeben konnte für ein Huni und dann eine Xbox One quasi ein Huni günstiger kriegt. Dann finde ich das halt schon extrem dreist, da so einen rauszuhauen und zu sagen, ja, besonders, dass sich auch beide gleich gut verkauft haben und die PlayStation sogar irgendwie 1 Million mehr. Ich meine, das ist jetzt in dem Fall.
Rechne Japan raus.
Egal. Ja, was halt, ja
das ist auch ein Markt. Auf unterschiedlichen Märkten aber überhaupt. Also,
ja, aber generell, du hast halt 82 Millionen, so 81 Millionen ist jetzt, sie haben sich beide gut verkauft. Also, da dann zu sagen, ja, die eine, ja, das liegt ja daran, dass unsere alte Konsole viel geiler ist als die andere und deswegen kauft sich die Leute das nicht, ist halt meiner Meinung nach ein extremer Fall von realitätsfremder Arroganz. Und
Das aber er hat insofern nicht ganz Unrecht, weil, aber ich würde es jetzt eben nicht damit festmachen, dass die PlayStation 3 so schlecht war. Aber die PlayStation 4 ist um so vieles besser als die PlayStation 3 Controller. Ich meine, du hast es selber auch mehrmals gesagt, dass das schon...
Der leuchtet blau.
Der leuchtet blau, genau. Did you know that? Ja, genau. Das. Also zum einen ist der Controller um ein wirklich vielfaches besser. Und da ist jetzt auch einfach nicht abzusehen, dass sich da in naher Zukunft nochmal was dran tut. Microsoft hat aber mit ihrem ganzen ewigen Hin und Her vielleicht auch ein bisschen zur Verwirrung gesorgt, dass man sich vielleicht auch denkt, warte ich doch nochmal ab, was sie noch alles ändern, bis ich mir die Konsole dann kaufe. Also
mir geht es einfach nur darum, die Aussage, ja, PlayStation ist ja viel wichtiger, dass man da upgradet, weil die PlayStation 3 ja so scheiße war und unsere 360 war so geil, deswegen kaufen sich die Leute keine Xbox One, ist meiner Meinung nach...
Na, wobei ich halt auch die nicht Theorie wirklich unterschreiben würde, dass einfach noch nicht so viele von der PlayStation, von der Xbox 360 zur Xbox One konvertiert sind, weil du da im Moment noch nicht so den Need für hast. Ob man den jetzt von der PlayStation 3, also ob man jetzt von der PlayStation 3 auf die PlayStation 4 gegangen ist, weil man das jetzt unbedingt musste, weil die PlayStation 3 so scheiße war, sei jetzt mal dahingestellt, sondern eher, es gibt einfach kein Argument, was dagegen spricht. Also wenn du jetzt die Möglichkeit hast, eine PlayStation 4 zu bekommen, ist es nicht so verkehrt, das zu tun. Bei der Xbox One, wie gesagt, gab es vielleicht noch den einen oder anderen Grund, der mich so ein bisschen davon abgehalten hat. Und da könnte zum Beispiel dann leider auch einer gewesen sein, dass ich einfach mir denke, ja, warum soll ich ein Kinect mitbezahlen, was ich nicht brauche? Ist eh klar, dass sie das irgendwann rausnehmen werden. Oder auch Microsoft ja mit der doch sehr frühen Preissenkung, was halt auch Panikreaktionen im Endeffekt sind. Oh, wir verkaufen nur halb so viel wie Sony. Wir müssen sofort handeln. Also einfach... Man denkt da scheinbar nicht lange genug, wobei die sind natürlich auch alle jetzt nicht auf den Kopf gefallen und sowas. Man tut sich da auch immer relativ leicht, wenn man hier auf dem Sofa sitzt und darüber abrantet. Aber einfach mal für mich auch als Konsument denke ich mir auch, kaufe ich jetzt? Die ist ja gerade 20 Euro billiger geworden. Warum wird die jetzt so schnell 20 Euro billiger? Vielleicht wird die nochmal 50 Euro billiger.
Das war ja der Grund, weshalb ich damals gesagt habe, das war der ungünstigste Zeitpunkt, die zu kaufen.
Ja. Weil nein. Ich habe sie ja auch
Preissenkungen kamen.
Ich habe sie genau zum gleichen Preis ja bekommen im Endeffekt. Aber mit das Titanfall Bundle wäre billiger gewesen, aber alles andere war ungefähr gleich teuer.
Aber ich finde das, was du sagst, wäre für mich jetzt auch eine Überlegung, weil was hat Titanfall jetzt gekostet als Bundle?
500
und davon ist 70 Euro das Spiel.
Ja.
Das heißt, ich zahle ja quasi, also wenn ich das jetzt kaufen würde, würde ich ja 30 Euro für das Kinect bezahlen, wenn ich so umrechnen würde. Ja. Das ist ja jetzt nicht viel. Das heißt, hier würde ich doch jetzt auch erstmal auf ein Bundle warten oder auf irgendwas. Aber
das gab's ja, das Bundle. Und das haben dann
für 400
jetzt. Ach so, okay.
Für den neuen, weil ich finde jetzt, dass ich mir sagen kann, jetzt habe ich 30 Euro gespart, in Anführungszeichen, dass ich das Kinect nicht dabei habe. Das finde ich jetzt keinen großen Deal.
Also
das
400,
du kannst das Titanfall Bundle kaufen und dann hättest du rein theoretisch 430
bezahlt. Genau, aber das gibt's ja auch nicht unbegrenzt. Es gibt jetzt aber ja auch für 444 die Xbox One mit Kinect noch, oder nicht?
Ja.
Also 50 Euro sind es dann ungefähr für.
Okay, also
sie suchen halt momentan händeringend danach, wie können wir irgendwie da gleichziehen, dass wir mit den Verkäufen irgendwie nachkommen. Ja, wie gesagt, dann finde ich es halt unpassend, da so einen rauszuhauen, der überhaupt komplett am Thema vorbei ist. Also
andererseits muss ich jetzt sagen, aus unserem Blickwinkel ist natürlich, sind jetzt vielleicht die in Anführungszeichen ein paar Euro mehr oder weniger vielleicht nicht so ausschlaggebend. Wenn ich aber jetzt gucke, wie zum Beispiel meine Kinder sich jetzt ja letztes Jahr zum Weihnachten die PlayStation zusammen erspart haben, für die kam es natürlich schon irgendwie auf jeden Euro drauf an. Und da macht es natürlich schon, also sagen wir mal, ist natürlich schon ein Killerkriterium, wenn das eine 100 Euro mehr kostet als das andere.
Ich denke, dass das der größte Grund war.
Ist das natürlich jetzt mal vergleichbar, dann sind andere Kriterien.
Ich denke, dass das der größte Grund war, weswegen es diese Diskrepanz gab. Es wollten unheimlich viele Leute, scheißegal, ob sie vorher eine 360 hatten oder eine PlayStation 3, viele Leute wollten dann eine Next-Gen-Konsole haben und hatten dann die Wahl, gebe ich jetzt 400 Euro aus oder gebe ich 500 Euro aus und bei der 500 Euro kriege ich eine Kinect-Kamera dazu und die ist leistungstechnisch momentan in allen Tests schlechter. Da haben sich viele Leute einfach gesagt, okay, ich habe jetzt nur einmal mein Geld, was ich ausgeben kann. Ich kann mir nicht beide kaufen, nämlich die PlayStation.
Und ich denke mal, Microsoft hat jetzt auch noch Glück, dass die PlayStation ja nach wie vor immer noch nicht so gut verfügbar ist.
Ja, sie rechnen jetzt damit im Sommer, dass sie dann den Markt bedienen.
Ja, aber wenn die jetzt die ganze Zeit gut verfügbar gewesen wären, dann wären die Zahlen vielleicht auch nochmal anders.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, was die realen Marktpreise sind. Ohne Kinect 3,99, mit Kinect ab 420.
Ja, okay.
420? Also, da braucht man sich doch gar nicht fragen, ob man die Kinect nimmt oder nicht, oder?
Ja, für 20 Euro finde ich es auch albern. Dann würde ich lieber, also wie gesagt, dann ist das jetzt schon wieder eher so eine Tendenz, wo man dann sagt, komm, dann wartest du mal, bis die im Bundle machen ohne Kinect für 320 mit Spiel oder irgendwas, für 420 mit Spiel oder irgendwie so in die Richtung, wo du quasi real dann nochmal weniger bezahlst.
Also ich bin jetzt halt ganz stark gespannt auf die diesjährige E3, die ja in zweieinhalb Wochen,
Anfang Juni auf jeden Fall, ja.
9. Juni sind die ersten Pressekonferenzen, deswegen ja so zweieinhalb Wochen. Was die da präsentieren werden, also gerade auch von der Microsoft-Seite, sie haben jetzt schon gesagt, dass das nächste Halo Ende 2015 kommt. Was jetzt so in der Zwischenzeit da die Zugpferde werden, die die Konsolen absetzen sollen.
Ja, aber der Preis runtergegangen. Spiele. Das ist das, worauf es
genau
noch ankommt jetzt. Jetzt gibt es keinen Euro-Unterschied mehr.
Was da rauskommt, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Halo wäre jetzt halt ein Knaller gewesen. Es kommt jetzt Ende 2015. Das heißt, das wird für dieses Jahr nicht mehr interessant sein.
Herbst 2015 habe ich gelesen. Mhm,
genau.
Genau, aber was ja noch auch gerumort wird, ist ja noch so eine Anniversary Edition nochmal oder
ja,
sogar gut, so.
Aber das kauft ja nicht die Konsolen. Also du kriegst ja nicht.
Das stimmt schon.
Ein Halo 2 Anniversary sorgt nicht dafür, dass die Leute die Xbox One kaufen.
Das stimmt schon. Ja gut, ein The Last of Us HD auch nicht. Also
nee, deswegen sage ich ja, das ist für mich jetzt auch kein. Deswegen bin ich ja gespannt auf die E3, was die da so präsentieren. Ich bin ja auch gespannt, was zu sagen, wann das Uncharted rauskommt. Vielleicht wird das ja auch auf 2015 gezogen. Mal schauen.
Also ich könnte mir fast vorstellen, dass das dass dieses The Last of Us HD, dass das auch einfach mal, okay, wir haben jetzt die Grafik-Engine für die PlayStation 4 und Content wird halt noch dauern dafür. Dann schmeißen wir doch einfach mal das alte Spiel da rein und weil es wird ja mit Sicherheit eh nur eine Iteration von dem alten sein. Die werden ja nicht wieder wobei komplett andere Architektur. Also die Frage, ob einfach die Uncharted Engine aufgebohrt für die PlayStation 4 jetzt ist oder ob es eine komplett neue ist. Ich denke mal, sie wird aufgebohrt sein.
Ja,
und damit hätte man wahrscheinlich dieses The Last of Us relativ günstig einfach mal auf die PS4 porten können. Nun ja. Ja, aber Microsoft hat es halt auch nicht geschafft, ein gescheites Kinect-Spiel mal zu bringen jetzt. Und das ist das größte Problem, weil sie sagen dir, die Kinect ist toll, die musst du haben, die willst du haben. Deswegen
musst du 100 Euro mehr bezahlen, aber Spiele haben wir dafür jetzt nicht so.
Richtig. Und dass dieses Kinect Sports, das ist das Einzige, was überhaupt da mal einigermaßen spürbar war. Man hätte vielleicht so in der Indie-Ecke noch ein paar ganz gute Spielideen dafür holen können. Und Bastian, glaub mir, du brauchst eine Körpergeräuschtaste. Hättest du einfach sagen können, dass du kein zweites Nunchuck hast, dann hätte ich eins mitgebracht. Wenn es daran scheitert. Aber es schmeckt. Das hört man.
Wenn du es schön gleichmäßig machst, dann ist das vielleicht so zum Meditieren ganz gut. Ja,
machen wir noch eine Sonderfolge raus. Also jedenfalls, wie gesagt, bald die Xbox 180 offiziell, auch ohne Kinect. Und ich habe ja lange drüber nachgedacht. Ich war ja böse erstmal, als wir es gemacht haben. Aber im Grunde genommen, ich meine, es kann eigentlich nicht schlimmer werden, als es jetzt ist, weil wirklich gute Ansätze für Kinect habe ich bisher eh noch nicht gesehen und ich glaube, die wären auch in naher Zukunft nicht gekommen.
Heißt die dann tatsächlich auch 180 oder?
Nein.
Okay. Hätte ja sein können.
Nein, 180 halt, weil sie immer wieder den 180 machen.
Ah, okay.
Und sich mit ihrer Aussage ein paar Wochen später um 180 Grad drehen.
Na, immerhin besser als 360 Grad.
Ja. Aber es gibt auch eine gute Nachricht noch aus dem Lager. Twitch und Co., also diese ganzen Multimedia-Dienste, die man im Moment auf der Xbox One ja auch nur mit Gold-Status nutzen kann, genauso wie auf der 360. Die werden bald auch ohne Gold-Mitgliedschaft möglich sein. Also Amazon Instant Video zum Beispiel und.
Und für die Amerikaner vor allen Dingen Hulu und Netflix. Ich denke mal, das waren auch Ausschlaggeber.
Genau. Und auch Twitch gucken geht dann eben ohne ein teures Live-Abo. Da ist ja auch nicht schlecht. Auch da vielleicht ein bisschen mit der Konkurrenz mitgezogen. Aber es ist ja letztendlich gut, dass es Konkurrenz gibt und dass der eine auf den anderen auch mal reagiert. Solange sie nicht vergessen zu agieren, ist ja alles gut.
Zu Twitch habe ich auch nochmal eine Frage. Da kann man noch anderen Menschen beim Spielen live zugucken, korrekt, oder? Was ist die Faszination daran?
Ich weiß es nicht. Ich finde auch manchmal, wenn man sich das so anguckt, das hat schon, also ich sag mal, ob du jetzt so ein oh Mario, ey.
Sorry, das war echt keine Absicht.
Ja, aber ja. Es ist halt auch relativ empfindliches. Ja, genau. Aber auch schön, dass es direkt daneben eingießt, weil auch das wird man da jetzt nicht so leise aufhören.
Man muss ja auch die Extreme des Mikrofons testen, Thorsten.
Ja, die sind auf jeden Fall nachher getestet, wenn Mario daneben gesessen hat.
Auf jeden Fall.
Kann ich denen dann eine Nachricht schicken, es wäre jetzt auch Mario approved.
Sehr schön. Zurück zu meiner Frage.
Nein, also es hat ein bisschen was von, ja hier so...
Voyeurismus.
Ja, ich finde es manchmal komisch, weil du die Menschen ja auch noch dabei siehst.
Ich sterbe 5 Minuten.
Was zur Hölle? Bastian, du guckst das schon mal öfter, ne?
Ja.
Warum tust du das?
Ich habe hier mal ein Beispiel jetzt gerade mal eben angemacht. Mhm. Lädt jetzt gerade ein bisschen langsam. Hab die Twitch-App ja auch auf dem iPhone, iPad, die übrigens sehr gut ist, weil du kannst das Video da drüben gucken,
mhm,
und hast dann hier den entsprechenden Chat dazu.
Ach so, das ist so eine geteilte App. Sozusagen.
Genau, du hast dann hier den Chat und drüben das Bild,
mhm,
was jetzt gerade noch nicht lädt. Also hier siehst du jetzt ja hier den Chat reinkommen.
Mhm.
Gucken wir, ob jetzt gleich ein Bild kommt. Also das ist zum Beispiel eins der Spiele. Shooter zum Beispiel macht relativ wenig Sinn, da zu gucken. Das ist, weil du siehst halt dann, okay, dass die geisteskranke Reflexe haben und das war's dann aber auch.
Technik, die begeistert. Um diesen Inhalt wiederzugeben, ist HDCP erforderlich. Ja.
Was versuchst du denn gerade?
Einfach nur Twitch-App laufen zu lassen.
Man könnte jetzt aber fragen, warum du kein HDCP hast, weil du hast einen Fernseher an deinem Apple TV angeschlossen. Da sollte eigentlich HDCP schon funktionieren. Was hast du da für ein Kabel genommen?
Das offizielle von Apple.
Da war keins bei.
Nein, man konnte von Apple dort eins kaufen.
Ach so, okay.
Und wo hast du es dran angeschlossen?
An den Fernseher. Und ans Apple TV.
Der sagt doch, ihr HDMI-Kabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen.
Wie kann man es denn ordnungsgemäß anschließen?
Der Fatih macht mal.
Probier's mal andersrum.
Was wolltest du denn jetzt eigentlich machen? Du wolltest nur Twitch starten.
Ja, genau.
Interessant ist, dass jetzt doch wieder was kommt.
Ja, der lässt immer ganz kurz, der lädt, dass er da jetzt abspielen will. Und wenn er dann abspielen will, dann...
Du hast dem Apple-Gott einfach nicht genug gespendet.
Es ist in HDMI 3 übrigens.
Hast du denn hier schon deine wöchentliche Opfergabe geleistet?
Der Computeranschluss.
Nein.
Doch. Basti, erzähl doch mal von deiner Faszination in der Zeit. Was fasziniert dich jetzt daran, dazu zu gucken?
Also es ist wirklich von Spiel zu Spiel abhängig. Du hast die World of Warcraft ist manchmal ganz witzig, weil die irgendwelche ganz witzigen Sachen da machen, die jetzt nicht Standard sind. Hearthstone gucke ich unheimlich gerne, weil du dabei halt lernst. Weil das ist ja das Kartenspiel von Warcraft.
Okay.
Und du siehst dann halt die Hand von denen und du siehst, welche Karten sie in welcher Situation spielen und warum sie spielen, wie sie sie miteinander kombinieren.
Mhm.
Da lernst du halt ein bisschen was dabei.
Also um dir Strategien anzuschauen,
genau,
wie die verschiedenen Spieler,
genau,
dort agieren.
Genau.
Das ist so. Und sagen die im Chat dann auch oder begründen die das auch schon mal?
Machen die auch schon mal, ja.
Also du kannst dann auch live mit denen chatten.
Ja, der Chat ist, das ist immer von Twitch zu Twitch Channel unterschiedlich. Manche sind so, dass du da eine Verzögerung von wenigen Sekunden hast.
Mhm.
Manchmal hast du da irgendwie 3 Minuten Chatverzögerung oder so.
Okay.
Das ist halt von Channel zu Channel unterschiedlich.
Wovon ist das dann abhängig? Also kann man das selber für sich einstellen, wenn ich das streame?
Das weiß ich, das hängt von der Streaming-Software, glaube ich, ab. Also das weiß ich nicht.
Okay.
Und also da lernst du halt was bei, wenn du das so machst. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Und andere Spiele. Es ist halt immer ganz witzig, da mal drauf zu gucken, wenn man sich überlegt, ein neues Spiel zu kaufen und man weiß noch nicht so richtig, ob ihm das gefallen könnte oder nicht, dann kann man da halt ein bisschen zugucken und gucken, was da, wie so das Spielgefühl davon ist und was da passiert oder wie sich das Spiel allgemein erstmal da verhält. Guck mal, der geht. Und da siehst du jetzt halt unten die Karten, die er in der Hand hat. Gut, ist jetzt relativ spät im Spiel, wo er nicht mehr so viel taktische Möglichkeiten hat. Und aber du siehst dann halt, was, welche Karte spielt er, in welcher Situation spielt er die.
Und da oben in der Ecke, dieses Video, das ist er selbst.
Genau.
Okay. Also das ist so die volle Überwachung beim Spiel.
Das, ja, das hat aber, das hat, also die Webcam hat jetzt nicht immer jeder dabei an.
Okay.
Also das ist so.
Kann man
manche haben es, manche haben es nicht.
Sieht man da auch mal Leute ausrasten?
Ja. Ja.
Da stelle ich mir dann schon wieder lustig vor.
Einen oben ohne Twitch.
Okay. Von einem
Mann. Aber relativ, nein, nicht von einem Mann. Der wurde wohl auch relativ schnell gesperrt.
Ja, die,
das Problem ist, die fallen dann auch relativ schnell auf, weil da doch sehr viele Viewer dann drin sind.
Wenn auf einmal da 10.000 Viewer auf einem sind.
Ja, du hast halt jetzt generell auch immer so Profilbilder oder sowas, wo du dir denkst, okay, ich kann hier nachvollziehen, warum da viele Leute diesen Stream aufrufen, ne? Und,
verstehe.
Ja, da kann ich mal kurz im Hintergrund was laufen lassen. Zu dem Thema, aber in der Zeit können wir schon mal...
Aber die Leute, die da ihre Spiele zeigen oder was auch immer sie da zeigen, die kriegen da jetzt kein Geld für oder so?
Doch.
Oh doch.
Okay.
Also die kriegen für die Werbung, die da läuft, Geld. Und du kriegst, wenn du voll, also du kannst einen Stream subscriben, das kostet 4,99 im Monat.
Mhm.
Und davon geht die Hälfte an den, der streamt.
Okay.
Also das heißt, dann kriegst du aber keine Werbung mehr angezeigt, oder? Wenn du das
ich machst. Glaube, du kriegst da keine Werbung. Und du hast halt Privilegien.
Mhm.
Und
aber ja. So an sich kann ich mir das kostenlos angucken.
Du kannst dir das kostenlos angucken, hast auch nur zwischendurch Werbung. Aber ja. Du, wenn du überlegst.
Es sei denn, du hast einen Adblocker, dann hast du auch keine Werbung. Ja.
Wenn du überlegst, dass da Leute 10.000, 15.000 Subscriber haben,
ja.
Ist das schon eigentlich ganz nett im Monat.
Das heißt, man kann, wenn man da erfolgreich ist, auch sein Geld mit
gibt's welche, ja.
Verdienen.
Ja,
und zusätzlich sind sie auch noch gesponsert ohne Ende meistens dann.
Ja.
Also dann kriegen die auch nochmal, dafür, dass sie eben dieses Headset tragen und dafür, dass sie eben dieses.
Verstehe.
Kriegen sie
so
auch
wie noch bei mal. Verschiedenen berühmten.
Also YouTube-Channels. Du kannst, ich sag mal, du kannst so, wenn du ein richtig guter Streamer bist, sowas wie Tauli oder Trump oder Criparian oder so, das sind so relativ bekannte. Oder Soda Poppin ist auch noch relativ bekannt. Die
großes Fragezeichen über meinem Kopf.
Auf jeden Fall, die würde ich sagen, die verdienen schon so zwischen 5 und 15.000 Dollar im Monat damit.
Davon kann man gut leben, würde ich sagen.
Na gut, die streamen aber halt auch jeden Tag. Ne, die sind
ja,
halt ist wirklich das ist wie ein Job. Also die
genau.
Streamen jeden Tag schon so 6 bis 8 Stunden.
Hast du die Taste gedrückt? Nein, wer hat denn gerade gehustet? Achso, gut, dann.
Das ging bestimmt zu mir rüber.
Ja, nee, dann passt schon.
Also ich guck's halt wirklich schon mal zwischendurch ganz gerne.
Ja, wobei, also ich verstehe halt auch so das nicht so wirklich.
Streamt ihr denn auch selber? Oder ihr guckt nur mal rein?
Ich habe das mal testweise gemacht. Aber mehr so, um einfach einem Kollegen ein Spiel zu zeigen. Hier, das ist ein sehr, sehr geiles Video zu dem Thema von gerade. Können wir im Hintergrund laufen lassen.
Okay. What she did.
Also im Endeffekt gar nichts.
Ist nur eine Minute lang.
Okay, also wir sehen gerade ein Video von einer Dame, die am Mischpult irgendwie ein paar Knöpfe drückt.
No. Und gut aussieht.
Jetzt kommt eigentlich das Beste zum Schluss.
Okay, was also, DJs sehen, was ich gesehen habe.
Genau, was sie gesehen hat, nee, was sie gemacht hat.
Genau, also DJs wer das Video sehen möchte, möge auf diese Kapitelmarke klicken, da sollte ein Link hinterlegt sein.
Das zu dem Thema oben ohne Twitch.
Was
hast aber die Erwartungen hochgesteckt. Bei allen, die jetzt da draufklicken.
Es ist kein Oboe-Video.
Wir sind noch nicht M-rated, sagen wir es mal so. Gut, ja, Halo 5 kommt irgendwann raus, hat es ja gerade schon gesagt.
Heißt Guardians. Halo 5 Guardians.
Genau.
Und ist soll dann gleichzeitig rauskommen mit der Serie. Mit der Halo TV-Serie.
Ja.
Wer macht die?
Steven Spielberg mit Schauspieler sind, glaube ich, noch nicht bekannt.
Hm. Könnte ja was werden.
Ja, ich bin noch ein bisschen, also ich freue mich schon drauf, ich werde auf jeden Fall reingucken. Ich bin nur noch ein bisschen skeptisch, das Halo-Universum hat für mich jetzt nicht so unheimlich riesiges Potenzial für eine Serie, die nicht nur für Gamer interessant ist.
Hm.
Also ja. Da sehe ich noch nicht so ganz das Potenzial in Storytelling, wenn es nicht darum geht, dass der Master Chief mal wieder die Welt rettet. Also
und die Erfahrung zeigt auch, dass die seltensten Filme was werden, die irgendwie ein Game als Grundlage haben.
Hm. Warum? Doom war doch toll. Oder Far Cry.
Ich hatte mich bei Doom so gefreut, als mir jemand davor gesagt hat, dass sie in dem Film eine Szene gedreht haben, die dann auch aus Ego-Shooter-Perspektive ist. Und da bin ich total gespannt drauf, wie die das umgesetzt haben. Und dann habe ich diesen Film gesehen und diese Szene gesehen. Und
ja.
Ja.
Genau. Gab's und Far Cry gab's auch mal einen Film, oder?
Mit ja.
Til Schweiger sogar.
Ja, und sowas, der war, ich habe ihn nicht ganz gesehen. Nein.
Aber König der Überleitung, es wurde ja auch Far Cry 4 offiziell angekündigt.
Ja, auf eine sehr merkwürdige Art und Weise. Also ich find's, so kündigt man kein Spiel an, meiner Meinung nach.
Wie wurde es denn angekündigt?
Es wurde angekündigt, es kommt ein neues Far Cry und dann ungefähr eine halbe Bildschirmseite Text. Also in der Form ungefähr so wie das, was du jetzt da hast, ne?
Mhm.
Es geht hier grob um das, grob um das, grob um das und eine große Pre-Order-Seite.
Das reicht also neben der Pre-Order-Seite.
Es gibt dann nur noch eine große, wenn du auf die Homepage davon gehst, das ist eine große Seite mit Pre-Order. Kaum Informationen zum Spiel. Hauptsache es bestellen schon mal die Leute. Du siehst da zwei Pre-Order-Goodies, wo du überhaupt keine Ahnung hast, was ist das jetzt gut, was ich da bekomme, wofür ist das überhaupt? Und nicht ein Video, nicht ein Trailer, nicht nix.
Vielleicht Null. Ist das ja so eine Art Crowdfunding.
Also wirklich nix.
Schauen erstmal, wie viele Leute es bestellen und dann bringen sie es vielleicht raus.
Das war schon extrem gut, bei Halo war es ähnlich, aber bei Halo war es eher so, sie zeigen auf der, das war auch wieder so ein klassisches Beispiel für Microsoft und wie gut sie darin sind, Messages rüberzubringen. Sie zeigen ein Halo-Video auf der Konferenz.
Mhm.
Sagen dann danach, ganz wichtig, das ist nicht das nächste Halo-Spiel. Das ist nicht das nächste Halo-Spiel. Es ging einfach nur generell darum, dass wir hier Halo
wollten nur mal auch Halo. Wir wollten auch mal Halo sagen.
Halo. Kurze Zeit später, ich glaube einen Monat später oder zwei Monate, kommt nochmal, okay, das war doch Halo 5. Und jetzt, ein Jahr später, heißt es auf einmal, übrigens, Halo 5 wird dann Guardians heißen und kommt dann erst 2015 irgendwann. Also auch wieder vor der E3 noch präsentiert. Sie wollen ja irgendwas Großes noch zu Halo auf der E3 sagen. Ich bin ja gespannt.
Ja, wahrscheinlich wird das aber genauso was sein. Es gibt jetzt auch Halo 2 Anniversary Edition auf der One und es gibt vielleicht noch irgendwelche anderen Halo-Teile auf der One. Keine Ahnung. Dass sie da auch irgendwie nochmal alten Scheiß in neuen alten Wein in neuen Schläuchen servieren wollen.
Ist eigentlich schon das Dingens draußen. Sie wollten doch dieses Spiel, was es ursprünglich nur für Surface gab, wollten sie doch für Windows und für Xbox 360 rausbringen.
Halo,
hieß
Wave,
das, Halo
nee,
hieß
Wavepoint das ja war das nicht, Halo.
Das ist von der Top-Sicht so, ja, Halo was. Irgendwas, Halo.
Wissen wir nicht.
Das wollten sie rausbringen für PC und Konsolen, meine ich.
Also ich wüsste jetzt nicht, dass es...
Halo ist. Spartan Assault oder so?
Kann das sein,
Spartan,
ja.
Irgendwas.
Ja.
Gut. Who knows.
Aber welchen Far Cry-Teil hat jemand gespielt hier? Du gar nichts?
Ich glaube, den ersten.
Wir haben den ersten durchgenerdet.
War das nicht auf dem PC?
Auf dem PC, ja.
Auf dem PC mit der guten Grafik.
Da hat man noch Ego-Shooter auf dem PC gespielt. Das war kurz bevor.
Das war gut.
Ich glaube, war der dritte Teil eines Spiels, wo wir gerade über den Film gesprochen haben, war das initiiert? Nee, ne?
Es ist es auf jeden Fall jetzt nicht mehr.
Okay, also Doom 3 kam ja kurz danach raus. Und das war ja so die Überraschung, fand ich, dass das Ding fast eine bessere Grafik als Doom 3 hatte irgendwie. Und Doom 3 war ja so, das, da hat man darauf gewartet wegen der geilen Grafik. Und dann hat man Far Cry gespielt und das wurde ja immer düsterer und das war richtig geil.
Das, also eine der geilsten Geschichten überhaupt, hat mir mal ein Kollege erzählt, bei Far Cry ist das passiert. Und zwar gibt's da zum Ende hin so eine Szene, wo man über so ein Feld laufen muss, um Ende in so einen Bunker reinzukommen. Und da gibt's Gegner, die unsichtbar sind. Mhm. Und nur wenn man so eine Brille aufsetzt, kann man die sehen. Und er ist halt gelaufen, hat halt Schutz gefunden in so einem Hubschrauber, abgestürzten Hubschrauber, und wollte nur, hat sich dann gedacht, es gibt ja hier diese Unsichtbaren, und wollte schnell die Brille aufsetzen, um zu gucken, wo er jetzt weiterlaufen kann. Hat die Brille aufgesetzt und genau in dem Moment war genau vor seinem Gesicht einer von diesen Unsichtbaren. Die war genau in dem Moment genau vor ihm. Er hat gesagt, er hat das Headset vom Kopf runtergerissen, runtergeschmissen und ist so einen Meter zurückgerollt vom Tisch weg, weil er sich so erschrocken hat.
Ja, das glaube ich.
War das nicht auch eines der ersten Games, die so richtige Physics hatten, wo so die ganzen Gegenstände auch durch die Gegend
fliegen konnten? Also das hatte es, war jetzt nicht das erste, aber das hatte es auf jeden
Fall. Ja, eines der ersten, da erinnere ich mich noch so ganz dunkel dran. Und
es war das erste Spiel, also wo es eigentlich mit am bekanntesten für war, es war das erste Spiel, wo was eine richtig, richtig krasse Wasseranimation und so generell wie das Wasser gemacht war.
Mhm. Aber was sie da geschafft haben, was ich halt sehr cool fand, obwohl es ja am Anfang eben diese tropische Insel und die Farben alle quietschbunt und eben das schöne Wasser und so, und war natürlich trotzdem, jetzt hast du halt, bist halt da rumgerannt, hast Leute erschossen, aber es wurde halt immer düsterer und du bist halt nicht nur auf dieser Insel rumgerannt. Und das habe ich selten in so einem Spiel so gut erlebt, dass du wirklich der Anfang des Spiels und das Ende des Spiels, wenn das miteinander vergleichst, dann würdest du gar nicht denken, das ist das gleiche Spiel. Also einfach so abwechslungsreich. Das war richtig, richtig gut. Und ich anderen Teile waren dann aber irgendwo nicht mehr ganz so Hammer, ne?
Also ich habe Far Cry 1 auch durchgespielt damals, habe Far Cry 2 einige Zeit gespielt, aber fand's halt auch nicht so toll. Far Cry 3 habe ich noch auf der PlayStation 3, dank PlayStation Plus. Und werde das auch noch irgendwann spielen, das soll ja wirklich sehr gut geworden sein. Und ja, Far Cry 4 jetzt, wie gesagt, gibt's eine große Pre-Order-Seite.
Ja, immerhin. Mehr braucht man heutzutage ja nicht mehr für ein erfolgreiches Spiel.
Bestellen Sie jetzt.
Genau. Kurz noch der Hinweis, falls jemand gerade noch Diablo 3 spielt und das bis zum 22. Mai hört, es gibt gerade doppelt Legendaries.
Was bedeutet das denn?
Das bedeutet, dass doppelt so häufig ein Legendary droppt.
Ach so, ich dachte, es gibt doppelte Legendaries.
Nein, Entschuldigung. Es gibt halt eine doppelt so hohe Drop-Chance auf Legendaries. Aber das führt trotzdem nicht dazu, dass wir spielen, weil wir gerade leider sehr viel Zeit in ein anderes Spiel aus dem Blizzard-Universum rein.
Ich würde da jetzt nicht das Wort leider vorsitzen.
Dachte, du wolltest
in meinem
jetzt
Fall ist es leider, weil es doch ein ziemlicher Zeitfresser wieder ist. Naja, aber das einfach mal so aus der Spielecke.
Ich habe ja noch eine kleine Sache zu spielen. Zum Thema Quizduell. Ich weiß nicht. Spielt das jemand von euch?
Ich habe das alles.
Oder ist es zumindest ein Begriff?
Als es gehypt war.
Alles, ich habe es gespielt, als es noch nicht gehypt war.
Ja. Also. Als es gehypt war, als es jeder
und,
gespielt hat.
Als es noch nicht jeder gespielt hat, da habe ich
Bastian, dann ist es durch.
Da habe ich das ein bisschen gespielt, aber ich habe auch immer nur generell, war meine Regel bei Quizduell, ich habe immer nur gespielt, wenn ich herausgefordert wurde. Ich habe nie irgendjemanden herausgefordert, sondern immer nur, ich war immer nur der, den man versucht hat zu schlagen.
Ja, ich hatte da auch eine relativ kurze Phase, ich glaube, aber als ich das angefangen habe zu spielen, da waren das auch schon irgendwie 8 Millionen Spieler oder so. Und jetzt hat es die App ja sogar ins Fernsehen geschafft.
Ja, was ich
wirklich geschafft ja scheinbar nicht, ne?
Zumindest.
Achtung, Mario, du hast gar kein Mikrofon mehr am Kopf.
Gar nicht mehr?
Nee.
Ist aber komisch.
Man hört dich gar nicht mehr.
Kann man mich jetzt hören? Also ich höre mal.
Er hörte sich aber sehr weit, also ja, passt.
Ja, gut. Erzähl weiter, Mario.
Ich
assistiere hier mal kurz.
Aber davor. was heißt jetzt hier weiter? Das war ja, ist ja jetzt scheinbar dieser Versuch, Fernsehen und App zusammen zu verschmelzen oder die Zuschauer mitwirken zu lassen, ist ja doch leider gescheitert. Ja,
das erste, was ich darüber gelesen habe, war schon der beste Kommentar überhaupt, zwar App gekackt.
Auf Bild.de oder wo?
Glaube, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber App gekackt.
Auf Twitter gab es da, glaube ich, sehr, sehr viele dieser Kommentare. Also es fing ja schon damit an, dass es da irgendwelche Denial-of-Service-Attacken gab oder was auch immer, oder ein Hacker, der dann das verhindert hat, dass ja die Zuschauer von außen mitspielen konnten über die App. Also sollten irgendwie 150.000 Leute angeblich sich da registriert haben, die dann da mitspielen wollten gegen ein Team, was im Studio saß. Und ja, das ist dann erster Instanz absolut gescheitert.
Ich fand nur, was der Kommentator gesagt hat, so geil, weißt du, wo er gesagt hat, ja, es soll sich doch bitte der melden, der das jetzt gemacht hat. Und er wird den gerne in die Sendung holen. Er müsste auch keine juristischen Sachen hier befürchten oder sowas. Natürlich nicht, natürlich nein. Die laden ihn einfach so ein.
Im Strauß Blumen.
Er hat mal eben die komplette Sendung da lahmgelegt und natürlich meldet er sich. Natürlich ruft er da an. Und sagt, ja, ich war's.
Mit Sicherheit. ja, es gab wohl mehrere Versuche, aber bisher hat es nicht funktioniert, wirklich dann das Team im Studio gegen sozusagen die ganze Zuschauerzahl spielen zu lassen. Die ARD arbeitet irgendwie immer noch daran, aber...
Aber mal wirklich so gefragt, was ist die Motivation, sowas zu tun?
So eine Zuschauerzahlen zu machen, also, oder den Quote oder den Angriff zu machen.
Den Angriff zu machen. Was ist die Motivation?
Vielleicht möchte der einmal in die Presse kommen.
Ja, aber da hat er ja nichts von.
Keine Ahnung.
Da hat er
also, was hast du davon, irgendwo Steine auf die Gleise zu legen? Oder was auch immer.
Gut, aber das ist ja was einen viel geringeren Aufwand mit sich bringt, als also das ist ja, gut, ja wirklich.
Wer weiß, öffentlich-rechtliche haben eine Internetseite gebaut. Also wahrscheinlich ist der Aufwand der gleiche.
Ich glaube halt schon, dass er dafür ein gewisses Know-how gebracht hat und auch einen gewissen Aufwand betreiben musste. Es ist jetzt nicht so, dass es die höchste Kunst des Hackens gewesen wäre, aber es ist schon so, dass er auf jeden Fall da Aufwand reinstecken musste. Und da denke ich mir halt, wenn sich jemand diesen Stress antut, mit welchem Hintergrund? Also wo...
Tja, um einmal den großen Moment zu haben, auch wenn er natürlich nicht in seiner Person als Name genannt wird, aber er weiß halt, er war's und fühlt sich dann ganz toll.
Also ich verstehe halt die Motivation dahinter nicht. Ich meine, mir war es relativ egal, weil ich diese Sendung auch für total bekloppt hielt. Aber ich verstehe halt diese Motivation nicht.
Da fragst du die Falschen, Basti.
Ich kann es ja jetzt sagen, ich war es.
Oh. Warum hast du es getan?
Ja, ich weiß auch nicht. Mir war langweilig.
Auf welchem Sender war das eigentlich?
Auf ARD.
Ach schade, also wäre es jetzt RTL gewesen, hätte ich es dir gegönnt. Da hätte ich dahinter sogar noch mitgemacht. Aber
auf einem Sender, wo wir alle für zahlen.
Richtig,
umso schlimmer. Ob das wollen oder nicht.
Gut.
Also wie gesagt, ich verstehe den auch nicht.
Gab es sonst noch irgendwelche Sachen, die uns in den letzten Wochen beschäftigt haben in den Nachrichten?
Ja, ich fand jetzt, ich weiß nicht, ob da jemand mit oder den kennt oder das verfolgt. Vielleicht du den Sprecher von Google, den Stefan Keuchel oder auch Fischkopf auf Twitter genannt. Oder den Twitter-Name halt.
Gelesen habe ich den Namen schon mal.
Ja, ich habe halt, oder ich verfolge halt seinen Tweet und fand es immer interessant, weil er sowohl halt persönlich eben, als eben auch vor allen Dingen von Google eben viel verbreitet hat, weil er eben Pressesprecher von Google Deutschland war und dann schon vor einiger Zeit ankündigte, er würde damit aufhören. Er wollte mal so ein Sabbatjahr machen, ein Jahr lang nichts machen. Und jetzt, was ich jetzt ganz interessant war, dass er jetzt eben letztens postete, er hätte jetzt halt auf seine Ankündigungen, hat er wohl viele Angebote gekriegt und fängt jetzt bei MyTaxi an, die ja auch schon jetzt ab und zu mal durch die Presse gegangen sind.
Ja, die App, die habe ich auch schon ein paar Mal benutzt.
Genau, Thorsten ja auch. Und das war jetzt, aber da waren ja mal so, gab es ja mal so, ja, dass die... relativ viele Prozente auf einmal haben wollten und dann wieder zurückgerudert sind und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall fand ich es ganz interessant, dass der jetzt da seinen Posten von Google verlassen hat nach, ich glaube, 10 Jahre und jetzt sowas Neues macht.
Da gehört man ja schon fast zum Equipment heutzutage, ne? Nach 10 Jahren. Mhm. Ja, ist Ist natürlich die Frage. Ich kenne ihn jetzt nicht wirklich. Keine Ahnung, ob die Ankündigung, ob er wirklich ein Sabbatjahr machen wollte, wenn man das so von außen hört und nicht viel weiß, oder ob er das gemacht hat, um Werbung für sich zu machen. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen.
Ja, das weiß ich auch nicht, was dahinter steckt.
Aber scheinbar war das Angebot dann so gut, dass er dann doch wieder auf sein Sabbatjahr erstmal verzichtet hat.
Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was da jetzt so kommt, wie sich jetzt auch seine Tweets verändern werden, eben nicht mehr in der Rolle als Google-Sprecher. Mal gucken. Also ob es vielleicht auch einen Nachfolger gibt, der diese Stelle vielleicht wieder genauso gut übernimmt.
Ich habe da habe ich jetzt für mich wirklich, ist jetzt nicht auf den Google-Menschen bezogen, aber es passt super dazu. Da habe ich für mich gemerkt, manchmal sollte man auch wirklich einfach Vertrauen haben, dass wenn irgendwo jemand geht, der wirklich was drauf hatte oder wirklich interessant war oder lustig war oder was auch immer, dass wenn einer nachkommt, das nicht unbedingt schlechter sein muss. Also, wo ich das jetzt gemerkt habe, ist bei Blizzard hat der Ghostcrawler aufgehört. Der war unheimlich bekannt, der war auf jedes Mal auf der BlizzCon in den Panels hat er oben gesessen, der war auf Twitter sehr, sehr aktiv, der war der absolute Ansprechpartner, immer wenn es um irgendwelche Klassenfragen und ähnliches ging und um Mechaniken und so. Unheimlich sympathischer Kerl. Und dann hat der halt aufgehört und gesagt, er geht zu Riot Games, das sind die, die League of Legends machen. Da habe ich auch zuerst gedacht so, oh, ist echt schade, weil der war ein super Typ, hat sich so um die Community gekümmert. Und der Name, der dann da auflauf, wer sein Nachfolger war, war jetzt nicht so super bekannt. Und den habe ich jetzt mittlerweile schon in 3-4 Interviews gesehen, habe die Twitter-Sachen von dem verfolgt. Und der macht das anders, aber auf seine Weise auch super. Also ist wirklich von der Qualität her nicht schlechter, als es vorher war. Es ist einfach anders. Also er reagiert ein bisschen anders und er schreibt auch ganz anders und er hat auch andere Ansichten. Aber qualitativ gleich geblieben.
Manchmal, glaube ich, ist es ja auch nicht die eine Person, sondern die ist quasi nur nochmal der Sprecher für ein ganzes Team, was dahinter ist, die letztendlich sich um diese News und diese Sachen halt kümmern.
Da übrigens nur, was ich jetzt gerade angesprochen habe,
was machst du denn da? Du bist bescheuert, verschiebst du irgendwas?
Ich hab ein bisschen Trollerloll gemacht.
Pass bloß auf, was du da machst. Du sagst.
Er nimmt gerade Rache dafür, dass du da dran geklopft
hast. Das ist aber unfair. Das hat wirklich Konsequenzen, was du da machst. Der spielt hier mit meinem Clash of Clans Account.
Jetzt wird aber ernst gemacht.
Weil ich ihm mein iPad geliehen habe, damit er die Titel hier lesen kann.
Ist alles gut. Ich hab nichts gemacht.
Wenn du da irgendwas verschoben hast. Das geht gar nicht.
Jetzt muss er direkt mit seinem iPhone schnell einloggen.
Da sterben Menschen, Thorsten.
Ja, aber wirklich. Das ist kein Spiel. Hallo, ich spiele das schon.
Gut, also auf jeden Fall, The Watcher ist auch.
Nee, nicht The Watcher, um den ging's gar nicht.
Achso,
sondern ist Celestalon.
Achso.
Das ist nicht gut, wenn man zwischendurch spielt, Thorsten.
Entschuldigung.
Also auf jeden Fall, wie der seinen Job gekriegt hat, fand ich halt extrem witzig. Der hat, der war früher, ganz normal WoW-Spieler und hat halt, bei vielen Sachen da so Spreadsheets mitgemacht und hat, wenn es darum ging, muss eben kurz warten, bis die beiden mit ihrem
Spiel. Was hast du denn jetzt da gemacht? Was hatte ich denn überhaupt gemacht?
Du hast da irgendwelche Blumen dahingesetzt.
Ich hatte dir ein paar Blumen dahingesetzt.
Ja, die habe ich jetzt erstmal wieder halt gemacht.
Freu dich doch, dass ich dir ein paar Blumen in dein Spiel setze. So, Basti, Entschuldigung, Basti, aber du bist das ja auch gewöhnt.
Ich bin's gewohnt. Das ist
Kindergarten.
Ja, genau. es ist auf jeden Fall so, dass der eigentlich ein ganz normaler Spieler gewesen ist und aber immer mitgeholfen hat bei so Spreadsheets, wenn es darum ging, irgendwas zu berechnen. So dieses Re-Engineering, wenn die versucht haben, rauszukriegen, wie funktioniert Crit-Wertung oder wie funktioniert irgendwas und dann da eigene Spreadsheets zu bauen. Und dann kam es irgendwann dazu, dass wir das Gefühl hatten, dass die bessere Spreadsheets haben, als die Blizzard selbst haben. Und dann hat er einfach mal aus Spaß so einen Forum-Post eröffnet, weil ihn das immer so aufgeregt hat, wo drin stand, want to buy, job at Blizzard, to make better spreadsheets. Und am nächsten Tag hat er eine PM, wo drin stand, hi, I'm Ghostcrawler, I'm interested in your ideas, let's have lunch. Und dann sind sie essen gegangen und danach hat er den Job.
Ja, ist ja geil.
Also eine sehr geile Art, an den Job zu kommen. Und deswegen ist er mittlerweile Lead Technical Architect da und gibt dann Interviews und vielleicht eine witzige Geschichte.
Ja, so geht's. Aber wir waren gerade.
Wie sind wir denn jetzt da drauf gekommen, ja?
Du hast gefragt, ob es noch was anderes in letzter Zeit gab, was.
Das ist aber nicht in letzter Zeit gewesen.
Naja. Ja, doch, wir sind über den Pressesprecher da drauf gekommen.
Genau.
Das schmeckt fast wie Felix, Thorsten.
Bastian.
Bastian packt die Beefies aus.
In XXL.
Wer hat denn das mit Google Glass hier reingeschrieben?
Das war ich. Genau. Ich habe gelesen, dass man jetzt Google Glass in den USA kaufen kann. Für $1,500 plus Steuern. Und Google verkauft es ausdrücklich als Testgerät. Also für ein Testgerät $1,500 auszugeben, halte ich ja auch erstmal für so ein bisschen fragwürdig.
Also bei mir ist nach der anfänglichen Euphorie damals, als sie es vorgestellt haben, ist die Luft irgendwie raus. Ich finde es jetzt nicht mehr so spannend.
Ja, ich kann mir da immer noch kein Urteil drüber bilden, ob ich das gut finde oder schlecht finde. Ich würde so ein Ding gerne schon mal ausprobieren, einfach nur mal, um zu wissen, was man damit überhaupt machen kann. Ob das überhaupt irgendwie einen vernünftigen Anwendungsfall hat.
Also ich glaube, ich würde es auch mal gerne ausprobieren, aber das wäre es auch schon. Also nach 2-3 Tage Spielen, Drang, hätte ich, glaube ich, keine Lust mehr damit viel zu machen. Also ich würde ja nicht dauerhaft damit rumlaufen.
Ja, Michael, du kannst ja jetzt für $1,500 eine kaufen.
Wie würdest du reagieren, wenn du gerade auf irgendeiner öffentlichen Toilette wärst und jemand kommt rein und hat Google Glass auf?
Würde ich fragen, ob ich auch mal aufhaben darf. Ich würde mal vor die Hände waschen, würde ich sagen.
Und du meinst so etwas auffällig zu dir rüber aufs Pissoir schaut.
Genau. Jetzt wissen wir schon mal, was du für einen Anwendungsfall hättest, Basti.
Ja, ich weiß es nicht. Das ist wieder so typisch deutsch.
Also die
immer das Schlechte sehen.
Ich sehe nicht immer nur das Schlechte. Nur ich finde, man sollte das Schlechte nicht ignorieren.
Nee, das ist schon
richtig. Alles schlecht.
Aber es kann auch jemand mit dem Smartphone einfach auf die öffentliche Toilette rennen und da wild Fotos machen. Dann würde es ihn auch verprügeln.
Ja, aber das andere ist ja, das eine ist ja offensichtlich, dass er was rausholt und was macht. Ja. Das andere ist ja einfach eine Brille, die er aufhat.
Ja, die leuchtet aber, wenn sie aufnimmt, glaube ich.
Aber das kann ja gehackt werden, wie wir ja auf dem 30C3 gehört haben.
Und wer würde denn sowas machen?
Ein Anwendungsfall ist ja auch das Google Now. Letztendlich, dass Google dir halt irgendwas sagt. Und mittlerweile ist es ja schon auf dem iPhone auch lauffähig, das Google Now. Wenn ihr die Google Search Apps habt. Ich habe ja zum Beispiel bei meinen Benachrichtigungen sehe ich zum Beispiel hier als allerletztes, dass heute der Podcast ist und um wie viel Uhr es jetzt Zeit wäre, loszufahren. Mittlerweile funktioniert das ja auch schon auf dem iPhone, was jetzt ja am Anfang.
Achso, das ist so ein bisschen so wie Apple, der auch im Kalender sagt, irgendwie dein heutiger Weg zur Arbeit sind irgendwie 25 Minuten oder sowas.
Genau, und das hat okay. Google ja, weiß nicht, ich denke mal, die hatten es schon vorher. Auf jeden Fall auf allen Android-Geräten läuft es ja, ist es ja schon sehr stark integriert. Mhm. Und hier ist es eben auch, wenn du einfach diese Such-App nimmst und siehst du ja auch schon, also der guckt jetzt in meinem Kalender und weiß dann, wann ich losfahren soll. Und ich kann das jetzt mittlerweile, das konnte ich eben am Anfang nur auf Android-Geräten, aber mittlerweile über die Google Search App ja auch nutzen. Das zeigt mir ja alles Mögliche hier an. Ich benutze Erinnerungen, irgendwie lange ich jetzt brauchen würde, bis ich nach Hause fahre, sonst irgendwas. Was benutzt du Google nicht?
Ich benutze das zu wenig, diese ganzen Dienste. Ich benutze auch keinen Google Kalender, also.
Okay, das ist natürlich jetzt der Unterschied. Ja. Also, wenn du die Sachen schon mal da hast, so wie ich, dann ist es quasi sehr naheliegend, daraus noch Informationen zu generieren. Und das wäre eben auch, wenn du die Brille hättest und du würdest den Kalender nicht nutzen und du würdest verschiedene andere Dinge da nicht nutzen, dann würde dir eben im Prinzip auch eine Funktionalität fehlen.
Ja, also es ist schon wahrscheinlich auch recht stark mit den ganzen Diensten.
Ja, und nur um jetzt da mal ab und zu einen Film oder ein Video zu machen oder Fotos zu machen.
Ja, das sind ja so eher so diese ganzen Hipster-Anwendungen, ne? Weiß ich nicht. Aber da sie ja hier in Deutschland gar nicht verfügbar ist, müssen wir uns da ja keine Gedanken darüber machen.
Ja, wobei das ja jetzt auch nicht so schwer wäre. Wenn du die $1,500 ausgeben würdest, dann würdest du auch noch einen Weg finden, über diese Paketdienste, die in Amerika kaufen, für ein bisschen Geld mehr das Ding hier auch hinzukriegen. Bist du so gerne eingeladen?
Also in dem Fall.
Na, du darfst dann auch wiederkommen und darfst hier berichten, wie dein Leben mit Google Glass verlaufen ist.
Wenn ich dann noch fähig bin, hierher zu kommen und mich nicht schon 1000 Leute verprügelt haben. ich glaube, in dem Fall werde ich nicht zu den Early Adoptern gehören.
Gehörtest du denn zu den Early Adoptern, die macOS 10.9.3 schon installiert haben.
Oh ja.
Und hat dich auch dein User-Folder verlassen, oder?
Nee, aber mich hat mein äußerst zuverlässiger Safari so ein bisschen verlassen. Wobei im Moment scheint er wieder zu funktionieren. Vielleicht ist es auch doch nicht auf das Update zurückzuführen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber...
Hast du denn das Aktuelle noch hinterhergeschoben oder ist das nur für iTunes?
Was ist denn das Aktuelle?
Nee, die haben mir jetzt nochmal, ich glaube gestern...
Das war, glaube ich, nur für iTunes.
Oh, dann muss ich ja direkt 11.2.1
rausgebracht. Weil? Und ich weiß nicht, hat das nicht auch mit dem User-Folder zu tun? Ist das
ja,
schon
das ist für den User-Folder.
Genau, aber das ist schon
Michaels
das
Problem Update ist vom ja, Update. Michaels Problem war ja, dass der Safari immer abgestürzt ist.
Genau. Ja, nicht der Safari. Es war,
und hier
es
diese,
war immer ein einzelner Tab, wo ich dann nicht mehr wirklich drin navigieren konnte. Also nicht mehr vor- oder zurückgehen konnte oder was auch immer, ne? Aber das scheint sich jetzt irgendwie wieder so ein bisschen rausgearbeitet zu haben. Aber ich werde mal direkt hier so ein Update noch laden.
Der, wer nutzt denn noch den Safari am MacBook? Du, Thorsten, ne?
Ja, auf dem MacBook, Mac. Ja, auf dem iMac nicht.
Da gibt's was anderes?
Ja, leider
ich benutze
ja.
Mal den Chrome.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch Chrome benutze. Ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie ist der Schmerz noch nicht so groß gewesen.
Also mit Safari an sich bin ich recht zufrieden. Es gibt da jetzt nichts irgendwie, was ich da jetzt vermissen würde. Aber gut, wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so bei den Google-Diensten so tief drin. Deswegen vielleicht böte mir da der Google Chrome ja noch mehr Vorteile, wenn ich denn
also glaub,
mehr Dienste davon nutzen würde.
Keine also Ahnung. Das ist, glaube ich, bei mir nicht der Grund, warum ich den nutze, sondern ich habe mich einfach schon vorher dran, also schon lange Zeit vorher dran gewöhnt. Vielleicht noch zu PC-Zeiten. Und hab ihn dann so mitgenommen und wollte auch zwischendurch irgendwann bei irgendeiner Keynote, habe ich gedacht, jetzt versuchst du es mal im Safari, hab's ein bisschen ausprobiert, aber bin dann doch auf dem gewohnten hängen geblieben.
Ja, also Chrome nutze ich auf meinem Firmenrechner unter Windows. Also da habe ich mir jetzt keinen Safari oder irgendwas installiert. Das
aber dann hast du ja gut zu abwägen.
Vergleich. Ja, also so an sich mit dem Chrome unter Windows kann ich auch gut arbeiten. Der funktioniert halt, ne?
Dann hat Bastians Lieblings-App ein Update gekriegt, die Podcast-App.
Benutzt du die?
Jetzt kannst du da auch im Auto die Podcast-App nutzen.
Mit Sprachsteuerung. Jetzt kannst du sagen, Siri, spiel die letzte Folge von Nerdic Talking. Hast du ja auch gemacht und deswegen...
Was wahrscheinlich auch immer und hundertprozentig funktioniert.
Selbstverständlich.
So toll wie Siri ist. Siri ist das Kinect des Apples, oder?
Sprachsteuerung ist total cool, wenn es funktionieren würde.
Ja.
Ja, wobei Siri funktioniert aber schon tausendmal besser als das, was so im also Auto eingebaut ist.
Na, Moment, die beste Sprachsteuerung, die ich bis jetzt erlebt habe, war die in dem alten Golf von mir. Also die in dem Vorgänger von dem, den ich jetzt habe. Die war echt geil. Da konntest du wirklich eine Adresse einfach sagen. Da konntest du sagen, hier, was weiß ich, irgendeine Straße und den Ort dahinter und hat geklappt.
Also in diesem Audi-Ding ist jetzt halt so, ich sag, ruf Bastian an, also anrufen Bastian Gräfe, dann hat sie zwei Nummern zur Auswahl. Sagt mir dann die Zeile bitte. Ich sage Zeile 2. Es gibt, wie gesagt, nur 2 zur Auswahl. Und sie sagt dann Zeile 3. Diese Zeile ist nicht vorhanden. Die Zeile bitte. 2. Zeile 3. Diese Zeile ist nicht vorhanden. Ich meine, hallo, ja, also.
Das ist aber von Audi eine eigene Sprache.
Ja, ja, klar.
Okay.
Ja, ist nicht weil Siri hands-free.
Das ist der einzige Fall, wo Siri meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. So, das Anrufen irgendwie.
Also ich finde, sie funktioniert da ganz gut. Es funktioniert ganz gut. Die Frage, habe ich eine Nachricht von so und so, funktioniert auch ganz gut während der Autofahrt.
Und ganz selten funktioniert es auch, wenn man eine Nachricht beantworten will. Man muss schon deutlich sprechen, aber so sage ich mal 90% klappen auch. Das ist nämlich auch im Auto, habe ich das auch schon.
Genau, mal, und gerade dann willst du ja keinen Roman diktieren, sondern sagst einfach, bin später zu Hause.
Ja, irgendwie
dann
sowas,
klappt das schon. Ja, das finde ich auch ganz gut.
Ja, da ist noch viel Luft nach oben.
Gut, Luft nach oben ist immer.
Thorsten, was kaufst du dir denn bald Neues?
Nee, ich kaufe mir das nicht. Ich habe ja noch ein Fragezeichen dahin gemacht.
Michael, aber erst noch was anderes. Du hast mich jetzt letztens bei Foursquare hinzugefügt.
Ja.
Bist ja wahrscheinlich auch der Einzige, der das hier nutzt.
Ich bin im Swarm.
Ich nutze sowas nicht, nein.
Ja, bist du jetzt, hast du jetzt, weil die ja jetzt diese Swarm-App noch rausgebracht haben, bist du darauf umgestiegen oder hast du es schon installiert?
Ich habe das gestern installiert, weil ich gelesen habe, dass wir drüber sprechen wollen.
Also ich hatte mir auch überlegt, ob ich das jetzt für den Podcast quasi installiere, habe aber dann doch das nicht gemacht, weil ich halt denke, das ist so eine Art Friends-App, wie es die halt für Apple gibt, nur ja. Eben jetzt plattformübergreifend. Genau, hat so vielleicht auch eine Anwendung, aber ich bin jetzt nicht der Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit 10 Freunden verabrede über so eine App oder sowas in der Richtung und die dann alle sehen können, wo ich bin oder wo ich nicht bin. Und deswegen finde ich, also habe ich es eben nicht installiert. Und ich weiß aber nicht genau, also zurzeit scheint mir Foursquare aber noch so zu funktionieren, wie es vorher funktionierte. Mhm. Ich weiß aber nicht genau, ob das so bleiben soll oder ob dem was weggenommen wird. Und das finde ich eigentlich sehr traurig.
Also so wie ich es verstanden habe, soll ja genau diese Lokalisierungsfunktion eben aus Foursquare ausgegliedert werden und in Zukunft unter dieser Swarm-App zu finden sein.
Ja, und das finde ich nämlich gerade traurig, weil bei mir ist es eben, also ich mache es halt gerne, dass ich mich mal irgendwo einchecke.
Ja.
Und das war's aber im Prinzip.
Naja, gut, ich will
dann jetzt nicht.
Dann nutzt in Zukunft einfach Swarm anstatt Foursquare, weil so wie ich das gelesen habe, soll Foursquare eher zu so einer Art Yelp werden, wo man dann eben verschiedene Orte bewerten kann.
Aber das ist doch auch interessant. Also sagen wir mal, das macht ja auch Sinn, wirklich mal bei Foursquare reinzugucken und zu gucken, wenn man irgendwo jetzt noch nicht war oder bestimmte was sucht, dann mal zu gucken, was ist hier in der Nähe. Also das nutze ich jetzt selten, aber nutze ich eben auch manchmal. Und das ist auf jeden Fall öfter als Yelp, was ich auch auf dem iPhone drauf habe.
Ja, ich weiß es gar nicht so genau. Aber ich sehe, du warst am 11. Mai im Alex und hast Waffeln mit
Eis,
heißen Kirschen und Sahne gegessen.
Das war richtig lecker.
Das sieht auch lecker aus. Tja, genau, das ist so eine App wie Friends oder wie heißt es auf Deutsch? Freunde.
Aber man kann sich da auch gegenseitig stalken, wo
genau,
gerade wer ist.
Da habe ich auch.
Genau, und verabreden oder sonst irgendwie.
Es ist, ja, ich weiß nicht. Also das, zumindest in meinem Freundeskreis wird das auch relativ wenig genutzt. Also ich habe einen Kollegen, der ist bei Foursquare sehr aktiv. Ich glaube, der hat auch irgendwie, also der hat auf jeden Fall ein Android-Telefon und hat irgendwie Auto-Check-In bei allen möglichen Sachen eingestellt, weil den kann ich im Prinzip fast nahtlos tracken, wenn ich das wollte. Ach so,
der checkt sich überall automatisch ein.
Ja, also ich weiß nicht, beim iPhone geht das, ja, glaube ich, gar nicht, oder?
Habe
also
ich noch nie gesehen.
Zumindest nicht.
Zumal das entdeckt, ist ja auch heftig, wenn man jetzt irgendwo ist, dann weiß man ja jetzt nicht genau, wo checkt sich jetzt wirklich ein. Also
naja,
wenn
ich denke,
jetzt hier gucke, dann finde ich ja mehr Sachen in der unmittelbaren Gegend und ist jetzt die Frage, ob ich jetzt da, ich bin ja nicht überall da.
Ich denke mal, dass man das schon selektiv einstellen kann, an welchem Ort man sich jetzt einchecken will oder nicht, ne? Sonst wäre das.
Also wenn ich jetzt hier gucke, dann habe ich ja eine ganze Liste voll, die alle irgendwie bis maximal 300 Meter entfernt sind. Wenn der sich jetzt hier überall einchecken würde. Der checkt
doch nur da ein, wo du bist. Du brauchst vielleicht noch so ein iBeacon für oder sowas.
Ja, aber das nächste wäre jetzt.
So, ich werf das doch mal gerade hier auf den Apple TV. Wie das neue Swarm aussieht. Das ist jetzt nicht mehr blau, sondern orange.
Wer hat das denn gekauft, die da unten stehen?
Gekauft.
Hat das keiner gekauft? Hat das jemand gekauft?
Ich glaube, hat es nicht Microsoft gekauft? Foursquare?
Nee. Keine Ahnung.
Also ich dachte, es hätte jetzt da was mit zu tun, dass da irgendwie, okay.
Also was sieht man hier? Ich sehe jetzt, niemand ist hier bei mir in der Nähe. Also Mario und ich, wir haben hier scheinbar nicht eingecheckt. Und der nächste ist hier mein Kollege, der in der Nähe hier gerade in der Tanzschule ist. Und ja, ich habe das vorhin mal gemacht, ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendwo einchecken kann. Wo bin ich jetzt hier? Was auch immer das ist.
Espeladornei, okay.
Wie bitte?
Espeladornei.
Ja, ich weiß nicht, ob die Lokalisierung jetzt hier so genau ist. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin hier in Eichlinghofen.
Ja, das kommt hin.
Aber auch schön, was du für Emojis zuletzt verwendet hast.
Ja, schön, ne?
Ja, doch, sehr, sehr schön.
So, jetzt checke ich hier mal ein und das ist auch gleich mal fehlgeschlagen. Das funktioniert ja wunderbar, diese App. Warum auch immer das fehlgeschlagen ist. Naja.
Ich glaube, es liegt am Gerät.
Ja, wahrscheinlich. Also Apple ist auch nicht mehr das, was es mal war. Naja, auf jeden Fall kann man da genauso wie vorher bei Foursquare auch einchecken. Vielleicht ist es jetzt auch deshalb, weil ich im Flugmodus bin und keine Verbindung nach außen habe.
Wobei ich jetzt ja hier auch im Flugmodus bin und bei Foursquare sehe ich jetzt schon einige. Und
wenn man möchte, kann man jetzt hier sagen, was ist später los? Also was weiß ich, bin später grillen oder sowas, was ja auch immer so, bin auf dem Weg zum Park, kommt jemand mit? Kann man sich also auf virtueller Ebene, kann man sich dazu anbieten, irgendwas mit Leuten zu machen?
Mhm. Ja. Ist vielleicht nicht unsere Generation.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht macht das Jenny aus der 9. oder so.
Genau.
Aber also, die nutzen ja eh alle WhatsApp.
Also wer es gekauft hat, weiß ich jetzt leider
nicht. Ich glaube, es hat auch keiner gekauft. Ich dachte, das hätte jetzt
keiner gekauft, wahrscheinlich.
Dass diese Umstellung damit irgendwas mit einem Kauf zu tun hätte. Weil heute kauft hier jeder alles. Nämlich zum Beispiel auch Apple kauft Beats.
Stimmt. Warum?
Warum? Was soll das? Was hast du denn jetzt, Mario?
Ich habe nichts gesagt.
Du hattest aber die pure Panik.
Erklär mich doch erstmal auf, was Beats überhaupt ist.
Also für den nicht
Hipster unter uns. Wie, das weißt du doch wohl, oder nicht?
Nein. Kennst du nicht die Beats bei Dr. Dre?
Also Beats ist eine Firma gewesen, die gehörte Monster Cable. Wahrscheinlich wurde sie aber auch von Monster Cable irgendwann dazu gekauft, keine Ahnung. Also war ja vorher bei Monster Cable. Und die haben Kopfhörer gemacht. Und haben jetzt aber nicht so kleine, dezente Kopfhörer wie die Apple-Kopfhörer zum Beispiel, die du einfach in die Ohren steckst und gut ist. Nein, die haben halt eher das Modell
DJ.
Ja, man weiß es nicht. Also im Endeffekt diese wunderschönen Hipster-Kopfhörer, die
genau, also
Gott und die Welt trägt.
Denke ich auch. Gerade du als Fußballfan hast doch bestimmt auch schon mal Fußballer im Bus durch die Gegend fahren sehen, die alle so einen Kopfhörer aufhaben, wo so ein B drauf ist.
Ja, aber ich habe mich
das sind jetzt
nicht, ich bin da nicht gleich auf Google gehüpft und habe gesagt, oh, was sind das denn wohl für Kopfhörer, die da aufhaben?
Das sind die Beats bei Dr. Dre.
Genau, also die, denke ich mal, also meine Kinder zum Beispiel haben die jetzt vor über einem Jahr oder sich so ungefähr sich beide so Dinger gekauft und die mussten unbedingt die kaufen. Und alle Tests, die ich vorgelegt habe, dass es welche gibt, die qualitativ vielleicht sogar hochwertiger sind und preislich vielleicht sogar darunter liegen, die waren egal, weil das sind halt die Hipster-Dinger, die man haben muss.
Also die kosten schon so 200 Euro, also ähnliche Preisklasse wie die Kopfhörer, die wir gerade aufhaben.
Und wenn du mal in den Apple Store gehst, also auch schon vor längerer Zeit gegangen bist, dann siehst du die auch schon immer da. Bei den Zubehörsachen.
Gut, Apple ist ja aber mehr so Hipster-Kram, ja, deswegen passt das bleiben meiner Meinung nach eigentlich ganz
wieso
gut.
Wieso ist Apple Hipster-Kram überhaupt nicht? Apple ist immer Understatement im Prinzip.
Kann man jetzt auch
also,
nicht sagen.
Ja, wo ist denn da irgendwas prollig oder sowas?
Naja,
was die Leute dann daraus machen, okay, aber an sich ist das eigentlich alles immer total
gut,
simpel
aber
und gerade ja, eben dadurch zeichnet es sich aus, dass es eben nicht so viel Shishi dran hat.
Aber die Leute, die auf Shishi stehen, wollen meistens auch Apple-Produkte haben.
Ja, einfach das nur, weil, weiß ich auch nicht, weil sie meinen, das könnte halt, irgendwie was aussagen, dass sie
ja,
das
weil
haben.
Ja, weil sie dann nach Aussehen sagt, ah, guck mal, der kann sich Apple-Sachen kaufen. Und das stehen die halt drauf. Und deswegen naja. Hast du auch halt so viele Leute, die dann irgendwo bei Starbucks im Café sitzen und dann immer ihre Apple-Produkte rausholen müssen und dann vielleicht diese Kopfhörer aufhaben. Und deswegen passt das für mich eigentlich. Für mich passt das eigentlich ganz gut.
Nicht.
Ich weiß noch nicht, was sie damit genau bezwecken und wo sie damit hinwollen, weil ich meine, Kopfhörer hat Apple ja auch vorher schon selbst hergestellt. Zwar keine großen, kopfumfassenden Kopfhörer, aber wenn man sich die beiliegenden Kopfhörer anguckt, auch diese In-Ears, die es ja seit einiger Zeit gibt, die sind ja jetzt auch nicht schlecht dafür.
Also vor allem die Earpods, die sind halt wirklich richtig gut, finde ich. Also die sind auch nach langem Tragen noch bequem, was ich bisher noch bei keinem In-Ear-Kopfhörer irgendwie hatte.
Und was noch hinzukommt?
Die von Beats?
Die Earpods, also die aktuellen von Apple, die Johnny Ive, wo er Ohren vermessen hat.
Nee, die fallen mir immer aus dem Ohr raus.
Also hat er dein Ohr nicht vermessen?
Nee, hat er nicht.
Er hat bei mir auch nur ein Ohr vermessen, weil im rechten Ohr bleiben sie drin, im linken fallen sie mal raus. Also das ist ganz merkwürdig. Aber was ich noch sagen wollte zu den Beats, die sind zwar hochpreisig in dem Sinne, ne? Aber was die Qualität angeht, können die jetzt nicht unbedingt mit einem Beyer Dynamics oder mit einem Sennheiser mithalten, die man ja in ähnlicher Preisklasse aber kaufen kann.
Kannst du einen Beyer Dynamics oder einen Sennheiser an dein iPhone anschließen und damit das in der Stadt rumrennen?
Kommt aufs Kabel an, natürlich.
Okay, also einfach rein technisch?
Ja.
Okay.
Funktioniert das ja. Muss man natürlich schauen, ob man sich die 80 Ohm oder 250 kauft, ne? Weil du hast ja keinen Verstärker in dem Sinne im iPhone oder so.
Oder aber du kaufst noch den Verstärker, den von Bits und so gepickt wurde.
Ja, man kann sie ja auch...
von Alex Eumer.
Habe ich nicht gehört bis jetzt.
Okay.
Okay. Toll, jetzt hast du mir die ganze Spannung weggenommen. Jetzt brauche ich die Folge nicht mehr hören.
Verdammt. Ja, also von daher, was, also in der letzten Freakshow haben sie auch ein bisschen drüber gesprochen und da war auch so eine Idee, ob sie vielleicht den iPod irgendwie in den Kopfhörer mit reinpacken wollen oder irgendwie sowas in der Art.
Okay.
Also
ja, was ich mir halt einfach vorstellen könnte, es ist gerade so, dass wie ja jetzt Mario auch erzählt hat, seine Kinder mussten halt unbedingt die Beats haben.
Ja, ja.
Und dass gerade so in der jungen Zielgruppe das iPhone auch gar nicht mehr ganz so angesagt ist. Also da ist mittlerweile, glaube ich, auch manchmal, dass da diese Galaxy-Dinger fast beliebter werden.
Also ich weiß jetzt nicht, wie es so bei technischen Sachen ist, die irgendwelche Stars oder berühmten Leute tragen, die jetzt gerade irgendwie ganz viele Leute toll finden, aber was so Klamotten angeht, habe ich letztens noch ein bisschen gelesen. Also da kaufen ja dann auch immer alle die Marke, die jetzt gerade irgendwie XY trägt, aber dann trägt der irgendwie 4 Wochen später wieder eine andere Marke und dann kaufen wieder alle die Marke. Also aus der Sicht weiß ich jetzt nicht, ob das ein Grund ist, weil die jetzt gerade so hip sind.
Ja, aber es gibt, glaube ich, keine anderen. Also wenn du jetzt an Hipster-Kopfhörer denkst, wüsstest du eine zweite Marke?
Nee.
Also im Endeffekt sind die da auch mehr oder weniger konkurrenzlos. Es gibt halt sonst nur irgendwelche Plagiate oder irgendwelche, die so, ja, wo dann eben dann doch kein B drauf ist, ja. Aber wo dann eben, das sind dann die 2-Streifen-Adidas-Schuhe so ungefähr. Sowas gibt's halt, genau. Aber ich wüsste jetzt halt auch keinen vergleichbaren Anbieter überhaupt. Zumindest von Kopfhörern. Ja, und aber ich meine, bleibt die Frage, ob sie es nur gekauft haben, um das Image ein bisschen zu kaufen oder ob sie wirklich was damit vorhaben. Also
naja, wenn man so 3 Milliarden dafür ausgibt.
Ja, aber das war doch auch, glaube ich, die Rechnung, dass es sich in 3 Jahren eigentlich fast, weil die auch wohl 1 Milliarde so machen pro Jahr.
Aber wir sind doch jetzt meiner Meinung nach uns einig gewesen, dass wenn es um diese Beats-Kopfhörer geht, das, was bei denen dahinter steckt, die Message ist und nicht die Technik.
Nee,
das ist schon bei Beats so. Also das ist jetzt nicht irgendwie, also die Kopfhörer sind jetzt nicht schlecht, aber
sind nicht 300 Euro oder 200 Euro.
Also wert. Demnächst werden sie wahrscheinlich 300 oder 400 Euro kosten.
Glaube ich nicht.
Und dann heißen sie iBeats.
Genau. Also was anderes, was ja noch gemunkelt wird, ist ja das.
Da gab es auch ein nettes Comic dazu.
Ja, wobei bei Beats hat ja auch diesen Musikstreaming-Dienst.
Ja.
Ach der so. Ja auch nicht schlecht sein soll wohl. Der allerdings kaum Abonnenten hat, weswegen man sich jetzt auch denkt, ja, warum kauft man sowas?
Ich kannte bisher keinen Streaming-Dienst von denen.
Also da gibt es ein, das war auf 9to5Mac, verlinke ich auch hier, ein Interview mit dem guten Herrn Jimmy Lovine, oder wie auch immer er sich ausspricht. Der war dabei All Things D und hat halt überhaupt erstmal über die Kopfhörergeschichten und nachher auch über den Streamingdienst gesprochen. Ich kannte den Menschen auch gar nicht und fand auch bisher diese Beats immer, ja, sind halt Hipster-Dinger. Und dann, als Apple die gekauft hat, habe ich natürlich erstmal gedacht, okay, warum kauft Apple das? Ist ja euch doch interessant, ist vielleicht doch nicht schlecht. Ja. Und dann war eben dieses Interview da und das habe ich mir dann mal in ganzer Länge angeschaut und das fand ich halt schon sehr interessant. Also zum einen ist dieser Jimmy wohl jemand, der früher als Musikproduzent gearbeitet hat.
Mhm.
Also auch wirklich mit, also der hat da auch in einem Satz am Anfang direkt mal alle Stars, die man so aus den letzten gefühlten 100 Jahren irgendwo so kennt. Also es waren auch eher ältere Geschichten dann, wo er eben dann noch sehr aktiv war. Wo man einfach gehört hat, okay, das ist wirklich ein Audio-Typ. Das ist halt keiner, der wollte ein Hipster-Ding machen, sondern der ist in erster Linie wirklich auch jemand, der da einen Background hat in dem Sinne. Und hat dann halt eben so da recht viel über diese Technik und sowas erzählt. Und dann eben nachher auch über diesen Streamingdienst, den sie davor haben. Und diese Vision, die er hat, ist eben das größte Problem, was so jeder Player oder jeder Streamingdienst hat, weil da muss ja das Lied kommen, was du gerade hören möchtest. Also einfach so ein Lied, was gerade zu deiner Situation passt. Mhm. Und seine Vision ist so ein bisschen, du gibst ja so viel über dich preis, freiwillig mittlerweile. Durch was auch immer.
Facebook.
Durch was auch immer, durch alle möglichen Sensoren, die deine Geräte auch haben. Vielleicht auch in Zukunft noch zusätzlich bekommen und so weiter und so fort. Also einfach, es ist mittlerweile ja theoretisch möglich herauszufinden, dass du gerade beim Sport bist, dass du gerade joggst, dass du gerade zu Hause auf der Couch liegst und chillst, dass du gerade aufstehst und jetzt irgendwas brauchst, um in den Tag zu kommen, wie auch immer. Also viele, viele, viele Informationen, die man eigentlich über dich holen kann, wo man merkt, was du gerade machst. Dann kann man auch aufgrund der Informationen, die du freiwillig über dich preisgibst, rausfinden, was du vielleicht für Musikgeschmack hast. Eine Sache, die er da auch noch gesagt hat, ist eben, ja, wir scannen halt deine Festplatte, so ungefähr. Also man kann ja einfach mal deine Festplatte scannen, kann mal gucken, was man so für Musik findet. Man kann ja aber auch vielleicht noch ganz andere Sachen dann suchen. Keine Ahnung, man kann ja auch mal, also na einfach mal, nehmen wir mal an, das Geschäftsmodell in dem Fall ist wirklich, ich bezahle Geld für einen Streamingdienst, der einfach gut funktioniert und eben mir einen Mehrwert zu anderen Streamingdiensten bietet. Also ich bin Kunde. Dann habe ich ja auch kein Problem, damit ich Kunde bin, braucht jemand Informationen von mir und die muss ich ihm geben. Dass es da eben jetzt nicht darum geht, dich noch gläserner zu machen für irgendwas anderes. Also wie gesagt, jetzt immer vorausgesetzt, wir sind in einer optimalen Welt und alles ist gut.
Eine heile Welt.
Genau, wir sind in der heilen Welt. Und dann ja, ist halt einfach mal so, der Player, der dir das spielt, was du gerade hören willst. Ohne, dass du sagst, was du gerade hören willst. Und das ist halt eine Vision, die er hat, die ich ziemlich genial fand. So. Und das könnte natürlich auch dann einer der Geschichten sein, dass Apple vielleicht da Interesse dran hat, einfach an dieser Technologie, die sich dahinter verbirgt. Es ist wohl so, dass da viele, viele Menschen, die sich mit Musik auskennen, diese Playlisten quasi im Hintergrund erstellen, die dann aber auch immer noch teilweise mehr oder weniger automatisiert personalisiert werden, wenn du sie hörst. Du kannst natürlich auch sagen, nee, das mag ich aber gar nicht, dieses Daumen hoch, Daumen runter, was auch bei Last.fm und Spotify und sowas schon funktioniert. Aber auch da einfach, du hast halt als Basis schon mal eine zusammengestellte Musikliste, die dann halt eben nur noch angepasst werden muss dadurch. Und das, da ging es auch sehr lange drüber. Und das fand ich halt dann auch sehr, sehr, sehr interessant. Also zum einen eben dieses, dass da wirklich, das ist keine Modemarke, kein Modelabel, wo das herkommt, sondern die Basis davon ist wirklich ein Typ, der sich scheinbar relativ gut mit Musik auskennt. Und eben dann noch dieser Streamingdienst. Also auf jeden Fall interessant und kann man sich mal anschauen, aber diese All Things, die Interviews sind ja eh immer, also das sind diese auf den roten Stühlen, wer jetzt nicht weiß, was es ist, die sind ja immer sehr, sehr gut eigentlich.
Und aber bis jetzt ist das noch Zukunftsmusik und diese Dienste, die abgreifen wollen, um die Informationen über dich herauszufinden, die stehen jetzt eigentlich noch nicht fest. Oder ist das schon irgendwo gesagt, okay, am besten du checkst dich ein, gibst uns deinen Facebook-Account, deinen Bewegungsstatus, deine
App. Das weiß ich jetzt auch nicht.
Dein, weiß ich nicht was.
Das weiß ich nicht.
Mhm. Weil das ist, also, sagen wir mal, das wird ja eine spannende Sache dann. Also
was er zum Beispiel noch gesagt hatte, ist sogar, nehmen wir mal an, du kannst den Herzschlag von jemandem dann auch quasi damit drauf,
ach so,
damit reinnehmen.
Den Beat.
Also einfach, Heartbeat. Zum Beispiel, wenn du gerade Sport machst, kann man halt auch feststellen, in welcher Phase du dich denn gerade befindest.
Oder wenn dich gerade ärgerst, dann bist du
oder wenn du dich gerade ärgerst, genau, dann kommt vielleicht mal Musik zum Runterfahren. Wie auch immer, einfach so.
Oder um noch mehr aufzudrehen.
Ja, genau. Also man kann das ja unendlich weit spinnen und
das ist, spannende
das
Geschichte.
Ist halt eine coole Idee so dahinter auf jeden Fall. Und ob Apple vielleicht einfach nur daran interessiert war. Man weiß es halt eben nicht. Und andersrum war gerade ein Markenzeichen von Apple, waren ja eigentlich die weißen, schlichten Understatement-Kopfhörer. Jetzt sieht man aber in der Stadt eben nicht mehr diese Dinger rumlaufen überall, wobei immer noch vermehrt. Aber also entweder siehst du weiße Kopfhörer, sei es, weil Samsung auch meint, wir müssen weiße Kopfhörer machen, weil Apple macht nun mal weiße Kopfhörer. Entweder siehst du weiße Ohrstöpsel oder halt eben diese fetten Beats-Dinger. Das sind so die beiden Bilder, die du ja gerade hast.
Ich bleib dabei, dass meiner Meinung nach Hipster-Kopfhörer perfekt zu Apple passen. Das ist für mich wirklich...
Nein, also...
Für mich macht das hundertprozentig Sinn.
Nee, weil es passt nicht zu Apple, sondern Apple passt vielleicht gut zu Hipsters, so rum. Aber das hat, also ist Quatsch.
Ich würde mich jetzt nicht als Hipster bezeichnen und trotzdem besitze ich Apple-Produkte.
Ich habe ja, nee, das ist ja kein, das ist, es gibt ja immer, sagen wir so, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Nein,
es gibt
nein, ja, aber ich würde mal sagen,
wenn du dich mal hier umguckst,
ist keiner von
uns hat jetzt keiner Beats, aber alle Apple-Produkte. Also sind wir alle keine Hipster, das hätten wir ja die Beats.
No.
Hier, Michael und ich, wir rennen nämlich mit unseren guten Bayer Dynamics durch die Stadt.
Mit dem Mikro vorne dran, das sieht gut aus.
Ja.
Das ist Hipster, das ist Trendsetter.
Man kann es ja mal versuchen.
Genau. Gut, also das hört sich auf jeden Fall spannend an. Bin ich mal gespannt.
Also und ich hatte dann auch überlegt, kann man sich diese Beats-Dinger vielleicht doch mal genauer anschauen, aber sie genießen wohl den Ruf, dass sie wirklich ein bisschen basslastig sind, was ja je nach Musikgeschmack vielleicht auch gar nicht schlecht ist und einfach von der Verarbeitungsqualität jetzt noch kein Apple-Produkt unbedingt sind. Also einfach der Preis scheint ein bisschen zu hoch zu sein, Punkt.
Also letztens hatten sie die auf 1Live auch getestet. Und da war im Prinzip genau das angesprochen, was du gesagt hast. Je nachdem, welche Musikrichtung man jetzt hört, waren die teilweise Testsieger oder waren die eben sehr gut. Nämlich dieses Basslastige. Wenn du jetzt andere Musik hörst, wo das eben nicht so zu passt, dann sind sie eben nicht so gut.
Ja. Aber schauen wir mal. Jetzt bald ist ja auch die WWDC. Und da wird ja auch gemunkelt, dass vielleicht da auch irgendeiner auf der Keynote aus dem Beats-Team irgendwie auch eine Rolle spielen könnte.
Du meinst, mal hoffen, dass ein bisschen mehr als nur Software kommt.
Anstatt ferngesteuerte Autos.
Wie anstatt ferngesteuerte Autos, wo dann nachher in der Aufzeichnung auch ein bisschen was zusammengeschnitten wurde, wo es dann nicht mehr ganz so katastrophal
war. Ich hab davon auch nichts wieder gehört.
Na, die gab es irgendwann mal zu kaufen. Dann hatte ich noch die Nachricht gesehen gehabt, so, die kannst du jetzt auch kaufen. Aber generell sind Sachen, die auf Apple Keynotes am Anfang vorgestellt werden, meistens nachher, also... Drei Sachen. Einmal hier Clumsy Ninja.
Mhm.
Hat irgendwie dann 2 Jahre gedauert oder 1 Jahr, bis es endlich mal als App da war und war wohl Katastrophe. Dann diese komischen Autos eben. Und von Epic wurde ein Spiel vorgestellt, was ich richtig, richtig geil fand. Also nicht dieses, ich glaube Dungeons oder so sollte das heißen. Die haben ja dieses... irgendwas mit Blades?
Infinity Blade.
Infinity Blade, genau. Das ist ja auch nicht schlecht, aber es ist halt super simpel, weil du kannst ja nur ein bisschen wischen und ein bisschen Hot-Buttons drücken und so. Und ein paar Quick-Buttons-Event. Und da war so ein Dungeon-Spiel halt. Also, wo du mit so einer Party irgendwie rumreintest. Also so ein Adventure, bla, wie auch immer. Sah auf jeden Fall richtig, richtig geil aus und habe ich gesagt, boah, das ist das Spiel, da freue ich mich drauf. Und kam halt nie. Also eigentlich sind Sachen, die auf der Keynote gezeigt werden, am Anfang meistens dann eher grenzwertig. Muss man mal abwarten.
Sollte man also niemals etwas dort vorstellen.
Ja, das ist meistens nicht unter einem guten Omen jedenfalls. Naja. Aber da schauen wir mal. Nächstes Mal wissen wir vielleicht schon mehr. Wann ist die? Kommt dann vielleicht.
Anfang Juni.
Und wir sind das nächste Mal am 4.
Am 1.
Am 1. Dann wissen wir noch nicht mehr. Naja, gut. Aber dann wissen wir irgendwann mehr.
Genau.
Hast du wieder Internet, Michael?
Ja, ich habe wieder Internet. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich habe jetzt sogar
ich muss echt vorsichtig sein, was ich für Fragen stelle.
Warum? Frag doch mal, Bastian. Was geht dir denn so im Kopf
erzähl
rum?
Mal. Sprich dich ruhig aus.
Nee, erzähl mal.
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben.
Nee, passt schon.
Ja, er weiß nicht, warum er kein Internet hatte.
Also, nein, natürlich weiß ich das. Natürlich. Natürlich weiß ich das.
Könntest du mir mal ein Stückchen Kuchen reichen, Bastian?
Natürlich.
Ich würde da mal die Gelegenheit nutzen.
Ich weiß, warum er kein Internet
also,
hat. Aber erklär mal.
Um das nochmal kurz einzuführen, das fing ja so an.
Für die Zuhörer, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben.
Genau. Also, ich bin seitdem ich in Berlin wohne, und das sind jetzt schon mehr als 2 Jahre, DSL-Kunde bei 1&1. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber es war zumindest ein Anbieter, der mir in meiner Wohnung DSL 16.000 geliefert hat. Und das war auch alles toll und gut bisher und ich konnte einfach kein VDSL bisher bestellen. Und dann habe ich da immer mal wieder angerufen, alle paar Monate, und habe mal auf die Seite geguckt, ob ich da irgendwie mal einen Tarifwechsel vornehmen könnte. Weil man wird ja dann immer so vertröstet, so ja, technisch ist es vielleicht machbar, aber wir können gerade nicht, weil die Telekom uns keine Port gibt oder so in der Art. Ja, und eines tollen Tages im April dieses Jahres ging ich mal wieder auf das Kundencenter von 1&1 und sah da Tarifwechsel VDSL möglich. Da habe ich natürlich nicht lange gezögert und sofort auf Bestellen geklickt. Ja, und das sah auch alles ganz gut aus. Auftragsbestätigung bekommen. Irgendwann habe ich einen Termin bekommen. Am 25. April soll es dann geschaltet werden, ne? Wie das halt so ist. Alles ganz toll.
Ja, ja. Wie der letztes Mal erklärt hast, ja.
Genau, wie ich das letzte Mal natürlich lang und breit erklärt habe. ja, und es hat auch zu 50% funktioniert, die Schaltung. Also man hat mir das DSL am 25. morgens auch abgeschaltet, hat aber dann irgendwie versäumt, das VDSL einzuschalten. Ja, und das war dann der Zeitpunkt, seitdem ich kein Internet mehr hatte. Ja, erstmal direkt dann auch habe ich Freitagnachmittag da angerufen und dann war da eine nicht besonders kompetente Callcenter-Mitarbeiterin dran, die nur nach eben Schema F vorgegangen ist.
Und First-Level-Support quasi.
Ja, wenn man es so überhaupt nennen kann. Also es war dann so, ja, warten Sie noch mal 2-3 Stunden und melden sich, wenn's dann immer noch nicht funktioniert.
Rufen Sie die Kollegin mal an, ne?
Ja, ja. Wie das immer so ist, habe ich dann auch erstmal gewartet einfach und mich auch bis zum nächsten Morgen noch geduldet. Und weil ich am nächsten Morgen, es war Samstag, zur Uni musste, habe ich irgendwie schon kurz nach 6 morgens bei 1&1 angerufen. Die sind ja 24 Stunden verfügbar. Und dieses Mal hatte ich dann auch wirklich einen Mitarbeiter. Bitte?
Die Hotline, nicht das Internet.
Ja, die Hotline ist 24 Stunden verfügbar, genau. Diesmal hatte ich dann auch wirklich einen kompetenten Mitarbeiter dran, mit dem ich mich auch 20 Minuten unterhalten habe, der mir natürlich nicht ad hoc helfen konnte, aber zumindest da erstmal was in die Wege geleitet hat. Ja, aber Internet hatte ich dann immer noch nicht. Und dann wurde ich dann doch mal irgendwie nach 1 oder 1,5 Wochen angerufen, wann ich denn zu Hause wäre, es würde doch gerne ein Telekom-Techniker mal vorbeikommen und sich das Ganze anschauen, weil es wohl irgendwie ein technisches Problem war. So, und der war dann auch, wann war es denn eigentlich? Ich glaube, Freitag vor einer Woche war der dann da. Ich war selber nicht zu Hause. Und die waren da wohl irgendwie zu zweit und haben irgendwie so ein bisschen rumgehext. Und als ich dann Freitagnacht nach Hause kam, war das Letzte, was ich vorm zum Bettgehen gemacht habe, ich habe noch schnell das Internet getestet und es funktionierte. Und jetzt habe ich VDSL 50 mit 50 Mbit Download und 10 Mbit Upload. Und diese Geschwindigkeit erreiche ich sogar nahezu.
Toll, weil ich habe auch VDSL 50, erreiche aber nur so 42 ungefähr.
Oh. Ja, bei mir sind es irgendwie 47 Mbit Download und 9,x Upload. Aber ich sag mal, im Vergleich zu vorher, als ich noch DSL 16.000 hatte und da mit so einem Mbit Upload rumgekrebst bin, ist das schon einfach mal um einiges angenehmer, wenn man dann mal irgendwelche Sachen in die große, weite Cloud sichern will.
Ja, um den Upload bin ich ja neidisch, muss ich ja zugeben.
Ja.
Das ist ja nur 5 Mbit. Machen wir doch mal einen Speedtest hier beim... Ach, wird gerade schon gemacht.
Aber wahrscheinlich beide, dann kommt das nicht so gut. Also bei mir waren es ja vorher 1 Mbit auf 50 jetzt oder auf 42, von daher will ich jetzt auch nicht meckern. Das war natürlich nochmal ein viel krasserer Unterschied.
Du hast jetzt auch VDSL 5010 theoretisch.
Genau. Und hier kommen bei mir jetzt, bei Basti kommen gerade mal 31 an.
Ja, und bist jetzt bei WLAN drin. Nee, das ist,
ja, aber das ist doch okay. Komisch, dass so viel flöten geht über das WLAN, oder?
Bastian hat den längsten, was die Downloadgeschwindigkeit angeht.
Ui.
Aber das 103. Wichtige ist ja der Upload.
Oh, der ist aber schlapp, ne? Da haben wir mehr, ne? Da ist unser länger.
Ja.
Gut, ich bin halt nicht so der, der viel raussendet.
Unser Stream ist abgebrochen.
Oh nein.
Oh nein. Nicht, dass es jemand gemerkt hätte, aber...
Ja, warum?
Durch den Speedtest?
Ich weiß es nicht. Gerade zufällig gemerkt, dass nichts mehr da ist.
Ich meine, mich interessiert der Upload vor allen Dingen deshalb, weil ich endlich mal auch außerhalb meiner Wohnung gerne bestimmte Dateien sichern würde. Also ich mache regelmäßig Fotos. Ich habe eine digitale Spiegelreflexkamera und das sind halt schon einige Megabytes, wenn man die entsprechend im RAW-Format dann auch auf seiner Platte vorhält. Und mit einem Mbit-Upload braucht man da gar nicht drüber nachdenken. Und jetzt habe ich 10 Mbit-Upload, da kann ich jetzt durchaus mal ernsthaft drüber nachdenken, meine Dateien eben auch wirklich irgendwo außerhalb meiner Wohnung zu sichern. Also ich sichere sie auf meinem NAS und ich sichere sie auch nochmal auf einer externen Platte, aber wenn meine Wohnung irgendwann abbrennt oder so, dann hat mir das alles auch nichts gebracht.
Und hast du schon Gedanken gemacht, was da in Frage kommt?
Ja, da bin ich noch in der Findungsphase und ich weiß ja nicht, ob einer von euch mir da irgendwie einen Tipp geben kann, ob einer von euch irgendwie außerhalb Fotos...
Was hast du für ein NAS?
Dokumente, was auch immer sichert. Ich habe einen QNAP.
Also ich nutze ja Glacier dafür.
Glacier, ja, von Amazon.
Von Amazon, genau. Was wirklich, glaube ich, die günstigste Variante ist, sowas zu machen. Und ja, wo man auch vor allen Dingen, glaube ich, nicht die Angst haben muss, dass die dann, wenn man es braucht, nicht mehr da sind. Also es gab ja so viele Dienste, ne, wo man da sein Zeug hinschieben konnte, aber die sind dann eben irgendwann nicht mehr da. Dann sagen sie dir nur nochmal, ja, übrigens, hol dir dein Zeug mal wieder runter. Uns gibt es bald nicht mehr.
Ja, so der ein oder andere Fotodienst, bei dem ist das ja schon mal passiert.
Genau.
Keine Ahnung, wie es jetzt bei anderen Diensten ist. Also es gibt ja Google Drive, Dropbox, SkyDrive. Ah nee, das so heißt es ja jetzt gar nicht mehr. OneDrive von Microsoft und keine Ahnung, wie sie nicht alle heißen. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher, wo ich das letztendlich hinsichern soll.
Also ich mache es ein bisschen anders, aber auch historisch gewachsen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt wieder so machen würde. Ich lade halt alle Fotos bei Flickr hoch.
Mhm.
Und früher war das so, dass ich letztendlich nur eine Kamera in Anführungszeichen hatte und die habe ich dann auf dem PC gesichert und von da aus habe ich die bei Flickr hochgeladen. Mhm. Heute ist es aber oft so, dass ich mit dem iPhone Fotos mache und die dann vielleicht gar nicht mehr so regelmäßig auf dem PC sichere. Aber dann schicke ich sie doch immer noch mal zu Flickr.
Ja, gut.
Und das heißt sozusagen, also bei Flickr ist jetzt teilweise eine aktuellere oder eine umfassendere Sammlung von Fotos, als ich die vielleicht auf meinem eigenen Rechner habe.
Ja, gut, was die Fotos angeht, die ich jetzt auf dem iPhone oder in seltenen Fällen auch mal mit dem iPad mache, die sichere ich so oder so in der iCloud. Also ich meine jetzt nicht den Fotostream, weil der ist ja mal auf 1000 Fotos begrenzt, sondern wirklich das Backup entsprechend, was nochmal in der iCloud landet. Und zusätzlich auch nochmal auf der Dropbox.
Du sicherst die ja nur, du kannst sie ja nur gesamt wiederherstellen, dann mit dem Wiederherstellen.
Ja, oder
kannst du einzeln auf die Fotos draufgehen?
Nee, das geht, glaube ich, in dem iCloud-Backup nicht. Aber zumindest kann ich sie ja im Gesamten dann wieder aufs Gerät runterladen,
wenn das Gerät weg
aus
wäre.
Welchen Gründen kaputt ist,
ja, gut, weg das mache ich auch noch zusätzlich.
Hast du denn einen iCloud-Bezahl-Account oder kommst du mit den 5 GB aus?
Nee, ich habe diese plus 10 GB für 16 Euro im Jahr, glaube ich.
Und Dropbox hast du auch nochmal aktiviert, dass er automatisch alles hochlädt?
Genau. Also ich habe mir da irgendwann mal die maximal möglichen freien Gigabytes an Speicher geholt.
Wie viel hast du denn?
Irgendwie 24 oder so.
Boah, ich habe, glaube ich, nur 19.
Das ist ja super.
Also bisher reicht das auch noch. Aber es geht mir, wie gesagt, eigentlich um die Fotos und auch ein paar persönliche Dokumente, die...
Ich habe 13,9. Scheiße, wie hast du das gemacht?
Tja, das verrate ich dir später.
Sorry, mein Gott.
Ja, da musst du dich noch dran gewöhnen.
Fotos von meiner Digitalkamera, das ist eigentlich das. Und das sind eben auch RAW-Dateien. Und da weiß ich auch gar nicht, ob so ein Dienst wie Flickr zum Beispiel damit umgehen kann.
Ja, zumal aber auch da wieder. Ich meine, jetzt ist es Yahoo, okay. Ja, aber genau. du hast
ja seit Jahrzehnten ist es Yahoo, sag ich jetzt
ja, mal. Ja, das ähnlich wie Amazon werden die nicht von heute auf morgen ganz weg sein.
Mhm. Ja, genau.
Aber die können ja trotzdem sich jederzeit überlegen, das mal abzustellen. Also du hast ja da nie, also ich weiß es nicht. Weil es ist ja kein richtiger Backup-Dienst, es ist ein Fototeildienst.
Ja, also wahrscheinlich wird es auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es Amazon S3 oder Glacier. Wie
gesagt, S3 ist halt relativ teuer. Also Glacier kostet halt wirklich nur 1 Cent pro Gigabyte pro Monat.
Mhm. Und das Schöne, deswegen hatte ich ja gefragt, welches NAS du hast. Zum Beispiel die Synology, die hat ja so eine integrierte App, die das super auch alles für dich macht.
Ich genau, oder mit Arc so kannst du es ja auch
so ein jetzt. Ding vielleicht für deinen NAS auch gibt.
Beim QNAP, also Glacier kann ich glaube ich nicht direkt anbinden, aber ein S3 kann ich direkt anbinden und ich glaube auch noch so 2-3 andere Dienste, die aber alle, ja gut, also die sitzen alle irgendwo in den USA, Amazon, ja gut, je nachdem, wo man sich dann so einen Server klickt, sitzt dann in Irland oder
ja,
so.
Bei Glacier klickst du dir halt ja nicht mehr den Server, sondern da sagst du, ja doch, du suchst aus, das ist dann auch Irland gewesen bei mir.
Ja, die Region zumindest. Stimmt. Also, da bin ich auch noch am überlegen, ne, nehme ich irgendwas im Ausland oder dann doch lieber zu Hause in Deutschland sozusagen.
Ja.
Wo ja.
Wobei Fotos.
Alles.
Beziehungsweise die meisten dieser Backup-Geschichten, also wenn du Arc nimmst, es verschlüsselt ja auch nochmal, bevor es das da hinschickt.
Ja, gut, klar. Ich kann dann auch mir irgendwie mit TrueCrypt noch ein eigenes Image machen oder was auch immer, ne? Und das.
Aber ja, da muss dann differenziell das, gesichert werden, das ist ja, natürlich auch nicht ja, so einfach.
Deswegen bin ich da absolut in der Erfindungsphase und ja, bin um jeden Tipp da irgendwie dankbar.
Ja, ich habe bei mir auf dem, ich nutze es aber auch nur ganz selektiv, also ich habe einfach, weil ich habe meiner Freundin ja mal gesagt, speicher da, dann kannst du absolut sicher sein, dass immer alles gut ist und habe sie da auch wirklich erzogen bekommen, dass sie immer alles aufs NAS gespeichert hat. Und dann bin ich ja von dem D-Link, diesem DNS irgendwas, bin ich dann umgezogen auf meine erste Diskstation von Synology und habe mir so gedacht, naja, komm, beides hat irgendwo ein Linux drauf, beides macht ein X3 oder X4 als Filesystem, beides nutzt die MD-Utilities, um einen Software-Rate hinzukriegen. Was kann schon schiefgehen? Wenig später saß ich da, schweißgebadet, mit einem aufgeschraubten Rechner.
Ich kann mir das Bild nicht gut vorstellen.
Wo ich Festplatten irgendwie wild dran angeschlossen habe. Und ein Tool, was auf RAW-Ebene die Festplatten ausgelesen hat, hat laufen lassen. Auch hier werde ich nochmal gerne einen Link irgendwo auf der Seite bei uns reinpacken, falls man so dieses Tool mal braucht. Ich weiß jetzt selber nicht mehr, wie es hieß, das finde ich aber nochmal raus. War eine Open-Source-Software für Linux und Mac. Ich habe sie dann unter Linux genutzt, weil ich ja auch da so Linux-Fu herstellen musste wieder. Hat wunderbar funktioniert, war aber sehr langsam und es hat wirklich ein komplettes Wochenende gedauert und ich persönlich habe auch ein paar Daten verloren, glaube ich, aber ich konnte die Daten meiner Freundin alle wiederherstellen. Weil was ist passiert? Das Ding hat natürlich die Partitionstabelle gelöscht und eine neue Partitionstabelle angelegt, weil es nämlich am Anfang eine kleine Mini-Partition für sein Betriebssystem braucht.
Juhu.
Dieses Synology NAS hat eben kein ROM irgendwo drin oder kein SSD selber drin, sondern das Betriebssystem ist auf der Platte drauf. Das sagt ja wohl auch irgendwann mal, wenn du das initialisierst. Mal einmal so ganz klein, so hier übrigens, wenn du jetzt weiter drückst, ist alles kaputt. Ich meine, das wäre bei mir aber nicht gekommen.
Wer lesen kann, ist
klar. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei mir nicht so gekommen ist. Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall doof. Und dadurch gebrannt habe ich mir dann gedacht, ich brauche da irgendetwas, weil, also einfach, meine Freundin hat halt irgendwelche Zeugnisse, die sie geschrieben hat oder irgendwelche Sachen da drauf, irgendwelche, die ist ja Sonderpädagogin, irgendwelche, irgendwelche Gutachten oder sowas, das alles lag halt da drauf. Und wenn das weg wäre, dann hätte ich schon ein richtiges Problem gekriegt.
Das wäre schon ein bisschen schade. Deswegen sind ja auch Backups so wichtig.
Deswegen sind Backups auch so wichtig, genau. Also ein Raid schützt nicht vor einem Löschen oder sonstigen Super-GAU. Also ersetzt kein Backup.
Oder vor Wasserschäden, so wie ich das bei meiner Freundin vor kurzem hatte. wo sie mir sehr dankbar war darüber, dass ich sie immer dazu trieze, regelmäßig Time Machine Backups zu machen. Sie hat nämlich ein Glas Wasser über ihr MacBook Pro geschüttet.
Ouch.
Und es war dann wenige 150 Euro später mit Ultraschallbad und tralala dann zum Glück jetzt wieder repariert, aber sie hat also auch keine Daten verloren oder ähnliches, aber also sie musste halt irgendwie 2 Wochen oder so insgesamt drauf verzichten und war dann dankbar, dass sie zumindest auf dem Time Machine Backup in der Zeit einzelne Dateien wieder rausholen konnte, weil sie da auch viele Sachen von ihrer Arbeit drauf hat. Mhm. Also viele Fotos von irgendwelchen Fotoshootings und Filmen, wo sie die Maske gemacht hat und so. Und ja, da zeigt sich dann in solchen Momenten immer, wie wichtig doch ein Backup ist.
Ja. Na jedenfalls, damit mir dann nicht nochmal sowas passiert, habe ich jetzt halt irgendeine Backup-Lösung einrichten wollen für sie und da hat sich halt eben dieses Glacier angeboten, weil es einfach auch ja sehr günstig und ja. Wenn man einmal es geschafft hat, in dieser fürchterlichen Admin-Oberfläche bei Amazon sich das da so einzurichten, dann ist es auf dem NAS selber relativ einfach gewesen. Und da habe ich jetzt aber ganz selektiv, also wirklich nur ihren Ordner, ich glaube, ich habe auch bisher noch nie mehr als 13 Cent bezahlt oder so. Weil du zahlst zum einen für jedes Gigabyte, was du hochlädst, also für den Traffic einen Cent und eben dann auch für das permanente Speichern auch nochmal einen Cent. Also sprich, im ersten Monat ist es sogar doppelt so teuer, wenn du alles hochlädst und danach halt dann immer nur noch einen Cent. Jedenfalls, ich habe es noch nicht gebraucht, aber ich bin froh, dass ich es habe. Jetzt habe ich aber da auch noch eine Sache ein bisschen anders eingestellt mittlerweile, weil was dann auch nochmal ein Problem war, die Daten waren halt eben auf dem NAS, jetzt wurde das mal durchgestartet, wie auch immer. Irgendwie hat auf jeden Fall ihr iMac die Verbindung dahin verloren. Und das ist ja unter macOS nicht ganz so geil gelöst, sage ich mal, wenn du dann Laufwerk mappen willst, also hier Command-K und dann SMB-Protokoll-Adresse gedöns da einzugeben, ist jetzt nicht so...
Ist nicht so Freundin-kompatibel.
Nicht so Freundin-kompatibel, genau. Beziehungsweise im Netzwerkfinder findest du das Ding auch, aber da irgendwie nur mit diesem widerlichen, was ist das, AFS... Nee, doch.
AFP.
AFP, genau. Was da andere Probleme mit sich bringt, also dieses SMB 3 ist da schon deutlich schicker. Jedenfalls war schon mal die Verbindung weg. Und das war dann auch doof. Und was ich jetzt für eine Lösung habe, und die funktioniert, glaube ich, wirklich perfekt. Ich habe auf dem, also es gibt auf dem Synology die Cloud Station. Mhm. Das ist quasi meine eigene Cloud bei mir zu Hause. Und ihr Rechner ist einfach nur ein Client davon. Das heißt, sie arbeitet ganz normal lokal auf ihrem Rechner.
Ja.
Und es wird alles eben auf das NAS rüber synchronisiert. Was habe ich dadurch gewonnen? Ich habe zum einen eine Versionsgeschichte automatisch. Das heißt, wenn sie eine Datei versehentlich mal überschreibt, dann könnte ich zumindest sie theoretisch wieder zurückholen, weil das nämlich auch Versionen unterstützt. Wenn sie eine Datei löscht, auch dann landet das erstmal in so einem virtuellen Papierkorb in dem NAS. Der ist halt dafür aktiviert und ich kann sie wieder zurückholen. Und selbst wenn ich mal nicht zu Hause bin in der Woche und das Ding irgendwie abraucht, dann ist sie davon losgelöst und kann auch offline mit ihrem Rechner weiterarbeiten.
Das ist schon ganz schick.
Na, und so wie dann aber das NAS wieder funktioniert, wird einmal wieder alles gerade synchronisiert. Also sprich, ich habe jetzt immer zwei Versionen. Eine Version auf ihrem iMac, eine Version auf dem Synology NAS und vom Synology NAS wird es dann sogar noch in Glacier gebackupt.
Und ist das alles in einem Ordner? Musstest du den Ordner definieren?
Ist ein Ordner, genau. Du kannst mehrere Ordner auch freigeben über diese Geschichte, aber ich habe jetzt nur einen Ordner, eben ihren User-Ordner quasi und der ist da über CloudStation dann synchronisiert.
Also vom Prinzip her ist das fast so wie Time Machine. So klingt das für mich.
Funktioniert dann wie Time Machine, aber eben nur mit einem einzelnen Ordner und eben, wir wissen ja alle, leider Obacht, die Apple-Fans müssen zugeben, dass etwas nicht ganz so geil ist. Solange Time Machine funktioniert, ist es super, aber irgendwann zeigt sie einen Stinkefinger und sagt, hey, ich bin kaputt.
Das passiert bei mir ungefähr alle 3 Tage im Moment.
Und dann hast du halt eben leider verloren, dann kannst du sagen, gut, dann bist du halt kaputt, dann fang nochmal von vorne an. Aber da wir ja auch alle wissen, dass der schlimmste Fall immer dann eintritt, wenn du ihn nicht gebrauchen kannst, ist er nämlich gerade dann, wenn du mal ein Time Machine Backup brauchst, dann sagt es dann plötzlich, hey, ich bin übrigens kaputt.
Genau.
Und hast du halt verloren.
Deswegen habe ich mir jetzt parallel Carbon Copy Cloner installiert, was im Prinzip das Gleiche macht. Mit dem Vorteil noch, dass es deine Festplatte wirklich 1:1 sichert, also wirklich ein Image von der Platte macht. Und im Zweifel, wenn dein Mac abraucht, oder die Platte besser gesagt, gut, bei MacBook Air hat man dann noch andere Probleme, aber ne, nehmen wir mal ein MacBook oder iMac, was noch eine normale Platte hat, dann kannst du halt die Platte im Zweifel austauschen und das Image da drauf ziehen und dann direkt wieder booten.
Ja, aber ich also Carbon Copy Cloner.
CCC.
Also wie auch immer, nutze genau. Ich halt dann, wenn ich weiß, jetzt gleich mache ich meine Platte vielleicht kaputt, dann mache ich das mal eben schnell on demand. Ich muss gestehen, also das hört sich jetzt schon so, das ist so wie alle 3 Wochen sein Camo zu ändern. Das Nutzen und Aufwand stehen da für mich nicht mehr im Verhältnis, wenn ich jetzt ständig volle Backups von meinen Platten machen müsste.
Ich habe es mir erstmal nur zum Test runtergeladen und installiert, um auszuprobieren, ob es funktioniert, wie es funktioniert, und werde ich mal schauen. Aber also auf Time Machine kann ich mich einfach im Moment nicht verlassen, und ich weiß nicht, ob es mit einer echten Apple Time Capsule besser ist, keine Ahnung.
Ich glaube auch nicht.
Aber was jetzt so, sag ich mal, das Sichern auf einem NAS, zumindest unter QNAP angeht, ist das also einfach nicht nutzbar.
Also ich hatte bei meiner Freundin drüber überlegt, sie hat ja so eine SSD über Thunderbolt angeschlossen als Hauptplatte, von der auch gebootet wird und wo alles drauf ist. Und die interne Festplatte, die habe ich einfach nur eine große Partition und sonst nichts drauf. Die ist einfach nur als große Datenmüllhalde quasi da. Und die hätte man natürlich jetzt auch nutzen können, um da drauf eine Time Machine einzurichten. Hätte dann eben vielleicht diese Probleme nicht gegeben. Also ein lokales Time Machine Backup. Ein Time Machine ist eigentlich super intuitiv und eigentlich, aber man nutzt es wahrscheinlich einfach auch dann zu selten als jemand, der jetzt eben da nicht so ganz tief drin ist. Also alle Sachen, von denen man irgendwie vergessen kann, wie sie funktionieren, ist halt bei uns dann auch immer blöd. Also im Endeffekt muss ich's machen, und da fand ich jetzt die Lösung mit dieser Cloud-Geschichte eigentlich noch so mit am besten. Zum Beispiel habe ich dann auch hier dieses MacBook Air, was ich ja zum Aufnehmen immer nehme. Da gibt's jetzt eben auch einen User für Sie, der auch dahin sich synchronisiert. Das heißt, sie könnte dann sogar auch theoretisch vorher mal den Rechner anmachen, sich einmal anmelden, warten, bis das synchronisiert ist. Das geht ja alles von alleine, muss ja nichts machen. Und dann könnte sie den Laptop auch mitnehmen und hat dann ihre Dateien auch dabei. Und zusätzlich geht es eben sogar auch über Internet, wenn ich möchte.
Wenn also man denn eine vernünftige Internetanbindung hat.
Wenn man denn überhaupt eine Internetanbindung hat, genau. Ja. Weil ganz ehrlich, so super muss die ja noch nicht mal sein, weil wenn ich jetzt irgendeine Datei brauche, dann ist mir auch egal, wenn ich da 10 Minuten oder eine halbe Stunde drauf warte, wenn es jetzt nicht 10 GB sind, die ich brauche oder so.
Ja.
Ne, einfach, du hast halt dieses eine Dokument, was jetzt einfach mal 5 Stunden Arbeit war.
Genau.
Dass du nicht neu schreiben kannst, aber was du in 5 Minuten auch über eine normale DSL-Leitung dir da rausgelutscht hast.
Ja, in der Regel sind das ja keine großen Dateien, die man dann da braucht.
Genau.
Also es sei denn, man wäre jetzt irgendwie Filmproduzent oder so.
Ja, dann hast du andere Probleme, genau.
Aber das ist ja bei uns allen nicht der Fall.
Wie gesagt, dieses Setup bei mir ist wirklich Freundin approved. Können wir hier den Stempel drauf machen. Das sollte funktionieren.
Ja, sehr schön. Ja, meine Freundin nutzt ein Time Machine Backup auf so einer klassischen USB-Festplatte. Was aber für sie auch okay ist und auch funktioniert.
Ja, ich finde Time Machine auch echt schick eigentlich, aber es ist nicht ganz so intuitiv. Manchmal weißt du eben auch nicht, was passiert da jetzt gerade, als jemand, der davor sitzt.
Ja.
Mit diesem Zeitstrahl und dann hier und da und vor allen Dingen diese Versionen nebeneinander zu halten, alt und neue, und dann aus der einen darüber. Es ist schon geil, aber du weißt einfach zu wenig, was da gerade passiert, glaube ich. Und es ist schon ein bisschen zu nerdig fast wieder. Naja, aber da kannst du ja mich dann mal auf dem Laufen halten, wenn du eine Lösung gefunden hast.
Das mache ich.
So, Dodo. Und dann hast du hier uns sowas mitgebracht. Sowas Kleines, Süßes.
Ja, ich habe mal wieder was mitgebracht, genau.
Eigentlich hast du sogar mehrere Sachen mitgebracht. Ja. Wir fangen mit dem kleinen Süßen an, würde ich sagen.
Genau, der kleine, süße Speedlink-Brüllwürfel, wie ich ihn jetzt mal nennen würde. Ja, was ist das? Das ist ein kleiner, tragbarer Lautsprecher, den ich mir vor kurzem bestellt habe, kann man über Bluetooth Musik drauf spielen. Man kann ihn auch per Klinke anschließen, also Mini-Klinke. Und der Würfel hat so eine Seitenlänge von 5 cm. Also passt im Prinzip sogar fast in eine Hosentasche. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus dann, aber man
gut, kann... dann kommt die Frage, freust du dich so zu sehen oder hast du einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher in der Hose?
So könnte eine Frage eventuell lauten, genau. Ja, habe ich mir gekauft, weil ich auch ganz gerne, wenn ich unterwegs bin, also beruflich irgendwo im Hotel oder so, trotzdem gerne Musik höre, gerade so morgens nach dem Aufstehen.
Sag jetzt nicht wieder wo, sonst muss ich ihn wieder entsetzt weglegen, weil ich habe ihn gerade in der Hand.
Meistens packe ich ihn dann in die Toilette, damit der Hall-Effekt besser ist. Nein, ich höre gerne Musik beim Duschen.
Gut, ich sag kurz was dazu, ich habe ihn ja gerade in der Hand, wie gesagt, ist ungefähr 5 cm die Seitenlänge, das Ganze ist ein Würfel. Unten sind nochmal so Bedienelemente für Lautstärke, Start, Stopp und vorwärts, rückwärts. Also auch ganz gut, die habe ich nämlich erst gar nicht gesehen, aber sie verstecken sich unten drunter.
Genau.
Und es gibt einen Standard-Mini-USB-Anschluss zum Laden.
Genau, also da ist irgendwie so ein kleiner Akku auch drin, ich glaube 450 mA. Der soll so für bis zu vier Stunden Spielzeit steht da drauf. Also ich konnte es jetzt noch nicht ausprobieren, weil ich den jetzt auch erst seit Samstag habe. Hab den einmal aufgeladen und keine Ahnung, okay. Halbe Stunde, Stunde benutzt. Also der war im Angebot für knapp unter 20 Euro. Ich glaube jetzt im Moment kostet er wieder 28 Euro. Und naja, ich habe da einfach mal aufgrund des günstigen Preises zugeschlagen und wollte es einfach mal ausprobieren.
Ist von Speedlink.
Genau. Ist ja jetzt keine Premium-Marke.
Also genau, aber dafür ist er eigentlich, also gibt jetzt nichts, wo man direkt sagen würde, oh, das sieht ja hier ganz schrecklich aus. Also
ich sag mal, vom Klang her darf man da jetzt auch keine Wunder erwarten, aber für 20 Euro einen Bluetooth-fähigen kleinen Lautsprecher, der doch schon ordentlich Lautstärke macht, also das, ihr habt es ja vorhin auch kurz gehört, also dass aus so einem kleinen Teil so viel rauskommt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und wenn man dann so basslastige Techno-Lieder hört, dann bewegt er sich dann auch auf einmal schon mal von selbst. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Aber was hier noch ganz cool gewesen wäre, was sie, glaube ich, aber nicht haben, ja, wenn sie halt einfach unten noch mehr irgendwie Bass hätten rausgedrückt.
Der Witz ist, du siehst ja diesen Klinkenanstecker, ne? Und wenn man da so ein... Wenn man da so ein Lied hört, dann merkt man richtig, wie da die Luft rauskommt.
Okay.
Also
einfach, wenn man hier jetzt unten, wie bei so einem klassischen Subwoofer,
ja, ich
einfach
weiß, noch nach unten. So ein Downfire sozusagen.
Genau,
ja.
Weil dann hätte man natürlich, egal wo du ihn hinstellst, der hätte nochmal ordentlich...
Oder du meinst diese Luftöffnung, so ein Horn oder sowas in der Art.
Nee, auch einfach nur wirklich einfach nochmal einen Bass-Speaker nach unten. Dann hätte es irgendwo hingestellt und dann hätte, wobei er hat gerade auch den Effekt ein bisschen gehabt, als wir ihn auf den Tisch gestellt haben, haben wir deutlich mehr Bass gehabt als vorher.
Also ja,
vielleicht
das
hat er schon irgendwie so ein bisschen so einen Effekt auch, man weiß es nicht.
Ist so die Frage. Also, ja, also Klang ist okay, ist auf jeden Fall auch deutlich besser als so ein kleiner Lautsprecher in einem Smartphone. Wunder darf man da jetzt trotzdem nicht erwarten, aber gut, bei 20 Euro weiß man, glaube ich, auch ganz gut so, worauf man sich da so ungefähr einlässt. Ja. Also ich habe noch so ein Teil von Philips, habe das auch mal direkt damit verglichen, aber da in diesem Philips-Teil, ja, das ist schon eher so eine Größe von so einer 0,5-Liter-Dose und da ist halt schon mal an sich mehr Volumen und auch 2 oder 3 Lautsprecher drin. Ja.
Wie teuer ist das Philips-Teil?
Das Philips-Teil, muss ich kurz nachgucken, ja, liegt im Moment so bei 47 Euro ungefähr. Also das hört sich schon um einiges besser an im direkten Vergleich. Aber so an sich, um unterwegs wirklich mal morgens beim Duschen irgendwie, oder was weiß ich, wenn man draußen sitzt und unbedingt alle um sich herum nerven will mit seiner tollen Musik, dafür ist dieser kleine Würfel schon ganz brauchbar.
Also eine bisschen größere Variante, die findet man ja auch im Apple Store. Nämlich von Beats halt auch.
Für den zehnfachen Preis.
Wobei, ja genau, wobei der Preis eben dann auch bei 200 Euro liegt. Aber die hatte ich mir im Apple Store mal angehört und mich auch gewundert, was da schon für ein cooler Klang rauskommt. Aber auch bei diesem kleinen Ding ist es ja wirklich enorm. Also das erwartet man ja nicht, dass da so ein Sound rauskommt.
Genau, wo man das auch nicht erwartet, dass da so ein Sound rauskommt. Ich habe mir ja für mein iPhone 5 damals diesen Apple Dock gekauft.
Was für ein Apple Dock?
Wo man einfach
so ein kleines, schäbiges, total teures Plastikding, wo man sich denkt, was für ein, also warum? Ja? Ich weiß auch nicht, warum ich es gekauft habe. Einfach mal, ich war irgendwann im Apple Store und musste halt irgendwas mitnehmen und dann habe ich das mitgenommen.
Hättest du dir mal lieber eine Smart Turtle gekauft?
Nee, eben nicht, weil, was ich nämlich jetzt feststellen musste, also ich habe mich halt immer gefragt, die Lautsprecher und das Mikrofon beim iPhone, die sind ja unten drunter. Und wenn du das jetzt in diesen Dock reinsteckst, dann hast du ja eigentlich, genau, dieses weiße Plastikding da, kostet auch nur 30 Euro. Hat halt hinten einen Lightning-Anschluss, ein Lightning-Kabel ist im Lieferumfang natürlich nicht enthalten, das heißt, du kannst das aber einfach da einstöpseln und hat nochmal einen Line-Out Anschluss. Was da in diesem Line-Out-Anschluss nicht funktioniert, ist das Headset zum Sprechen.
Na super.
Ja, das heißt, ich habe immer gedacht, toll, telefonieren, wenn du das da drin hast, ist also nicht. Und jetzt habe ich aber neulich mal den Versuch gemacht und siehe da, man konnte mich doch sehr gut verstehen und vor allem konnte ich den anderen auch sehr gut verstehen, weil was sie nämlich da gemacht haben, wenn du mal den einfach das erste Bild zum Beispiel dir gerade anschaust, also im Endeffekt diese Öffnung ist halt so geschickt gemacht, wo du das iPhone reinsteckst, dass es halt auch da einfach über physikalische Effekte einen Lautstärkeboost schafft. Das heißt also, es war nicht so, weil ich habe gedacht, du hältst ja quasi die Lautsprecher zu, dann hörst du nichts mehr. Nein, im Gegenteil, es wurde deutlich lauter, wenn du es da reinsteckst. Das heißt also,
die eingebauten Lautsprecher schallen hier nach unten und werden dadurch...
Genau, genau. Genau, und das eben, aber man sieht es dem Gerät halt so nicht an. Also es funktioniert zumindest weiter und man hört sogar eigentlich sogar noch ein bisschen besser damit. Das fand ich halt einen ganz netten Effekt, als ich das da mal gehört habe. Also habe ich dann neulich auch mal länger telefoniert über Lautsprecher und das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Also vielleicht kann man sogar ja auch das einfach mal ausprobieren und dann braucht man gar keine Lautsprecher.
Guck mal, meine Turtle, die ich mir jetzt gekauft habe, von deinem letzten Tipp her, hat Thorsten eben entdeckt, die ist schon leicht eingerissen.
Aber Mario kriegt auch alles kaputt, muss man sagen, weil der haut auch mal einfach gegen so 200-Euro-Mikrofone davor.
Das
müssen die ja auch Sitzsack abkönnen.
Oder nicht?
Ist ja
der Sitzsack für das iPhone,
ist die Naht, was aushalten, die sich da öffnet. Da war der Näher oder die Näherin nicht sorgsam genug. Das ist natürlich schade.
Direkt ab nach Indien damit wieder. Mal nachgenäht werden.
Ich denke mal, das ist ja ein österreichisches Unternehmen. Ich würde vermuten, dass die auch dort produzieren. Ja, was bleibt dir da? Zurückschicken, umtauschen, ne? Habe ich bei meinen bisher jetzt nicht erlebt. Die halten jetzt, also seitdem die diese neue Platte da oben drauf haben, halten die bei mir. Aber vielleicht ist da auch noch ein bisschen Optimierungspotenzial.
Was ist denn, da können wir nur noch kurz, weil das auf jeden Fall ja auch ein Thema ist, was du mitgebracht hast. Du hast einen neuen E-Book-Reader, weil ich glaube, mit dem Audiofu warst du ja durch. Das waren ja nur die beiden, von denen du da berichten konntest, genau, ne? Hat einer von euch beiden noch da was zuzusteuern?
Bastian hört keine Musik.
Bastian ist auf Toilette überhaupt
unter der Dusche.
Nicht dabei. Bist du, aber was? Hat dich wieder jemand geärgert?
Nein.
Doch, was haben wir wieder gemacht?
Mich hat niemand geärgert.
Ja, du bist wieder so.
Und unpassende Themen.
Ja, schon mal bist du so. Da irgendwie.
Das ist so, wie wenn ihr beiden, also Thorsten und Bastian, über Games reden, dann schalten Mario und ich aus und Bastian schaltet bei
allem
Hardware-Themen aus.
Und die Hörer haben
aber reden wir ja gar nicht über Apple.
Zumindest
wir sind ja auch der Abschalt-Podcast.
So, ja, wer hält am längsten durch, ne?
Zum Einschlafen quasi.
Ja, ich habe mir mal wieder einen neuen E-Book-Reader gekauft, das ist wohl richtig. Weil ich
komme irgendwie so vor, als wie viel Zeit haben wir eigentlich schon aufgenommen?
Es ist schon ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, es kommt mir schon so vor, als würden wir schon ein bisschen aufnehmen.
Ja, wir sind auch einer mehr.
Dann 2:13 sind wir jetzt.
Kommt immer was zusammen.
Also ich hatte ja letztes Mal meinen alten, hätte ich jetzt fast gesagt, diesen Kobo Aura HD mit. Aber hatte ich ja schon erzählt, PDFs lesen ist damit ja halt eher so mäßig gut. Deswegen habe ich mir jetzt einen etwas größeren E-Book-Reader gekauft. Ding. der da.
Größe ist wie bei einem.
Ich würde mal sagen, so.
Großen fast iPad ungefähr?
Ja, 1 zu 1. iPad, aber es sieht iPads, noch gewaltiger ja. aus in der Hülle.
Mit einem Stift? ja.
Der Trend geht bei dir zum Stift.
Genau, ich habe da dann nochmal Google so ein bisschen bemüht, was es denn an E-Book-Readern gäbe, die eventuell fähig sind, vernünftig PDFs darzustellen. Weil, wie wir ja beim letzten Mal auch schon gelernt haben, die Verlage sind ja noch nicht so auf den Trichter gekommen, ihre E-Books dann auch mal in einem vernünftigen E-Reader-Format zu publizieren, sondern in der Regel leider nur als PDF. Also zumindest was so Fachbuchverlage angeht. Ja, und ich muss sagen, auf ja fast 10 Zoll, 9,7 Zoll sind es, kann man diese PDFs doch ganz gut lesen.
Ist es denn jetzt vor allen Dingen die Größe,
ja,
die das erleichtern
definitiv,
jetzt?
Definitiv.
Weil das, der Umgang
damit ändert sich ja nicht. Es kommt auf die Größe an.
Genau, also beim E-Book-Reader und PDF-Fachbüchern kommt es echt auf die Größe an. Am liebsten hätte ich ja sogar
Sendungstitel gefunden, herrlich.
Am liebsten hätte ich ja sogar von Sony einen E-Book-Reader in 13,3 Zoll. Aber erstens gibt es den in Deutschland nicht und zweitens kostet der, ich weiß nicht, ob es Euro oder Dollar sind, 1.100 Dollar oder Euro, was jetzt eben nicht so wirklich günstig ist.
Gut, mach mal an und gib mal rüber das Ding.
Ich mach mal an und gib mal rüber. Guck mal, es funktioniert sogar nicht.
Und darauf liest du jetzt im Zug deine Hausfrauen-Pornos.
Genau.
Bastian, wie du ja aus der letzten Folge gehört hast, weißt du genau, was er darauf liest?
Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
Ach so, gut.
Wir müssen ja nicht alles wieder neu aufkauen, ja, was letzte Folge schon gesagt wurde.
Ich reiche mal Buch und Stift rüber. Das ist jetzt ein PDF. Also das Problem ist ja einfach bei den PDFs, dass die im Gegensatz zu EPUBs nicht skalierbar sind im Sinne von Schriftvariabel anpassen. Und deswegen.
Aber theoretisch müssten sie das doch sein, oder? Ja. Also im Endeffekt ist da ja auch Type-Inform, also es geht ja sogar so weit, dass die, also du hast quasi den ASCII-Text, was da eigentlich steht, dann hast du unter Umständen die Schriftart mit eingebettet und müsstest doch eigentlich dann jede Schriftgröße auch darstellen können.
Theoretisch ja, praktisch unterstützen das zumindest die E-Book-Reader nicht und du hast ja einfach auch so ein beim PDF so ein relativ starres Format. Ne?
Das schon. Das ist halt, dass er keinen dynamischen Umbruch dann
das
macht.
Das meine ich.
Okay, aber du kannst eigentlich schon jede Größe darstellen, ohne dass die Schrift pixelig wird.
Ja, ja, gut. Das, also ich sag mal, das ist ja irgendwie alles trotzdem vektorbasiert oder wie auch immer. Und zoomen geht. Aber ich möchte ja eben nicht irgendwie da ranzoomen und dann ständig auf der Seite hin und her schieben, wenn ich gerade wenn es dann noch so Bücher sind, die irgendwie mehrspaltig geschrieben sind, ne, dann ist es ja noch nerviger. Und bei den
interessant, das funktioniert wirklich nur der Stift, ne?
Naja, also Finger. Du kannst da, also es ist zwar in dem Sinne ein Touchscreen, aber eben nur für den Stift und nicht für Finger. Und ja, zum Notizen machen kann man es auch benutzen, funktioniert dann auch besser als dieser JotScript, den ich das letzte Mal erwähnt hatte im Zusammenhang mit dem iPad. Ja, und PDFs kann ich darauf jetzt auch in lesbarer Größe lesen. Man hat da auch die Möglichkeit, so ein Zwei-Punkte-Zoom sozusagen zu wählen. Also man kann dann wirklich bei dem PDF sagen, oben links, unten rechts. Und dann zoomt er genauso rein und dann kann man da entsprechend auch das Bestmögliche aus so einem PDF rausholen.
Genau, aber es hat dann genau den Effekt, den du ja gerade sagtest. Du hast halt einfach nur links oben das Drittel oder das Viertel links oben groß und muss dann ständig nach rechts rüber, damit du überhaupt den Satz zu Ende lesen kannst.
Ja gut, das wäre, wenn du jetzt so extrem ranzoomst, so wie du es jetzt gerade gemacht hast. Aber wenn das Problem ist einfach, diese Fachbücher, wenn man die so kennt, die sind ja auch nicht so wie so ein kleines Taschenbuch, irgendwie so ein Roman, sondern die sind ja meistens schon irgendwas so zwischen DIN A5 und DIN A4. Und das wird dann eben 1:1 auch als PDF rausgegeben und entsprechend klein ist die Schrift und deswegen musst du halt schon da eine ordentlich große Fläche auf dem Reader haben, um das dann wieder vernünftig lesen zu können.
Okay, und wo kann ich hier jetzt Notizen? Weil das war ja dann...
Notizen allgemein oder jetzt im Buch selber?
Um hier halt was zu schreiben jetzt.
Also es gibt da so eine Notizfunktion.
Okay.
Wo du einfach was schreiben kannst. Oder einen Penis malen kannst. Der kleine Thorsten möchte aus dem Bällebad abholen.
Aus dem Smorland.
Aus dem was?
Aus dem Smorland.
Ach so. Das ist das Ding bei IKEA.
Genau.
Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lösche ich diese Notiz wieder?
Ja, das geht nämlich nicht.
Verdammt. Notiz löschen, da haben wir es doch.
Ich habe es tatsächlich da noch nicht rausgefunden, wie ich einzelne Notizen löschen kann.
Oh.
Aber da ich noch keine gespeichert habe, ist das auch egal und du kannst sagen, alle löschen.
Lustig. Ja.
Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, wie das Teil überhaupt heißt. Ne?
Na, guck mal, ich kann hier gerade die einzelnen löschen.
Wegradieren.
Du hast denn das, was du da in der Hand hältst, ist ein Onyx Books M92 Black und kostet ungefähr 300 Euro.
Puh.
Was jetzt auch nicht gerade ein Schnäppchen für so einen E-Book-Reader ist.
Bastian, möchtest du ihn auch mal in die Hand nehmen?
That's what
okay,
she said.
Stopp, stopp. Bastian, möchtest du den E-Book-Reader auch mal in die Hand nehmen?
Jetzt können wir drüber sprechen.
Hast du ihn auch wieder aufgeweckt? Ja.
Wieso, that's what she said. Also wenn sie das sagt, ja, dann mache ich mir aber erst recht Gedanken.
Ja, du hast recht, hat nicht ganz gepasst.
Conchita.
Und was wirst du mit deinem alten machen? Wirst du beide parallel benutzen, das eine für Bücher und das andere?
Den verkaufe ich. Mhm. Möchtest du einen haben?
Nee, danke.
wie gesagt, also der Kobo ist für echte EPUBs super, also aber für PDFs halt ungeeignet und von daher war ich da auf der Suche nach einem größeren E-Book-Reader. Und das Einzige, was ich da jetzt gefunden habe, ist dieser Onyx Books M92, was jetzt auch nicht gerade ein Gerät ist, was so auf dem deutschen Markt ist, sondern eher irgendwie im asiatischen und im russischen Raum. Aber es gibt dann doch wieder ein, zwei Händler, die es auch in Deutschland verkaufen. Und ich sag mal, was die Bedienung davon angeht, hinkt das natürlich einem Kindle oder auch dem Kobo deutlich hinterher. Aber der entscheidende Vorteil für mich ist einfach da wirklich die Größe.
Ja, also, da kommt es ja drauf an, haben wir ja schon festgestellt.
Richtig.
Es gibt jetzt, ja, ganz kurz, gerade auch wieder so ein komisches Teil, was irgendwo rausgefallen ist, was ein 13 Zoll iPad sein könnte.
Mhm.
Was wäre denn dieses berühmt-berüchtigte iPad Pro?
Habe ich noch nichts gehört.
Da gab es gerade auf 9to5 Mac so einen Prototypen, also diese Dummies, die da auch von dem iPhone immer im so Vorfeld rumgehen.
Eine Hülle dafür oder nee, so also einzelne Teile?
So, nee, so ein Dummy halt. Also
okay.
So ein,
ah ja, okay.
Den man nutzen könnte, um zum Beispiel eine Hülle dafür anzupassen oder sowas. Das kannst du ja gerade mal einmal hier auf 9to5 Mac aufrufen.
Ich muss mal dazu sagen, ohne Touch-Geste, sondern nur so mit dem Menüknopf, fühlt sich das unbeschreiblich alt an.
Ja, der... Du kannst ja mit dem Stift drauf rumtatschen. Ja, der E-Book-Reader ist jetzt auch nicht besonders neu. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Ich glaube, der ist schon 2 Jahre alt. Aber es gibt bisher keinen Nachfolger oder irgendwas davon. Und
war ja der große Vorteil von dem Stift ja einfach wirklich für diese Notizen und zum Schreiben halt wahrscheinlich einfach ist, ne?
Ja, genau. Also du hast natürlich, dadurch, dass du nicht mit dem Finger drauf rumtatschen kannst, hast du natürlich auch den Vorteil, wenn du da drauf schreibst, dass du eben nicht versehentlich mit deiner Hand irgendwas darauf schreibst, sondern eben dann wirklich nur mit dem Stift, den du dazu benutzt.
Also hier auf dem Bild.
Genau, da ist dieses Riesen-iPad.
Riesen-iPad sieht wirklich riesig aus. Für mich jetzt so auf den ersten Blick nichts, wo ich sagen würde, das muss ich irgendwie haben.
Doch, ich fänd's geil. Für auf der Couch zu Hause, da kann's nicht groß genug sein. Nein, und was ja vor allen Dingen auch so, wo es ein bisschen reinpassen würde, Apple wird jetzt ja wohl mit dem iPhone 6 nochmal eine höhere Pixeldichte als Retina bringen.
Mhm. Wird?
Ja, soll. Gibt's auch, ja, soll. Also ist ja dann irgendwie okay. Nochmal, wir haben da ja auch mal drüber gesprochen gehabt, wie machen sie das denn mit der Auflösung und so, damit das alles da einigermaßen gleich und so funktioniert. Und sie machen es im Prinzip genauso wie damals den Schritt von Non-Retina auf Retina. Also es ist ja immer noch so, dass die Auflösung, also in quasi Pixel, ist ja mal so und so, mal so und so, die wirklich im Pixel dahinter sind ja aber schon jetzt quasi mal zwei. Mhm. Was eben zur Folge hat, dass du zwar Bastian hat was gemalt.
Bastian hat keinen Penis gemalt. Dafür
war noch ein bisschen kreativer.
Ist Hermann Ebbinghaus jetzt ein Teufel.
Schade, ich dachte, er hätte vielleicht einen Hitler gemalt.
Da war ja schon ein kompletter Bart vorhanden.
Du hast es erwähnt.
Ja, ich,
es geht nicht ohne.
Entschuldigung,
es geht nicht ohne. Du schaffst es nicht.
Ja, komme ich auch gleich nochmal zu. Jedenfalls, wo waren wir denn jetzt gerade? Ja, genau. Mit dem iPhone 6 irgendwie da ja jetzt wohl mal drei einfach diese Basisauflösung nehmen, die damals das erste iPhone hatte. Und was Ähnliches könnten sie ja dann auch bei einem iPad Pro machen. Also, und auch da hätten sie dann eben jetzt nicht so das Problem, dass da eine ganz neue Canvas Size kommen würde dadurch. Also, ich nach wie vor mein heißer Tipp fürs aktuelle, also entweder für September oder vielleicht sogar schon für die WWDC, iPad Pro.
Wir dürfen gespannt bleiben.
Jo. Los.
Los?
Ja, wer will was erzählen?
Mein Strom ist weg. Ich kann nichts mehr erzählen.
Dein Strom ist weg?
Ja.
Du hattest gerade 89%, als wir gestartet sind. Was ist das denn für ein Gerät, was so schnell den Akku leer saugt?
Das ist ein MacBook Air von 2011 mit einem nicht mehr ganz so frischen Akku.
Den man auch leider nicht tauschen kann.
Ist das wirklich so?
Doch, kann man.
Also wir haben ja hier noch ein paar Sachen unter Software.
Wir können mal gucken, ob das Kabel nicht zu dir reicht,
aber ich glaube, das wird schlecht. Ob wir die dann...
Nee, das ist schlecht. Vergiss es.
Wir hätten einen Grund, dich nochmal einzuladen, wenn wir die jetzt auch aufs nächste Mal verschieben. Ich weiß nicht, welche davon aktuell interessant sind, welche nicht.
Du möchtest also immer wieder Themen verschieben, um mich immer wieder herzuholen.
Ganz genau, immer ein interessanter Gesprächspartner.
Also was ich auf jeden Fall noch gerne erwähnen würde, ist das Outbank.de. Nutzt jemand von euch Outbank?
Nein, nee. Ich habe von der Commerzbank so eine App, die nutze ich.
Okay, ist vielleicht auch nur interessant für Leute, die mehrere Konten haben, weil sonst gibt's ja meistens schon irgendwelche bankspezifischen Apps. Also ich nutze Outbank.
Wie viele Konten hast du denn?
mit den Schweizer und Liechtensteiner oder ohne?
Du hast gesagt, das lohnt sich nur, wenn man mehrere Konten hat. Also scheint sie ja hier schon dick das Geld zu verteilen. Also?
Also ich habe ein normales Girokonto bei einer Sparkasse. Ich habe ein Konto bei der DKB für die Kreditkarte dort. Und ich habe eine Amazon-Kreditkarte. Also so gesehen drei Konten. Wobei man auch noch so Konten wie PayPal unter anderem damit auch abrufen kann.
Gut, also nutzt hier aber keiner. Was gibt's denn da zu sagen?
Macht nix. Ich nutze Outbank. Ja, ist eine ganz normale App. Sowohl für iPhone, iPad als auch für den Mac. Um seine Konten abzurufen. Und die haben jetzt eine neue Version rausgebracht, die so ein bisschen auch für Unmut mal wieder gesorgt hat bei denen. Also wer das so ein bisschen verfolgt hat, also ursprünglich haben sie halt mal Outbank rausgebracht, haben dann irgendwann Outbank 2 rausgebracht mit groß angekündigter iCloud-Synchronisation. Das war ungefähr so vor einem Jahr, was in einem Desaster geendet ist, weil es einfach hinten und vorne nicht funktioniert hat mit der Synchronisation. Also
und sie haben auch in irgendwelchen Logdateien irgendwelche Passwörter rausgespuckt und so. Da waren so ganz wilde sowas Sachen.
Kam auch noch dazu, aber dann so doppelte Umsätze ständig, weil die Synchronisation nicht vernünftig geklappt hat. Dann minutenlange Synchronisation, also im Prinzip alles unbenutzbar. Ich habe dann auch die Synchronisation komplett abgeschaltet. Für mich war es jetzt auch nicht so wichtig. Und jetzt haben sie vor einigen Tagen Outbank.de rausgebracht, also speziell für den deutschen Markt. Was da jetzt neu ist, das ist quasi Free-to-Play, wenn man so will. Ja, es stimmt nicht ganz. Also es ist eher eine Software im Abo sozusagen. Also du kannst es dir erstmal kostenfrei runterladen, kannst es dann abonnieren und kriegst dann erstmal 7 Tage geschenkt sozusagen, um es mal auszuprobieren. Da ging dann auch wieder direkt so ein Shitstorm los, so von wegen, ja, wir haben ja erst vor einem Jahr 8,99 für die App bezahlt und jetzt müssen wir schon wieder bezahlen und jetzt sollen wir auch noch monatlich oder jährlich zahlen und überhaupt für eine App zu bezahlen, das geht ja gar nicht. So ungefähr sind die meisten Rezensionen, die dort mit einem Stern zu finden sind. Und die wenigen, naja, sag mal, vielleicht objektiven Rezensionen, die dann auch eine vernünftige Bewertung abgeben, die sind dann doch eher Mangelware. Also ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Im Prinzip, also ich finde es absolut okay, auch für eine App, für eine Software, für eine Dienstleistung zu bezahlen. Und
ich finde Apps als Abo-Modell immer scheiße. Ich zahle lieber auch dann das Doppelte oder sowas, aber ich will es haben, wenn ich es kaufe. Und alles, was mit einem Abo-Modell ist, das wird nicht von mir eingesetzt.
Ja, ist halt jetzt die Frage. Also sie können es natürlich so machen. Sie hätten jetzt wieder 8,99 dafür verlangen können oder.
Ja, aber was wollen sie denn im Jahr nochmal haben? Ich habe gerade nicht.
Ja, 8,99 wollen sie pro Jahr. Ja. Oder alternativ pro Monat 89 Cent. Also.
Scheiße.
Ja, kann man sich aussuchen. Alternativ können sie natürlich auch einfach jedes Jahr eine neue Version rausbringen, die wieder als separate App in den App Store stellen und so ihre 9 Euro sich holen dann.
Ja, aber da bist du ja, kannst ja auch sagen, okay, ich nimm einfach das weiter. Das ist ja dieses Problem, wenn man was Gutes macht, dann bezahlen die Leute einmal dafür, für das, was man bis dahin gemacht hat.
Genau, und dann zahlen sie nicht mehr.
Und dann zahlen sie nicht mehr, es sei denn, du machst danach was, was dann einfach nochmal besser ist. Du bist dann halt eben darauf angewiesen, es permanent zu verbessern, damit du auch permanent Geldfluss hast. Aber das ist ja auch im Endeffekt logisch. Du hast halt, ne, das Ding ist jetzt 8 Euro wert für das, was ich da bekomme. Und das ist in einem Jahr auch noch 8 Euro wert, weil das ist ja genau das, was ich mal bekommen habe für 8 Euro.
Gut, aber du bekommst ja in dem Sinne immer wieder noch Updates, ne? Die ja dann auch irgendwie im Preis mit drin sein müssen. Also man,
ja, vielleicht Updates, haben sie Bugfixes, okay, aber wenn sie neue Features einbauen, dann klar, dann können sie irgendwann sagen, jetzt gibt's eine neue Version, die kostet wieder 8 Euro. Ja, aber
ist halt jetzt die Frage, ist jetzt die Umstellung, diese ganze SEPA-Umstellung, die alle Banken mitmachen mussten, ist das jetzt Bugfixing der Software, weil alle Banken das umstellen und ich das meine App quasi, also meine Software anpassen muss? Oder
ja, sie ist ja sonst nicht mehr verwendbar. Also
ja, oder ist es eine neue Version? Weil
ja, wobei SEPA ist ja auch etwas, was es davor schon gab.
Ja, aber trotzdem scheinen sich da die Schnittstellen der ganzen Banken alle dadurch geändert zu haben. Und
ja, aber der Aufwand, das umzuändern, wird wahrscheinlich im Vergleich zu, wir haben eine Software, also wie auch immer.
Ich weiß es nicht.
Ich verwende ja diese Software Screens zum Beispiel auf meinem iPad ganz gerne. Die hat halt auch damals 30 Euro gekostet.
Mhm.
Und die haben irgendwann jetzt auch ein Update rausgebracht mit iOS 7,
ja.
Look and Feel und hast du nicht gesehen. Und die alte funktioniert ja aber wunderbar weiter.
Ja, also es ist ja nicht so, dass jetzt deren erstes, damals hieß noch iOutbank oder auch das Outbank 2, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Ja doch, aber würde.
Bei dieser Geschichte mit dem Abo-Modell wäre es so, die funktioniert dann nicht mehr, wenn du diese Abo-Version
nehmen willst. Von daher richtig. Also wobei sie jetzt irgendwie, also sie bringen jetzt in ein paar Wochen auch noch so eine werbefinanzierte App zusätzlich raus. Also dann kann man sich entscheiden, will man das abonnieren, will man Werbung sehen.
Das ist ja ätzend. Also, wahrscheinlich noch abhängig von dem jeweiligen Kontostand. Wird ja da was eingeblendet. Entweder die billige Kick-Werbung oder du kriegst die Beats, je nachdem.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich so richtig davon halten soll. Also auf der einen Seite, klar, die müssen ihre Mitarbeiter ja auch immer weiter beschäftigen und die müssen auch dafür bezahlt werden, dass sie da irgendwas tun, ne? Und dass das laufend Geld kostet, ist auch klar.
Ist halt die Frage. Du hast ja auch immer laufend neue Leute, die das dann kaufen. Also
ja, das ist halt die Frage, ob es wirklich so ist.
Ja, oder du musst halt dann vielleicht auch nochmal eine zweite App irgendwie mal bauen oder wie auch immer. Also einfach, ich finde halt einfach, bei Software bezahlst du für ein fertiges Produkt. Punkt. Und für das, was an Arbeit schon geleistet wurde.
Also ich sehe jetzt zum Beispiel bei Instapaper, die schrauben auch immer mal unter der Haube und die haben eben auch so ein Abo-Modell, da kann man dann ein bisschen mehr machen, man kann nach bestimmten Sachen suchen.
Ja,
aber
da zahlst du für den Cloud-Service im Endeffekt bei denen, das ist ja nochmal was, das ein bisschen
genau, anderes. Und ich, also eigentlich diese Zusatzfunktionen, die benutze ich jetzt eigentlich gar nicht, aber das ist jetzt irgendwie kleines Geld und ich benutze die App aber eben sehr gerne und jetzt habe ich das irgendwie schon zum zweiten Mal irgendwie verlängert, dieses Abo, und mache das einfach so, weil ich denke, ich tue insgesamt der Entwicklung was Gutes dadurch.
Ja. Aber bei manchen Spielen zahlt ihr ja auch im Abo, ne? Also
da World of Warcraft Spiel, zum Beispiel. Ja, aber da kriegst du ja auch permanent, ja.
Ja, das ist
aber
die gleiche Frage.
Nee, aber das könnte ich ja offline auch gar nicht spielen. Also für ein Diablo zum Beispiel, was ja theoretisch auch offline funktionieren würde von der Technik her, würde ich kein Abo bezahlen wollen.
Gut, kann man jetzt sagen, ist für die laufenden Serverkosten oder ähnliches, ne?
Ja.
Für die Weiterentwicklung,
ja, kommst
die sie
du halt
auch machen.
Genau, du hast ja im Endeffekt wie viel Patches, also pro Erweiterung.
Wobei sie ja dann auch für die separaten Erweiterungen auch wieder.
Ja, aber innerhalb der Erweiterung hast du ja dann auch nochmal
3-4 große mindestens.
Ja, 3-4 große Content-Patche und sowas. Ja, ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt, wenn du es jetzt so wie wir 10 Jahre lang spielst, was du für dieses Spiel bezahlt hast. Ist schon nicht ohne.
Also ich hab mal ausgerechnet, dass ich in der gesamten Zeit bisher.
War nur für einen
circa,
Account dann, oder?
In der gesamten Zeit, seitdem ich das nutze,
ja.
Ungefähr schon 1200 bis 1300 an Blizzard überwiesen habe.
Hört sich so jetzt erstmal viel an, aber wenn man.
So an Abo-Gebühren und ich habe halt auch die Kosten für das Spiel dann jeweils immer mit reingerechnet. Okay.
Liegst da so ein bisschen komisch, dass.
Und zwei, drei Free-to-Play-Investitionen vielleicht auch mit reingerechnet.
Ach so, okay, die hat er auch mit reingerechnet.
Deswegen,
okay. Aber die waren ja nicht im WoW, die waren ja in.
Nein, ist
ja
Blizzard.
Ach, generell.
1300 Euro,
okay, also
würde ich
auch
sagen.
Diablo, was du gekauft hast.
Ja, das habe ich ja über den Jahrespass.
Ach so, okay.
1300 Euro ungefähr.
StarCraft.
Am Blizzard überwiesen.
Okay.
Und ich ist ja schon nicht.
Aber wenn man das mal durch Stunden teilt, die man das gespielt hat, ist das immer noch wahrscheinlich weit unter, weiß ich nicht, wie viel Cent pro Stunde.
Traurig genug.
Also es ist schon ein vergleichbar vernünftiger Preis.
Ja.
Aber wenn man sich mal generell so die App-Preise anschaut, also die sind ja schon insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau. Also es gibt ja sehr viele Apps, die du einfach mal für 89 Cent bekommst oder da kannst du ja irgendwie nur die Masse dann auch machen, ne? Und
ja, aber das Schlimme ist, die macht's nicht und deswegen haben, also
ich glaube, die macht's doch, aber das andere macht halt noch viel, viel mehr. Wenn du bei den Umsatzstärksten guckst, dann sind es die ganzen Free-to-Play-Sachen.
Ja, ja.
Aber wenn man sich mal so, also klar, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen was anderes auf so einem iDevice oder auf einem Smartphone allgemein irgendwie eine App zu benutzen oder ein Spiel zu spielen. Aber wenn man sich mal anschaut, was so, ich sag mal, früher, ne, Software oder Spiele für den PC gekostet haben, keine Ahnung, irgendwas zwischen 30 und 50 Euro. Und trotzdem haben die Leute sich die Software gekauft und heute jammern teilweise schon Leute wegen 89 Cent rum. Oder so.
Ja, es ist das halt stimmt. Dieser Free-to-Play Quatsch, der das
ja,
da
ja, aber nicht nur das, aber es ist doch auch, wirklich günstig im Vergleich zu so einem Spiel. Wenn du jetzt für deine Xbox ein Spiel für 60, 70 Euro kaufst, guck mal, wie viele Spiele du denn hier im App Store kaufen
könntest.
Ja, aber
welches Spiel spiele ich da 14 Stunden mit Inhalt? wirklich. Also
ich glaube, wenn du da so Spiele oder Apps
für... Ich glaube, du würdest länger dich damit beschäftigen können, wenn du das jedes durchspielst, aber
nee, wobei,
macht natürlich keinen Spaß.
Nee, ich habe ja neulich, ich habe ja schon relativ viele Spiele auch durchgespielt dann, aber da habe ich jetzt nie so viel Content gehabt wie bei einem
Spiel. Nein, aber wenn du jetzt für 70 Euro oder für 60 Euro dir ein Xbox One-Spiel kaufen musst, oder würdest dir das gleiche Geld ausgeben in so kleinen 100, Apps
100 hier. Minispiele
kaufen. Ja, genau, 100 Minispiele
ja, aber
oder mehr. Dann
kommt aufs Gleiche raus im Endeffekt.
Ja.
Wie ist eigentlich bei dir der Preis pro Spielstunde ungefähr, was Rise angeht?
Kann ich so nicht sagen, zumal ich Rise nicht als Spiel, sondern als Grafikdemo gekauft habe.
Okay.
Trollolol. Nein, aber welche Spiele auf den iDevices preislich noch an normale Spiele rankommen, finde ich halt diese ganzen Telltale-Spiele.
Also bei vielen Leuten ist, glaube ich, so schon bei 5, 6, 10 Euro so eine Schmerzgrenze erreicht, oder?
Ja, so, ich habe mir jetzt halt hier so Wolf Among Us gekauft, da kostet ja die erste Episode irgendwie 5 Euro dann und den Rest kannst du dann nochmal für 20, 30 Euro irgendwie als Season Pass dazu kaufen oder halt die Episoden einzeln kaufen. Oder Walking Dead war auch so bei 20, 30 Euro. Also das sind dann wirklich Spiele, die ich auch schon als wirklich vollwertige Spiele sehen würde. Aber diese ganzen Mini-Dinger, also das ist halt nicht. Naja, wo wir gerade schon bei Spielen sind. Nee, wobei, wir machen vorher unser, kennt ihr schon. Unser Gast darf eigentlich anfangen, aber du hast ja gerade schon da so viel von deinem iOutBank erzählt. Deswegen fangen wir doch mal an mit dem Mario, was der denn wohl so spielt. Uns vorstellen möchte.
Mein kennt ihr schon ist diese Woche die Packstation für zu Hause. Wobei ich dazu sagen muss, ich kenne sie eben selber auch noch nicht persönlich. Finde es aber interessant. DHL bietet halt jetzt so ähnlich wie im Briefkasten an, nur ein bisschen größer, eben ein Paketkasten, wo man sich die Pakete hin liefern lassen kann. Und das Ganze eben entweder über eine monatliche Miete, wo man dann diesen Kasten kriegt von knapp 2 Euro, oder eben einmalig 99 Euro. Der Brief oder der DHL-Mann hat halt kann halt diesen Briefkasten öffnen, ich glaube über RFID. Und du selber hast dann eben auch die Möglichkeit, den über den Schlüssel zu öffnen. Und ich finde das ganz interessant und habe es mir eben auch überlegt, wobei die Packstation bei mir nicht so weit weg ist, deswegen werde ich wahrscheinlich trotzdem bei der Packstation bleiben. Aber ich finde es interessant, so ein im Prinzip ein vergrößerter Briefkasten oder die Packstation für zu Hause.
Na, ich habe auch davon gehört und gelesen. Und es ist aber eigentlich ja nur für Leute wirklich interessant, die ein Eigenheim haben und sich so ein Teil irgendwo, irgendwie in den Vorgarten oder wo auch immer ins Haus schrauben können oder sonst irgendwas. So als normaler Mieter in irgendwie einem Mehrfamilienhaus oder so hast du ja in der Regel gar nicht die Chance, dir sowas aufzustellen. Also wenn du natürlich den Luxus hast und irgendwie hast du ein eigenes Haus und kannst dir das da hinstellen, kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn du viel im Internet bestellst und der Trend geht ja dahin, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei, man muss halt schauen, die Größen der Kästen, also da gibt es ja auch mehrere, die sind ja schon unterschiedlich und da passt ja dann auch nicht unbedingt jedes Paket rein.
Also das ist ja eine Packstation auch schon das Problem. Also
ja, ja, denke, das ist natürlich generell,
passt, wird auch da reinpassen.
Generell ein Problem von Sachen, die man sich so bestellt. Wenn du jetzt einen Kühlschrank bestellst, wird es halt schwierig.
Richtig. Denkst du denn darüber nach, dir das bei dir anzuschaffen? Oder?
Ja, ich habe halt drüber nachgedacht, aber vielleicht lasse ich es jetzt auch, weil letztendlich Packstation nicht so weit weg ist.
Was ich da durchaus interessant finde, du kannst ja da auch Pakete reinlegen, die du versenden möchtest. Das fand ich ganz interessant. Also
wie das in der Packstation ja auch machen auch kannst.
Aber ja, gut.
Klar. Ich jetzt zum Beispiel nie mache. Du hast schon ein paar Mal Sachen zurückgeschickt, ne? Damit.
Bei mir ist die nächste Packstation fast 2 Kilometer weg. Von daher kommt bei mir das auch nie in Frage, mir da irgendwas in die Packstation schicken zu lassen. Wobei ich jetzt gesehen habe, dass bei mir in der Nähe jetzt auch eine Packstation steht. Aber wenn ich online irgendwie bei DHL schaue und die angeben will, kann ich die nicht angeben. Also ich weiß nicht, ob die noch nicht in Betrieb ist oder so. Aber
die haben auch so eine Hotline. Könntest du vielleicht mal anrufen?
Ja, da habe ich einmal angerufen. Da rufe ich nicht mehr an.
Okay.
Ich habe da mal angerufen, mir haben die sehr nett geholfen gehabt.
Also mir absolut gar nicht.
Die haben mich sogar zurückgerufen.
Ich habe mal was bei Amazon.com bestellt und das lief auch alles wunderbar, bis es dann irgendwann bei DHL ankam und irgendwo im Nirgendwo verschwunden ist, das Paket. Hm. Angeblich wurde es in eine Filiale weitergeleitet, wobei nirgendwo angegeben war, in welche Filiale. Ich dann bei meiner üblich verdächtigen Filiale auch war. Dort war es scheinbar nicht. Und ja, irgendwann nach 7 Tagen ist es dann wieder aufgetaucht, als es dann den Weg zurückgegangen ist, weil ich es ja nicht abgeholt habe.
Basti, du hast doch auch den Spruch dazu, oder? Ich kann es nicht herzaubern.
Ich kann es nicht herzaubern. Den, interessanterweise konnte die Kollegin zaubern.
Okay.
Bei mir war es halt so, dass die Kollegin absolut inkompetent war. Sie hat es gesucht. Ich glaube zwar nicht, dass sie es gesucht hat, aber sie ist zumindest 5 Minuten verschwunden. Und hat dann gesagt, ja, sie könnte es nicht herzaubern, es wäre nicht da. Dann bin ich 2 Tage später nochmal dahin und habe mit einer Kollegin von ihr gesprochen. Und siehe da, nach 30 Sekunden wurde es mir überreicht.
Na super.
Zauberei.
Ja, also das ist immer so ein Glücksfall auch, also bei Hotlines und auch bei der Post, da den richtigen Grad zu erwischen.
Deswegen mache ich das generell auch häufig so, dass wenn ich irgendwo anrufe und der sich da querstellt oder mir nicht helfen kann oder was auch immer, warte ich manchmal auch nochmal eine Stunde und rufe da nochmal an oder rufe am nächsten Tag nochmal an. Dann hast du einen anderen Bearbeiter dran und auf einmal klappt's.
Ja. Gut. Bastian.
Kennt ihr schon?
Mhm. Da sind wir gerade.
Ja, ich weiß. Meins wäre Final Boss TV. Ist nur von Interesse für die, die noch irgendwie in World of Warcraft aktiv sind. Aber dann ist es ein höchst interessanter Podcast, Vidcast. Also eigentlich ist es mehr eine Show, die auf Twitch läuft und dann auf YouTube veröffentlicht wird. Gibt's aber auch als Podcast bei iTunes. Läuft sonntags, also nach deutscher Zeit sonntags abends um 10 jede Woche. Und es sind halt 2 Endgame Raider, eine Frau und ein Kerl, die immer irgendwelche anderen Endgame Raider zu irgendeiner Klasse interviewen oder auch mal in seltenen Fällen Entwickler von Blizzard direkt interviewen. Und das meiner Meinung nach auf eine sehr, sehr nette und gute Art und Weise tun. Und auch interessante Fragen stellen, die sich natürlich eher auf das Endgame beziehen, aber generell wirklich, wirklich hochinteressant, zwischendurch sehr unterhaltsam. Für jeden, der World of Warcraft spielt und über seine Klasse nochmal ein bisschen mehr wissen möchte, kann ich das nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
Was machen die da? Also die spielen dann auch verschiedene Raids?
Nein. Also das sind Endgame-Raider und die unterhalten sich da einfach nur über eine entsprechende Klasse.
Ah, okay.
Und gehen da so ein bisschen durch, was bei der Klasse momentan sich geändert hat oder was da sehr, sehr wichtig ist momentan. Und wenn du jetzt da guckst, oben sind die beiden Hosts, die jetzt hat das natürlich weggemacht. oben sind die beiden Hosts, die Interviews. Ja, jetzt zu spät. Oben sind die beiden Hosts gewesen, die Interviews da führen und haben halt immer zwei Gäste. Ja.
Ist dann eher was für Thorsten.
Ja, geht so.
Als alter WoWler.
Ich guck's auch manchmal, aber was ich da halt so ein bisschen grenzwertig finde, das ist wirklich, also die reden halt sehr viel über richtig Endgame und da spielt man nun mal, wenn man ein geregeltes Einkommen hat, nicht mehr mit, leider. Finde ich persönlich.
Du meinst, es ist dann doch zu zeitintensiv,
als
Student solchen Sphären.
Hat man da vielleicht noch Zeit für gehabt, aber im Moment.
Obwohl ich da wirklich glaube, dass die gar nicht so die, ich glaube eher wirklich, dass die Gilden, die es so erst nach, ich sag mal einen Monat später als die Top-Gilden schaffen, das sind die 5 Tage die Woche raiden und sich da wirklich durchbeißen müssen, während die absoluten Top-Gilden, die haben vielleicht zwei Wochen, wenn ein neuer Patch rauskommt, einmal so eine Crunch-Time, wo die richtig durchnerden und dann geht das bei denen, glaube ich, danach stark zurück. Also ich glaube wirklich, dass diese Semi-Hardcore-Gilden, die 5-6 Abende die Woche raiden, dass die da deutlich zeitintensiver sind als die wirklich Besten der Besten.
Ja gut, das kann sein. Wobei die natürlich dann auch schon vorher ja im auf dem Test Realm schon rumpaldowern und ja, glaube ich, schon auch deutlich mehr Arbeit schon.
Oh gut, das ist ja zeitlich limitiert. Auf den Test Realms ist ja jeder Boss immer nur so für eine Stunde verfügbar oder so.
Ja, okay. Gut. Ja, ich habe auch was YouTube-mäßiges und zwar den guten Angry Joe mit seiner Angry Joe Show, wo er sehr schön produzierte Video-Reviews von aktuellen Spielen macht. Genau.
Hat nichts mit Angry Bird zu tun.
Das ganze Setting ist auch eher so G.I. Joe basiert, was er da hat, sein Branding. Und wie gesagt, das sind halt, zum einen hat er so ein paar Videoblogs, wo er sich dann auch über eine Xbox One auskackt oder irgendwie sowas. Hat aber auch zu aktuellen Spielen immer sehr liebevoll gemachte Reviews halt. Du kannst ja gerade mal, das ist jetzt nicht so interessant, der Trailer, da mach mal lieber irgendein Review gerade wirklich. Genau da unten, da so, nee, das sind keine, das, genau. Na, jetzt hier zum Beispiel das Elder Scrolls Online Review und er macht es halt auch immer ganz schön, dass er sich dann verkleidet und auch
bisschen wie bei Game One.
Genau, und auch mit so einer Green Wall sich da immer schön reinholt. Wobei, das stört mich immer, weil er ist immer selber auch so ein bisschen grün. Also irgendwo hat er das noch nicht so ganz optimal. Aber das ist halt echt richtig, richtig gut.
Das liegt daran, weil er so angry ist.
Ja.
Und du kennst das ja vom Hulk.
Genau.
Er wird dann auch immer so grün.
Also ist auf jeden Fall sehr nett anzugucken, weil es auch eben nicht nur am Ende die Wertung hat, sondern es einfach super liebevoll gemacht ist und auch schon mal hier und da ein ganz guter Lacher dabei ist. Also kennt ihr schon die Angry Joe Show auf YouTube. So, jetzt darfst du, Michael.
Dann reich mir doch mal mein MacBook Air wieder rüber.
Wir haben jetzt genug Strom.
Ja. Ich habe euch nämlich eine App mitgebracht.
Oh.
Weil ich habe festgestellt, dass es doch Dinge gibt, die Apple nicht so schön gelöst hat wie Microsoft unter Windows.
Du willst jetzt hier ein Windows zeigen?
Genau, ich will euch jetzt Windows unter Mac zeigen. Nein, es geht um die App Window Magnet. Also da gibt's auch diverse andere Apps, die Gleiches oder Ähnliches leisten. Letztendlich, was macht die App? Du hast einfach die Möglichkeit, so wie es unter Windows eben selbstverständlich ist, du nimmst ein Fenster, ziehst es irgendwie an die linke Seite, dann halbiert es sich auf die linke Seite oder ziehst es auf die rechte Seite, dann halbiert es sich auf die Seite oder ziehst es nach oben, dann maximiert es sich. Und diese Funktion gibt's ja so in Mac OS X nicht. Und das ist eben dieses kleine Gap, was diese App dann entsprechend löst. Also
das war mir vorhin schon aufgefallen. Du hast ja auch so einen,
kann
so
ich euch mal
schön sortierten zeigen. Desktop irgendwie, ne? Und nutzt auch die verschiedenen Desktops für verschiedene Sachen scheinbar dauerhaft. Genau.
Also gucken wir mal.
Ein ordnungsliebender Mensch.
Dass ich das hier mal eben rüberziehe. Also ich zieh mal. Jetzt habe ich hier meinen Safari, der ist jetzt gerade nicht maximiert. Wenn ich ihn jetzt so hochziehe, dann sieht man eben schon grau unterlegt, dass er entsprechend an. Also bei mehr Bildschirmen ist immer schlecht mit den Ecken. Genau, zum Beispiel auf die linke Hälfte. Oder man kann es dann auch mit Tastaturkürzeln irgendwie so einfach auf verschiedenen vordefinierte Größen maximieren, wie man das gerne schon von OS X an sich unterstützt hätte.
Genau, also wenn man das mal probieren möchte, könnte man sich das Tool Better Touch Tool installieren. Da gibt es auch so ein Window Snipping oder wie sie es nennen, was man da aktivieren kann.
Mhm.
Das Schöne an Better Touch Tool ist, dass es ja sogar komplett kostenlos ist und eben noch andere Funktionen ja bietet. Oder wenn man gerne den Entwickler auch ein bisschen unterstützen möchte, weil ja Better Touch Tool, wie gesagt, umsonst ist, dann könnte man sich auch Better, kannst du mal auf gerade hier Google Better Touch Tool einmal gehen und dann.
Ich google.
Du googelst Google, ouch. Better Touch Tool.
It will crash the Internet.
No. Better Touch Tool.
Genau, da ist es schon. Ich glaube, das heißt Better Grid Tool oder irgendwie sowas. Genau, gehen wir da drauf.
Auf boostr.de.
Und dann auf
ja.
Irgendwo hat er da, irgendwo hat er doch bestimmt noch, was er sonst noch für Tools hat. Geh mal hoch auf seine Hauptseite da.
Neu.
Oder sein Blog oder wo auch immer.
Schon. Irgendwo
hat er das andere. Genau, Better Snap Tool heißt das andere.
Ah, okay.
Und das hat halt nochmal ein paar Funktionen mehr. Da kannst du halt auch so fertige Areas quasi fest definieren und sowas. Das ist auch ganz, ganz cool. Aber wie gesagt, diese Basisfunktionalität nur mit links, rechts einfach mal snappen, kann halt auch schon Better Touch Tool und da eben völlig kostenlos.
Ja gut, dann habe ich jetzt 1,79.
Nein, das ist aber, deins kann deutlich ein bisschen mehr auch noch. Also von dem her ist jetzt kein Problem.
Deutlich ein bisschen mehr.
Ja, also für mir war es definitiv diese 1,79 auch wert. Also das ist einfach, ja, um so vieles besser im täglichen Leben. Anstatt diese Funktion nicht zu haben.
Sehr schön.
Gerade eben dann auch, wenn man ständig immer wechselt zwischen seinem MacBook mit einer kleineren Auflösung und einem höher aufgelösten Monitor. Auch das hat Apple noch nicht so ganz in den Griff bekommen mit Multimonitor-Unterstützung. Da hilft das dann auch, nochmal schnell die Fenster wieder auf die richtige Größe zu bringen. Ja.
So, jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit, bevor wir die 3 Stunden wieder geknackt haben. Deswegen einmal ganz schnell Durchlauf. Bastian, was spielst du gerade?
Hearthstone, World of Warcraft.
Und da gibt's nichts Neues zu, weil das ist beides doch schon deutlich durch den Kakao gezogen. Mario, spielst du gerade irgendetwas?
Mau Mau.
Ach, du warst das mit dem Mau Mau. Ich dachte, das wäre Michael gewesen.
Ach so. Nein, Entschuldigung. Ich spiele Mikado. Ich hab's jetzt hier. Ich hab's falsch abgelesen. Er hatte Mikado zuerst geschrieben und ich spiele er hatte Mau Mau zuerst geschrieben und ich spiele Mikado. Ich kann dir jetzt auch die ganze Geschichte erzählen von meiner Mutter, wo wir diese Kiste mitgebracht haben mit 200 Spielen drin, wie man die früher hatte, aber das will ich euch jetzt ersparen. Es hat sich nicht wirklich was geändert an Mikado im Vergleich zu der Vergangenheit.
Gibt's das auch als App?
Weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt.
Die Mikado-App, stell doch mal was.
Stelle ich mir relativ schwierig umzusetzen.
Ja, du musst einfach jede Menge iPads haben, die du dann so ineinander schmeißt und dann musst du eins rausholen.
Oh ja.
Und da können die dann sogar über Bewegungssensor ja registrieren, wenn sie wackeln. Also das iPad Mikado.
Wir können das ja mal mit deinen
jetzt im Apple Store rausholen. Für nur 3.800.
Spielst du etwas, Michael?
Nee, ich habe zwar Mau Mau da reingeschrieben, aber bei mir war es einfach nur ein
Scherz. Auch kein iPhone, iPad-Spiel, wie auch immer, irgendwas.
Nee, also ich wollte ja Quizduell spielen, aber...
Hat ja nicht geklappt.
Nein, ich habe mich da auch gar nicht registriert.
Ja, mich hat's auch wieder zu World of Warcraft zurückgeholt. Gebe ich gerade auch ein bisschen viel Zeit rein. Aber ich habe auch das neue Wolfenstein-Spiel schon zu Hause. Das hat ein Laden wieder ein bisschen früher verschickt, weil es kommt ja eigentlich erst Dienstag raus, glaube ich. Und da habe ich schon kurz reingespielt. Nächstes Mal dann kann ich ein bisschen mehr erzählen. Am Anfang, es fällt auf jeden Fall schon auf, es spielt sich deutlich anders als ein Call of Duty oder ein Gears of War oder sowas. Einfach dadurch, dass du immer noch ein Lebenspunktesystem hast und ständig auch mal was aufheben musst. Und ja, auf jeden Fall fühlt sich wie ein Wolfenstein an. Also der erste Eindruck war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Bin gespannt, was noch so kommen wird. Und hier gibt es ja die Gewalt inhaltlich ungeschnittene Version in Deutschland. Mhm. Aber wir wissen ja auch alle, was rausgeschnitten wurde.
Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
Den Hitler haben sie halt rausgeschnitten. So. Ja, wir haben eigentlich so eine Challenge laufen, wer von uns öfter Hitler sagt, aber ich habe jetzt, glaube ich, 2-0 gewonnen schon.
Nee, wir haben keine Challenge.
Ja, nicht wir, Michael und ich.
Wir wollten es einfach mal schaffen ohne, oder ihr solltet es mal schaffen
hat
ohne.
Hat nicht geklappt.
Thorsten und dann wollte dich trollen.
Genau, ich wollte dich trollen.
Ein schlechtes Bild auf unserem Podcast.
Und dann ist von Titanfall das erste Download-Paket rausgekommen jetzt. Das ist auch ziemlich gut. Gut, fand ich so. Ich habe jede Karte, glaube ich, so 2-mal gespielt ungefähr. Ist aber natürlich mehr vom Gleichen. Also da kann man jetzt auch keine super Innovation erwarten. Aber auf jeden Fall endlich mal ein paar neue Karten und das ist schon ganz cool. Und dann habe ich mir, wie vorhin schon kurz angedeutet, Wolf Among Us auf dem iPad gekauft und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Das ist richtig, richtig gut.
Das ist das Spiel, was jetzt den Computerpreis gewonnen hat?
Weiß ich nicht. Es ist halt ein interaktives Comic, ist nur in Englisch.
Ach nee, das ist das.
Also das fand ich ein bisschen schade, dass es keine, noch nicht mal deutsche Bildschirmtexte irgendwo gibt, deutsche Untertitel. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zugänglicher gemacht für die Allgemeinheit, aber ansonsten ganz, ganz nett. Und ein kleiner Tipp nochmal, ich habe mich ja mal aufgeregt gehabt, dass Spiele auf den Konsolen, wenn man sie da online kauft, immer den Retailpreis verlangen. Und da lohnt es sich dann einfach auch mal zu gucken, ob man nicht diese Microsoft-Punkte zum Beispiel ein bisschen günstiger kaufen kann. Oder auch die PlayStation-Karte gibt's auch meistens so, dass du halt schon auch da 10% sparst, wenn du die halt einfach vorher irgendwo anders einkaufst und dann einlöst. Und da lässt sich dann auch der Preis schon mal wenigstens ein bisschen mit optimieren, dass du halt nicht 1:1 den vollen Retail-Preis immer zahlst. Hast du da eine besondere Quelle? Also auf MMOGA zum Beispiel kann man mal gucken. Und weiß gar nicht, gab's da auch, ich glaube, gab's glaube ich auch Live-Dinger. Oder ansonsten mal suchen. Und dann habe ich aber auch einen so ein schwarzes Schaf irgendwo gefunden gehabt und habe dann zum Glück, bevor ich mir da ein Spiel gekauft habe, nochmal was nachgelesen, weil es stand dann auch klein in der Beschreibung, sie kriegen nicht das, sie bekommen keinen Key zugeschickt, sondern bekommen die Zugangsdaten zu einem Konto, mit dem sie sich dann einloggen und dann das Spiel herunterladen können. Was halt, ja, was halt vor allen Dingen heißt, du kaufst es in Wirklichkeit nie, sondern du bekommst eine Raubkopie von denen. Das fand ich dann, und die nehmen aber so 50 Euro für ein Spiel. Also das ist schon...
Klingt ja sehr seriös.
Richtig. So, und dann haben wir eine Punktlandung. Dann würde ich sagen, ich danke Michael fürs Hiersein. Danke Bastian für die vielen Seufzer und Schmatzgeräusche, weil er ja keine Räuspertaste brauchte. Und danke Mario
für dein Mikro, oder nicht?
Genau, die Hardcore-Probe hier für mein neues Mikro. Und danke mir für, weiß ich nicht was.
Ich würde sagen, wir danken den Hörern, die 3 Stunden geschafft haben. Und sagen bis zum nächsten Mal. Falls es
welche gibt, genau. Traurige Nachricht kurz. Ich habe zwischendurch mal in den Stream geschaut. Es gab zwar den Stream, aber es gab wirklich nur ein paar trockene Sträucher, die von links nach rechts geweht sind. Also vielleicht wusste ja auch keiner jetzt hier nochmal.
Vorhinein wusste es ja auch keiner.
Wir werden es also in Zukunft auf jeden Fall noch ein paar Mal machen. Und falls es dann mal irgendwann jemand hört, dann lasst es uns wissen. Macht es gut und vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Hier sind die Eurocats mit Surfen Multimedia.
mit Biss und Beiz, mit Maus und Klick, da gehen wir auf Tour. Im World Wide Web, da folgen wir heute jeder heißen Spur.